Der Politikgeflüster Podcast.
Deutschland befindet sich nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts am Beginn der vierten Corona-Welle. Vor allem in den jüngeren Altersgruppen steige die Inzidenz. Ein ähnlicher Anstieg der Neuinfektionen bei jungen Menschen sei auch im vergangenen Jahr zu beobachten gewesen, allerdings erst 5 Wochen später. Anders als 2020 könnten sich nun aber alle Menschen ab 12 Jahren durch eine Impfung schützen.
Schulstart in Mecklenburg-Vorpommern. Mit dem Ferienende wächst in Deutschland die Sorge, dass Corona in die Schulen zurückkehrt. Für die Kleinsten gibt es keine Impfung. Aber Jugendliche ab 12 Jahren sollten geimpft werden, fordert der Chef der Ministerpräsidentenkonferenz mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen.
Ich sehe in Berlin, dass ich bei den 15- bis 25-Jährigen eine doppelt bis vierfach so hohe Inzidenz habe wie in den anderen Bevölkerungsgruppen. Das heißt, da tut sich etwas. Und darauf zu reagieren und ein Angebot machen, es ist ja keine Pflicht, ein Angebot machen, dass man sich auch überall impfen lassen kann, das finde ich sehr sachgerecht.
Eine Produktion des Ernst-Haeckel-Gymnasiums. Ausland, Ausland.
Yeah, 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 yeah. Baerbock, Laschet oder Scholz? Rund 5 Wochen vor der Bundestagswahl können die SPD und ihr Kanzlerkandidat in der Wählergunst deutlich zulegen. Laut einer aktuellen Umfrage von Infratest DIMAP im Auftrag der ARD würden sich, wenn diesen Sonntag gewählt würde, nur noch 23% für die Union entscheiden. Die Sozialdemokraten legen 3 Punkte zu und liegen mit 21% nur noch knapp dahinter auf Platz 2. AfD, Linke, FDP gewinnen ebenfalls und kommen auf 11, 7 bzw. 13%. Ausland, Ausland. Yeah, 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 yeah,
yeah, yeah, yeah. Mit einem Bild, auf dem der Kandidat den Bürger im Regen stehen lässt. Mit einem Bild vom lachenden Laschet in der Katastrophe. Ein Bild von einem Ministerpräsidenten, der genervt wirkt, statt mitfühlend. Im Moment ist es vor allem Armin Laschet, der sein Bild in der Öffentlichkeit nicht unter Kontrolle hat. Und das ist ein Problem im Wahlkampf, sagt der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke.
Laschets Problem ist, dass er offensichtlich, und das muss man ihm vorwerfen, in den Situationen, in denen es drauf ankommt, in Zeiten einer absoluten Teledemokratie, einer Situation, wo du in der Demokratie eigentlich immer unter Beobachtung stehst, ja nicht nur durch das Fernsehen, sondern auch durch die neuen sozialen Medien, dass er sich nicht immer in dem Maße im Griff hat, wie es erforderlich ist.
Wie gut, wenn man solche Experten hat, wie diesen Albrecht von Lucke. Irgendwo habe ich von dem schon mal was gehört. Wer weiß nur wo. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Staffel quasi zurück aus der Sommerpause beim Politikgeflüster-Podcast. Wobei Sommerpause so richtig stimmt's ja nicht. Mit 7 Folgen Corona und haben wir ja jede Woche eine weitere Folge präsentiert. Aber jetzt sind wir wieder richtig drin im normalen Ablauf und in dessen, was da so folgt. Starten möchte ich trotzdem, bevor wir einen Blick auf diese Folge werfen, mit einem kleinen Dank für die vielen, vielen, vielen Mails rund um unsere Corona-Reihe. Besonders freut uns dabei zu sehen, dass vor allen Dingen die Folgen viele Hörerzahlen erreicht haben, die ja vielleicht so ein bisschen ja Nischenprodukte wirken. Also die Corona-Folge mit Long-Covid zum Beispiel, unsere deutsch-englische Folge, hat mit die höchsten Hörerzahlen erreicht. Das freut nicht nur den lieben Kollegen aus Mannheim, das freut auch uns. Und generell danken wir für ganz, ganz, ganz viel Feedback. Wir scheinen mit diesen Folgen viele Menschen erreicht zu haben. Das ist natürlich das, was uns besonders freut. Und genau so wollen wir weitermachen in dieser Reihe und damit mit unseren Hauptfolgen. Und die Hauptfolgen, das wisst ihr, liebe HörerInnen, hat eigentlich immer das Ziel, dass wir uns 2 Schwerpunkte des Monats suchen und die etwas genauer betrachten. Und in dieser Folge wollen wir einerseits, das Intro hat schon gezeigt, es war vom Horse Race die Rede, wollen wir wieder den Blick auf die Bundestagswahl werfen. Denn beim letzten Mal hatten wir uns das tolle Ziel eigentlich vorgenommen, alle großen Kandidaten zu betrachten für die Bundestagswahl. Und wir haben genau 2 geschafft. Heute wollen wir fortsetzen, unter anderem mit dem im Intro schon angesprochenen Albrecht von Lucke. Ja, und dann schauen wir mal Richtung Corona. Wir hatten das Vergnügen, mit Melanie Brinkmann zu sprechen und wollen auch da so ein bisschen resümieren, was für Konsequenzen aus dieser ganzen Entwicklung wir zu ziehen haben. Aber was wäre dieser Podcast mit mir? Nicht viel. Was wäre er mit dem Rest, der dahinter steht? Viel, viel mehr. Und genau diese FlüsterInnen möchte ich wie immer einmal vorstellen, oder sie stellen sich selbst vor. Und wie immer haben wir dafür eine Opener-Frage. Das bleibt auch in der 2. Staffel so. Die ist aber heute ein bisschen themenlos, einfach weil ich gedacht habe, es macht auch Sinn, smoothie quasi in diese neue Staffel zu starten. Auch wunderbar mit diesem Anglizismus. Die Frage nämlich, in der wir starten wollen, ist, wie war denn euer Podcast Freier Sommer? Und wer soll anfangen, wenn nicht LD? Wir wollen ja Traditionen dabei behalten. Also LD, wie war dein Podcast Freier Sommer?
Tatsächlich eklatant ruhig. Also ich hatte ja keine Verpflichtungen, wenn man mit dem Abi durch ist. Ich war weder arbeiten, noch habe ich mich sozial engagiert. Dementsprechend mein Sommer war sehr, sehr entspannt.
Ja, ich bin LP und bei mir war es ein bisschen anders. Also ich habe auch entspannt im Sommer. Ich war trotzdem arbeiten und auch viel draußen bei meinem Pferd und habe da meine Entspannung und Erholung vom Abi-Stress gesucht und ehe es dann bald wieder mit dem Stress weitergeht.
Welcome back auch von mir, EN. Ich hatte auch einen relativ entspannten Sommer. Ja, wenn man keinen Abi-Stress mehr hat, das ist schon sehr schön, sage ich mal. Ich hatte das komische Empfinden, dass dieser Sommer sehr, sehr kurz war. Allerdings fühlt sich die letzte Podcast-Aufnahme an, als wäre sie vor 5 Jahren gewesen, weshalb ich es doch begrüße, wieder in altbekannter Runde hier zu sitzen.
Hallo, ich bin LZ und ich muss auch sagen, mein Sommer war sehr entspannt und ich fand ihn auch viel zu kurz. Die Sommerferien waren viel zu schnell zu Ende, vor allem weil es die letzten waren. Man hat zwar nach dem Abi dann noch mehr Zeit, aber ich fand sie zu kurz und ich habe die Zeit in vollen Zügen genossen.
Ich stimme da meinen Vorrednern alle komplett zu. Es waren auch meine letzten Sommerferien so richtig und die 6 Wochen waren wirklich wie im Flug um. Man dachte wirklich, also gestern war Schule, jetzt muss ich wieder hin sozusagen. Also war viel zu kurz.
Hallo, ich bin Aha und NZ und TM. Die Zeit jetzt verlief auch sehr schnell für mich, obwohl es auch der Sommer nach dem Abi war. Und ich muss sagen, dass ich meine Lieblingspodcasts ziemlich vermisst habe. Als einer nach dem anderen in die Sommerpause gegangen ist, war das ziemlich traurig. Und auch unseren Podcast hier. Und ich freue mich jetzt, euch alle so wiederzusehen. Den Sommer konnte ich aber trotzdem sehr gut genießen. Ich habe mich wie LD und anderen auch gut erholen können. Sehr schönen Urlaub auch gehabt.
Aber aha, sind wir nicht dein Lieblingspodcast? Wir haben ja gar keine Sommerpause gemacht.
Nein, also... Ja, das stimmt, das stimmt.
Das ist wichtig zu erwähnen. Wir sind alle große Fans von unserem eigenen Produkt. Mein Sommer hätte eigentlich entspannt sein müssen. Allerdings habe ich es irgendwie geschafft, mich die ganze Zeit zu stressen, weil ich jetzt in die 12. Klasse komme, was ein einzigartiges Talent von mir ist. Aber ansonsten war mein Sommer sehr schön. Ich habe meine Oma besucht, das ist immer ein absolutes Highlight für mich. Von daher war es ein sehr schöner Sommer für mich.
Der letzte Sommer klingt immer so wie so ein schlechter Horrorfilm oder so. So habe ich meine Assoziation gerade gehabt, der letzte Sommer. Hoffentlich war er nicht so Horror für viele. Ja, herzlichen Dank an die Runde. Wir haben heute aber eine besondere Konstellation, weil wir haben ein paar... vielleicht potenzielle FlüsterInnen, würde ich es vielleicht nennen, die die nächste Generation bilden. Denn wir haben ja im letzten Mal ja gesagt, dass ein Teil, das habt ihr gerade auch mitbekommen wieder, ja eigentlich aus der Schule raus sind, trotzdem ja irgendwie dabei bleiben wollen. Aber machen wir uns nichts vor, es kommen auch andere Aufgaben. Insofern wollen wir eine zweite Generation herausbilden, darf man das so sagen. Und deshalb werden heute ein paar zuhören. Und vielleicht gibt es die ein oder andere Stelle, wo sie dann aktiv werden, wenn sie denn möchten. Und dann dürfen sie gerne natürlich auch reden, selbstverständlich. Und dann hören wir auch mehr von ihnen. Aber vielleicht warten wir auch erstmal ab und schauen, was da passiert. Ja, und auch Hans lässt noch auf sich warten. Der liebe Hans ist noch unterwegs mit Thilo in MacPom, wird aber dazu stoßen in den nächsten Minuten, insofern auch der kommt. Tja, und dann kommen wir zu unserem Gast, zum ersten Hauptgast. Ich habe insgesamt, lieber Albrecht, 188 Mails bekommen, die nur auf dich, sich auf dich bezogen haben. Und viele, nee, eigentlich alle, haben die große Albrecht von Lucke Fanbase gegründet. Manche haben geschrieben, sie sind, ich zitiere, Albrecht von Lucke Ultras. Tja, lieber Albrecht, insofern herzlich willkommen zurück im besten Podcast Deutschlands. Nein, aber herzlich willkommen zurück bei uns. Albrecht, wie war dein Sommer?
Hallo, freue mich, Pierre. Alle und allen einen herzlichen Gruß. Ich finde es übrigens, dass der kleine Schmankerl sei mir erlaubt zu Beginn. Ich finde es sehr tolerant und so, muss sogar sagen, sehr souverän von euch, dass ihr, obwohl ich eine gewaltige Mädchen oder ich darf ja sagen Frauen, das ist ja, es sind ja viele Abgeordnete, also ja alle, ich nehme den Begriff Mädchen sofort zurück, obwohl lustigerweise vor wenigen Jahren auch Bücher geschrieben wurden von Frauen, gestandenen Frauen, die haben sich als Mädchen bezeichnet, die waren aber schon über 30, aber also hier, trotz der gestandenen Frauen finde ich sehr souverän, dass offensichtlich einer traditionshalber der Mann das erste Wort bekommt bei dem Rundumschlag. Das ist schon bemerkenswert. Das zeigt, wie souverän und wenig genderifiziert ihr schon seid. Also über ihr steht über der Gender-Debatte, finde ich sehr souverän. Finde ich, meine ich jetzt auch nicht Jux. Also ich habe ja trotzdem gemerkt, wie sehr die Frauen das Sagen haben hier jedenfalls. Also nee, freue mich da zu sein. Bin gespannt, was du für ein Feedback gibst jetzt, Pierre. Ich bin mir gespannt, was da alles kam in diesen Mails inhaltlich. Da gibst du jetzt ja einiges zum Besten auch, ne? Was noch fehlt, wird jetzt ja auch wahrscheinlich drinstecken, ne? Oder?
Ja, wir werden gleich ein bisschen zurückgucken auf das, was wir in der letzten Ausgabe gemacht haben, aber die persönlichen Lobhudeleien an dich schicke ich dir natürlich persönlich
zu, ist ja klar. Nee, die brauche ich nicht. Ach, die brauche ich nicht. Das ist okay. Ich freue mich ja. Ultras gibt es, glaube ich, seit diesem Tilo-Podcast. Da haben so einige die Freude daran, sich als Ultras zu begreifen. Nee. Aber gut.
Mhm. Ich glaube, die sind auch einfach nur weitergegangen. Insofern passt das dann ganz
gut. Sehr gut.
Super. Ja, und dann würde ich vorschlagen, lasst uns inhaltlich starten. Wie am Intro zu hören, starten wir mit dem quasi Horse Race und wollen auf die Bundestagswahl hinausschauen. Und haben in der letzten Ausgabe ja bereits gesprochen über Armin Laschet und über Annalena Baerbock, die ja durchaus eine bewegte Zeit seitdem hatten. Schon beim letzten Mal haben wir darüber gesprochen oder haben uns gestritten darüber, inwiefern die Regierungsverantwortung von Annalena Baerbock eine Rolle spielen würde, wie passend sie als Kandidatin sei oder auch nicht sei, inwiefern sie Kanzlerin könne oder nicht könne. Wir haben auf Armin Laschet geschaut und auf seine schlechten Umfragewerte. Ja, die waren damals schon schlecht, nicht so schlecht wie heute, aber sie waren schlecht. Wir haben drauf geschaut, wie er oder wie er auch nicht NRW managt im weitesten Sinne und waren uns uneinig, was seine Fähigkeiten betrifft. Nun ist ein bisschen was passiert. Die Umfragewerte aktuell sagen eigentlich, wenn man so will, mit ein bisschen Fehlertoleranz, CDU, SPD, Grüne relativ gleich auf. Ja, die SPD vorne, aber nehmen wir die Fehlertoleranz mal dazu. Deshalb ist die Frage, mit der ich ein bisschen starten möchte, als durchaus auch gesehen eine offene Frage. Hat sich denn in eurer Bewertung von Baerbock und an der Bewertung von Laschet irgendwas geändert? Würdet ihr irgendetwas im Vergleich zum letzten Mal ganz anders sehen? Haben die irgendwie an Profil gewonnen, die beiden? Hat sich da irgendwas in eurer Wahrnehmung ja komplett verändert? Ist irgendwas neu geworden? Wie schätzt ihr das ein? Ja, LP, du darfst beginnen.
Ja, also ich fand, am Sonntag war ja dieses Triell sozusagen zu sehen im Fernsehen, wo sich die drei Kanzlerkandidaten nochmal gegenübergestanden haben. Und ich fand, Annalena Baerbock war sehr enthusiastisch, muss ich sagen, und hat sehr viele neue Ideen angebracht und hat ganz viele Sachen gesagt, die sie verändern will, und hat das auch sehr stark kundgetan, aber ob das alles so umsetzbar ist, weiß man nicht. Und bei Armin Laschet fand ich, er hat sich gerade in diesem Triell sehr stark nur auf die Wirtschaft beschränkt. Also der ist eigentlich fast nur auf die Wirtschaft eingegangen, egal wie, egal bei welchem Themenblock. Und ich fand, das hat man am Anfang noch nicht ganz so gemerkt, aber auch wie er mit den Hochwasserkatastrophen umgegangen ist, war alles ein bisschen, was ihn natürlich in der Öffentlichkeit auch nicht so gut dargestellt hat, muss ich sagen. Es kristallisiert sich immer mehr heraus, dass er eigentlich fast nur gefühlt für die Wirtschaft steht.
Ich muss sagen, ich finde, die Position von Annalena Baerbock hat sich im Kontrast zum letzten Podcast, in dem wir das Ganze thematisiert haben, deutlich verschlechtert. Vor allem, wenn man jetzt diese Kontrastierung, diese innerparteiliche Kontrastierung oder diese Dissonanzen zwischen Baerbock und Habeck betrachtet, muss ich sagen, irgendwie, ich finde, die Partei ja symbolisiert oder ja, impliziert für mich keinen Zusammenhalt, wenn Habeck medial teilweise Baerbock in den Rücken fällt. Dementsprechend, weiß ich nicht, finde ich, hat sich die Position definitiv verschlechtert.
Gut, da kann ich ja dann direkt anschließen. Dasselbe gilt ja 1:1 meiner Meinung nach auch für Armin Laschet. Auch ein Markus Söder ist jetzt nicht der größte Unterstützer gewesen von Armin Laschets Kampagne. Und auch Angela Merkel hat sich jetzt bis vor kurzem doch arg zurückgehalten. Jetzt gab es mal einen kleinen Hieb gegen Olaf Scholz, aber ob das jetzt wirklich noch irgendwas ausgerichtet hat, weiß ich nicht. Von daher würde ich LD da soweit zustimmen, dass sich die Position von Annalena Baerbock bestimmt nicht verbessert hat seit dem letzten Mal. Aber die von Armin Laschet hat sich meiner Meinung nach genauso verschlechtert. Von daher sehe ich da keine großen Unterschiede zwischen den beiden. Aber Armin Laschet ist trotzdem nicht so kompetent wie Annalena Baerbock, meiner Meinung nach.
Ich muss noch sagen, dass ich finde, dass Armin Laschet in diesem angesprochenen Triell nicht so sehr in die Zukunft gegangen ist. Also sehr auf dem Hier und Jetzt basiert. Also die ganze Zeit darauf geguckt hat und nicht wirklich in die Zukunft gedacht hat, was ich persönlich wichtig finde, was auch bei dieser Wahl noch berücksichtigt werden sollte.
Ja, Albrecht, und wie würdest du das sehen? Hast du das Triell dir angeschaut? Er hat ja das erste Triell von drei, also zwei Folgen ja noch. Und wie würdest du die veränderte Rolle einschätzen, vielleicht zum letzten Mal? Da warst du ja, darf man das so indirekt sagen, so ein bisschen stark kritisch Baerbock gegenüber. Hat sich daran was geändert?
Ja, ich habe das Triell nicht nur gesehen, ich habe es im Vorfeld kommentiert und im Anschluss daran auch mehrfach kommentiert. Ich kann euch, wenn ihr Lust habt, die Links mal schicken, die sind nicht lang. Also davor habe ich 10 Minuten so einen Beitrag gehabt auf NTV und anschließend zwei, mehrere sogar noch, aber zwei haben sie freigestellt. Kann ich euch mal schicken. Aber in der Sache ist es ironisch, dass tatsächlich völlig zu Recht benannt wurde, und ich will das gar nicht immer nur unter Horse Race, das ist immer, ihr habt ja letztes Mal schon gesagt, der Begriff ist so nivellierend, hat mich immer gestört. Es geht ja wirklich um die Frage, inhaltlich wie personell, wem wird in diesem Lande die Führungsqualität in Zeiten zugetraut, die so entscheidend sind, natürlich auch vor allem für euch entscheidend sind, dass sie ja vielleicht die wichtigsten Jahre überhaupt mit Blick auf die Zukunft sind. Und da ist eines ganz ironisch, es wurde völlig zu Recht benannt, dass beide, bleiben wir bei beiden, Laschet wie Baerbock, diese ungeheure Hypothek haben. Und das hat sich in der Tat sehr verstärkt, diese ungeheure Hypothek des jeweils stärkeren Kandidaten in den eigenen Reihen. Das muss man natürlich feststellen. Wenn in beiden Fällen, es wird ja auch über beiden Fällen über den Austausch diskutiert, beiden wurde quasi richtig nahegelegt. Ich glaube, beim letzten Mal war vielleicht schon Bettina Gauss raus, das weiß ich nicht. Das ist die, kennt ihr vielleicht, frühere langjährige Taz-Journalistin und jetzt beim Spiegel-Kolumnistin. Die hat ja Baerbock tatsächlich sogar vorgeschlagen, sie auszutauschen, nicht? Gegen Habeck auszutauschen. Es kam sehr, sehr früh dieser Vorschlag. Das Ironische ist, und das war für mich die Quintessenz dieses Triels, dass Baerbock erstaunlich unerschütterlich, das muss man ihr erstmal sehr anrechnen, finde ich, dieses Triell durchgestanden hat. Wer so unter Beschuss steht, muss das erstmal durchhalten. Das heißt, für mich war die Conclusio, obwohl ich sie nicht mehr als satisfaktionsfähig und nicht mehr auf Augenhöhe sehe in dem Duell, das ist mich mittlerweile ein Duell geworden, das ist ja die eigentliche Ironie der Geschichte. Das, was am Anfang ein Duell war zwischen Baerbock und Laschet, ist mittlerweile ein Duell zwischen Laschet und Scholz. Der Scholz ist ja, mit dem war am wenigsten, glaube ich, damals auch geredet, ist quasi wie Kai aus der Kiste von hinten gekommen und das Feld quasi im Sturm erobert. Baerbock hat sich aber in diesem Triell, finde ich, ein Stück weit wieder Reputation verschafft, weil sie auf Augenhöhe mitdiskutieren konnte und man nicht den Eindruck hatte, sie geht in Asche, in Sack und Asche. Sie hat sich also, finde ich, das muss man ja erstmal sagen, das muss man erstmal schaffen, behauptet. Was viel gravierender ist, und das macht die Sache so ungeheuer spannend, ist natürlich der ungeheuerliche Absturz von Laschet. Als wir das letzte Mal sprachen, in meiner Erinnerung, weiß ich gar nicht, müsst ihr mir sagen, glaube ich, war das Lachen von Laschet, der lachende Laschet in der Flut noch gar nicht passiert. Ne? Das war das kam alles danach. Nicht? Wann haben wir gesprochen miteinander?
Wir haben im Mai gesprochen, also weit davor.
Ja, das kam und die Flut war der GAU für Laschet. Das muss man sich bewusst machen. Der lachende Laschet in den Fluten war, und das weiß ich aus vielerlei Anschauungen, vielerlei Gesprächen, ich denke fast, ihr werdet vielleicht auch in manchen, das wäre wichtig, darüber mal zu reden, ich nehme an, ihr würde mich euer Feedback interessieren, ich habe das von vielen gehört, die in einer solchen Klarheit gesagt haben, ich fand es fast schon zu streng, das ist indiskutabel, der Mann ist raus. Wer es nicht schafft, sich in einer solchen Situation der Tragik und des Traumatischen im Griff zu haben, der scheidet aus. Da haben also mir ungeheuer viele gesagt, das ist für mich kein Thema mehr. Und das war also, wenn Laschet diese Wahl verlieren sollte, dann war das Verlierer-Datum. Und zwar aus einem entscheidenden Grund. Dieses Lachen in der Flut hat sein ganzes Versagen in der Corona-Zeit wieder evoziert, hochgeholt. Dieser lachende, feixende, laxe, joviale, eben nicht krisentaugliche Laschet ist seitdem wieder voll präsent. Und natürlich, es wurde völlig zu Recht gesagt, ein Söder obendrein im Hintergrund, der den Mann ja quasi vor sich hergetrieben hat. Der Söder ist ja eine Kanaille, das hat man wieder gemerkt. Ein ungeheurer Machtpolitiker, ein Mann, der letztlich immer Söder first sagt. Das machte ein Stück weit seine Stärke aus. Deswegen hatte ich ja durchaus Sympathien. Das habe ich ja nie verhehlt. Ich habe gesagt, der könnte ein starker Kandidat sein. Übrigens, wenn er nominiert worden wäre, hätte Scholz keine Chance. Davon bin ich absolut überzeugt. Das geben übrigens sämtliche Umfragen auch her. Aber er macht natürlich den Laschet nach Strich und Faden fertig. Deswegen haben wir jetzt eine ganz ironische Situation, die ich so zusammenfassen würde. Wir haben eine Baerbock, die ein Stück weit wieder ein bisschen im Rennen ist, aber nie mehr wieder in die Kanzlerdebatte eingreifen wird. Ich würde die These wagen, die Grünen werden, wenn sie Glück haben, so um die 18% kriegen. Ich befürchte aber, dass sie weniger kriegen werden. Aus einem Grund, die eigentliche Auseinandersetzung um die Kanzlerschaft, die jetzt in den Endspurt geht, spielt sich zwischen Laschet und Scholz ab. Der Scholz hat das ungeheure Glück, ich weiß nicht, würde mich auch eure Meinung interessieren, dass diese Kampagne ganz, ganz erstaunlich gut läuft. Der Einzige, der von den dreien überhaupt satisfaktionsfähig zu sein scheint, dem ein erheblicher Teil in der Bevölkerung, bei dem übrigens ja die meisten nach wie vor sagen, sie sind unentschieden. Sie finden übrigens keinen gut, das zeigt übrigens die Schwäche aller Kandidaten. Aber der Einzige, der überhaupt nur Anerkennung findet, ist Olaf Scholz. Die Plakate sind in einem Maße besser, also auch die Fokussierung, die Personalisierung. Ich habe ein paar Laschet-Plakate gesehen, ich glaube sogar eigentlich nur eins, da habe ich mir gedacht, was ist denn das für ein Prinz? Also den haben sie auch gar nicht mehr geklebt. Der Laschet wird überhaupt nicht mehr, der wird nicht mehr aufgehängt, das muss man sich mal vorstellen. In der Zeit einer totalen Personalisierung zielt aber die SPD voll auf Scholz. Und jetzt kommt der, und da letzter Punkt, die eigentliche Krux, das wurde unterschätzt von dem Kollegen, der am Anfang sprach. Ich darf ja eure Kürzel immer nur erwähnen, deswegen sage ich immer nur, beschreibe ich euch, ist ja auch egal, ich meine den jungen Mann, den Einstieg in der Runde. Gratulation übrigens allen, Jungabiturientinnen und Abiturienten, große Sache. Wunder mich bloß immer, es kommt noch mehr Stress auf euch zu, das Leben wird noch stressiger, kann ich euch sagen, aber es war natürlich trotzdem, kann ich verstehen, ist ja auch eine stressige Zeit, gar kein Thema. Aber was er sagte, geht, glaube ich, in der Schärfe an der Sache vorbei. Wir erleben jetzt die letzte und heißeste Kampagne. Morgen wird Laschet sein Team vorstellen und die eigentliche, für mich entscheidende Frage wird die sein. Ist die Intervention, die Merkel getätigt hat, und das darf man überhaupt nicht geringschätzen, ist die nicht quasi jetzt das, was doch noch den Dreh wieder als einziges weg von Scholz bringen kann, weil Merkel zweierlei gesagt hat. Merkel hat Folgendes gesagt, sie hat gesagt, wenn Laschet von sich für sich reklamiert, und das ist ja auch die Chuzpe und die Frechheit fast von Laschet gewesen, ihr habt das Bild gesehen, Laschet so, ne? Habt ihr das gesehen in der Süddeutschen? Laschet macht die Raute, Laschet plakatiert sich.
Das war Olaf Scholz,
oder? Ach, ich meine natürlich, Entschuldigung.
Ja,
meine,
und außerdem, das habe ich gesagt, Scholz. Also da hat LD nicht verbrochen, das habe ich gesagt.
Nee, umso besser, ja, das hast du gesagt, aber jetzt kommt's, umso besser, er hat es, glaube ich, aber aufgenommen, oder du hast es dann gesagt, dann meine ich dich, Olaf Scholz hat Merkel voll imitiert. Er geht ja sogar so weit zu sagen, ich kann Kanzlerin. Also er hat sich voll, ich nenne das mal die Autorität, er versucht den Autoritätstransfer von Merkel, die natürlich überall schwebt, zu sich zu leisten. Und jetzt interveniert Merkel in einer politisch ungemein klugen Weise. Sie sagt nämlich Folgendes. Wenn Olaf Scholz ich wäre, was er natürlich nicht ist, dann würde er ganz klar eine Absage erteilen an Rot-Rot-Grün. Er würde ganz klar sagen, mit dieser Linkspartei kann man nicht koalieren. Und da bin ich sehr überzeugt davon, dass das die SPD in eine ganz, ganz schwierige Situation bringt, weil erhebliche Teile in der Bevölkerung, das nehmt ihr vielleicht nicht so wahr, ich glaube, da seid ihr auch eines jüngeren Datums, aber erhebliche Teile eines jüngeren Alters, erhebliche Teile auch gerade in der älteren Bevölkerung haben allergrößte Zweifel, dass mit dieser Linkspartei regiert werden kann. Olaf Scholz hat bloß das große Problem, der das übrigens auch überhaupt nicht will. Also ich hoffe, ihr macht euch da keine großen Illusionen. Rot-Rot-Grün ist für Scholz überhaupt kein Thema. Das ist, ich halte es übrigens auch für Unfug, aber weil die Linkspartei nicht außenpolitikfähig ist. Aber Olaf Scholz hat ja auch schon signalisiert, er ist ohnehin ein Mann der Mitte. Der will am liebsten mit der Ampel natürlich regieren als der einzigen Option. Aber er hat das Problem, wenn er jetzt das mitteilt, wenn er so weit geht, was ihm jetzt in den nächsten Triellen immer wieder vorgehalten wird, in jeder Debatte, wird er gefragt werden, wie hältst du es mit der Linkspartei? Machst du Rot-Rot-Grün? Wenn er dem aber eine offensive Absage erteilt, dann würde er sich zwar nach rechts ein Stück weit absichern, er würde also diejenigen, die aus Angst jetzt vielleicht dann doch eher CDU wählen, weil sie sagen, oh, Scholz macht uns die Rot-Rot-Grün-Koalition, er würde aber auf der anderen Seite bei einer solchen Aussage, würde er seine linken Sympathisanten in der SPD verlieren, die insgeheim unter anderem die Jusos nicht zuletzt hoffen, dass es eben doch eine rot-rot-grüne Konstellation gibt. Und dieses Dilemma ist für den Scholz ganz gravierend und deswegen glaube ich, dass es im erheblichen Maße darauf ankommt, wie er sich da rauszieht. Denn man muss sich das bewusst machen. Es geht bei dieser Wahlentscheidung für Scholz versus Laschet im Endeffekt um 2-3%. Wer diese 3% rüberzieht, wenn Scholz, sind die Umfragen bei 24-22, vielleicht oder so ein Dreh, oder 23-21. Wenn er das drehen kann und am Schluss wieder die 3 zur CDU kommt, dann gewinnt Laschet. Und ich glaube, das wird am Schluss mit die entscheidende Rolle spielen. Wer von den beiden Parteien hat dann doch die Nase vorn, vielleicht sogar mit 2-3% Abstand, das wird dann einen riesen Ausschlag geben. Und insofern halte ich mittlerweile, wir treten in die letzte Phase, in der permanent über die Koalitionsoptionen gesprochen werden wird. Und da, glaube ich, wird es für Scholz nochmal ganz, 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 ganz hart zur Sache gehen.
Erster Beitrag, Albrecht, und gleich 6 Minuten.
Hans, ja, ich bin ja auch schon am Ende. Das war jetzt quasi.
Alles gut. Du hast auch gleich schon den Schwenker gemacht zu dem Thema quasi danach, der Blick auf Olaf Scholz. Aber so ist das halt. Gut, JS wollte doch reagieren und EN erstmal.
Also Sie haben jetzt sehr, sehr viel gesagt. Ich bin mit meinen Notizen gar nicht mehr mitgekommen irgendwann. Also erstmal muss ich Ihnen da bei den meisten Punkten zustimmen, außer dass ich jetzt persönlich keine große Sympathie für Markus Söder habe. Das ist aber eine persönliche Sache. Ich denke,
glaube ich persönlich auch nicht, das wollte ich nur sagen. Gar nicht. Ich habe die gar nicht persönlich. Ich habe bloß die Befürchtung, aber da kommen wir später dazu, dass es momentan keine andere Figur gibt, und das sehe ich jetzt wieder bestätigt, die nur irgendwie diese Autorität genießt. Das ist ein Teil des Problems. Aber ich wollte es bloß nicht verhehlen, dass das eigentlich der Grund war, warum ich sagte, der Söder hätte als einziger wahrscheinlich die Chance, einen starken Kanzler abzugeben. Wir werden einen schwachen Kanzler bekommen. Das halte ich für ziemlich klar. Wer es auch immer wird von den dreien. Ja. Aber das sei nur gesagt, ja. Das ist nur als Erklärung, aber dass ich.
Gut. Ja, okay. Jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, also dass die Grünen die Kanzlerschaft schon ein Stück weit abgeschrieben haben, würde ich auch so unterschreiben. Annalena Baerbock hat jetzt neulich erst gesagt, dass sie gerne mit der SPD koalieren würde, was ja auch praktisch schon darauf hindeutet, dass sie lieber ein linkes Bündnis hätte, aber eben nicht als Kanzlerin, weil das aktuell einfach sehr unwahrscheinlich ist. Leider war mein Internet kurzzeitig kurz weg, von daher habe ich nicht alles verstanden, was Sie zu Rot-Rot-Grün gesagt haben. Allerdings muss man natürlich sagen, dass Scholz sich ganz, also er wird sich wahrscheinlich nicht klar gegen dieses Bündnis aussprechen, aus mehreren Gründen. Zum einen gibt es einen Parteitagsbeschluss von 2013, der es eben nicht gestattet, Bündnisse mit der Linken grundsätzlich auszuschließen. Und zum anderen wäre es natürlich auch strategisch gesehen extrem unpassend von ihm, dieses Bündnis im Vorfeld konsequent auszuschließen. Jeder, der Olaf Scholz als Charakter kennt, weiß, dass er kein Bündnis mit der Linkspartei möchte. Allerdings würde er mit einer kompletten Absage natürlich einen doch großen linken Flügel in der SPD verärgern. Und außerdem ist dann die einzige aktuell noch realistische Möglichkeit zu einer Koalition mit der FDP und Christian Lindner. Und wenn er im Vorhinein diese Koalition mit der Linkspartei schon ausschließt, dann kann Christian Lindner und die FDP können SPD und Grüne dann quasi etwas erpressen. Von daher verstehe ich das schon. Ich verstehe auch, dass es die Menschen interessiert und dass viele Angst haben vor einem Rot-Rot-Grün-Bündnis. Ich habe jetzt persönlich keine Angst davor, weiß aber natürlich auch, dass das nicht kommen wird und dass auch die Linke gerade in den letzten Wochen gezeigt hat, dass sie, was Außenpolitik angeht, vielleicht noch nicht ganz regierungsfähig ist. Trotzdem verstehe ich aber, dass er das nicht ausschließen möchte. Und ich denke auch nicht, dass es für ihn ein zu großes Problem wird. Ich weiß, dass die Ablehnung gegen dieses Bündnis sehr groß ist. Ich glaube, die letzten Umfragen waren irgendwie knapp unter 50% Ablehnung, was ja fast die Hälfte der Bevölkerung ist, wenn man Mathe kann. Aber ich glaube nicht, dass das zu einem zu großen Problem wird. Hoffe ich jedenfalls.
Ian?
Ja, ich wollte auch nur noch eine Sache, beziehungsweise anderthalb kleine Sachen ergänzen. Sie haben ja gerade diesen schönen, hässlichen Lacher von Laschet als den GAU bezeichnet. Und für mich hat sich jetzt in dieser Zeit, seit unserer letzten Aufnahme, noch einmal sehr, sehr doll herauskristallisiert, was ich von Anfang an vermutet und gesagt habe, nämlich, dass der GAU meiner Meinung nach ist, dass wenn man unter 40 ist, kann man nicht Laschet wählen. Und das hat sich bestätigt, gerade durch diese Absage an Rezo, der ja auch ein Triell geplant hatte, eben auf einer Plattform für die jüngere Generation, die vielleicht auch nicht so politikaffin ist. Und meiner Meinung nach, und auch, also das hat mein Bruder mir nahegelegt, wäre es die größte UNO-Reverse-Card gewesen, wenn Rezo einfach die Co-Moderation am Sonntag übernommen hätte beim Triell. Ich finde, dass man, wenn man unter 40 ist, gibt es keinen Grund dafür, Laschet zu wählen. Und sie haben Scholz als das kleinste Übel bezeichnet. Und ich finde, diese Aussage ist für unser Land so traurig, dass man eigentlich diesen kompletten Wahlkampf und alles mit Zusammenhängende einfach nur kopfschüttelnd betrachten kann.
Dieses Internet-Duell, was du angesprochen hast, war übrigens nicht nur Rezo, es war auch Thilo Jung, also die beiden zusammen quasi wollten, haben da angefragt gehabt für dieses Duell und er hat abgesagt, übrigens auch für ein Pro7-Format in ähnlicher Weise, was gestern das erste Mal lief, da hat er auch entsprechend auch abgesagt. Also auch ein Sender, der eher eine andere Adressat hat letztlich. Zeigt sich
generell
auch.
Generell viele Projekte und Kanäle, auf denen er mit jüngeren Leuten hätte sprechen können.
Ja, auch, genau. Das Parteiprogramm, also es gibt von Stefan Schulz einen schönen Artikel im Cicero, was nicht. Irgendwo war es über das quasi, dass dass das aktuelle CDU-Programm ein Verrat an der Jugend sei und Abruf auf die Jugend, das entspricht ja genau dem. Apropos Verrat an die Jugend, Hans ist dazu gekommen, wobei das die Parallele nicht ganz stimmt. Hallo Hans, schön, dass du da bist. Wir sind gerade bei der Frage, hat sich unsere Position im Blick auf Laschet und auf Baerbock, weil das waren die beiden, die wir beim letzten Mal ja nur geschafft hatten, geändert hat. Würdest du da irgendwas noch zu ergänzen haben oder irgendwas, was sich bei dir verändert hat im Laufe der letzten 3 Monate, Blick auf die beiden Kandidatinnen?
Nein, im Hinblick auf die beiden nicht. Was interessant ist, aber da habt ihr vermutlich schon drüber gesprochen, warum auf einmal Scholz, der vor 3 Monaten noch von den meisten als eher chancenlos oder mit geringen Chancen angesehen wurde, jetzt auf einmal in den Umfragen relativ weit vorne liegt. Und da habe ich eben gehört, die Einschätzung, das geringere Übel oder das kleinste Übel. Das ist wohl so. Also wir haben schlicht und einfach 2 sehr große Krisensituationen erlebt oder eigentlich 3. Einmal Corona-Pandemie andauernd, dann das Hochwasser im Ahrtal und dann jetzt eben Kabul. Und in all diesen 3 Krisensituationen, wo Bundespolitik auch, nicht nur, aber auch gefordert wurde, hat man dann ein Stück weit auch sehen können, wer hat in irgendeiner Weise da Form von Handlungskompetenz an den Tag gelegt oder bei wem würde man vielleicht vermuten, dass wenn Krisen in Zukunft auch häufiger auftauchen, erscheinen werden, womit man rechnen muss, wem traut man dann am ehesten zu, dass er sozusagen verantwortliches Regierungshandeln als Krisenmanagement betreiben kann. Und da wird anscheinend Scholz mehr zugetraut als den beiden anderen. Also sozusagen das alte Sprichwort unter den Blinden ist der einäugige König, scheint sich da zu bestätigen.
Gut, Jürgen, du hast das Wort.
Also erstmal verstehe ich, dass wenn man von Scholz nicht der größte Fan ist, bin ich jetzt bei Gott auch nicht. Aber ihn als das kleinere Übel zu bezeichnen, ist, finde ich, so ein bisschen eine schwierige Sache. Ja, klar, wenn man jetzt sich die Kandidaten anguckt und die Kandidatinnen, sorry, sind alle jetzt vielleicht für viele nicht gerade die Wunschkandidatinnen gewesen, auch für mich nicht. Und diese Formulierung entsteht ja so ein bisschen aus dem Gedanken, dass eigentlich für 2 Parteien da es jemand Besseren gegeben hätte, ob das jetzt stimmt oder nicht, sei dahingestellt. Aber man muss auch so ein bisschen über die Person hinaus gucken. Der Grund, warum Olaf Scholz antritt, ist ja ganz klar, weil er der Einzige ist, der es machen kann für die SPD. Ich meine, wen sollen sie sonst hinschicken? Kevin Kühnert. Dann freut die CDU sich richtig. Von daher, man muss auch so ein bisschen hinter die KandidatInnen gucken, was in dem Parteiprogramm drinsteht. Und da finde ich, dass vor allem für mich persönlich jetzt SPD und Grüne auch ein wirklich gutes Programm haben. Und auch wenn jetzt vielleicht die KandidatInnen nicht immer alle überzeugt haben, gibt es da schon auch gute Optionen für die Bundestagswahl. Für mich. Aber ich darf ja nicht wählen, von daher.
Wobei wir ja wieder bei einem Thema wären, und zwar der Herabsenkung des Wahlalters. Das fordern ja beide Parteien, die du benannt hattest, JS. Ja, also ich finde das auch sehr schwierig, wenn wir vom Krisenmanagement sprechen. Also bei Scholz wird meiner Meinung nach häufig vergessen, dass er einige Krisen auch nicht gerade glamourös gemeistert hat. Also da braucht man sich nur den G20-Gipfel anschauen oder Wirecard und Comex. Und ich finde, das wird immer so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Und das ist absolut problematisch. Und dieses Zerfleischen zwischen Annalena Baerbock und Armin Laschet, worüber wir ja ein bisschen gesprochen hatten, oder dass ihre Fauxpas immer im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen, ist auch, also das lenkt total ab von dem, was Scholz bisher geleistet hat. Und da, finde ich, zählt auch nicht mehr wirklich das Argument der mangelnden Regierungserfahrung. Also wenn man sich all die Fehler im Vergleich anschaut, dann finde ich, hat zum Beispiel Annalena Baerbock zwar einige kleinere geleistet, aber nicht in dem politischen Ausmaß. Und da, finde ich, kann man das noch nicht beurteilen, ob sie diese Autorität hat oder ob sie mit Krisen umgehen kann, weil sie bisher noch keinen so ausgesetzt war und keine so, wenn ich das so sagen darf, versemmelt hat.
Da muss ich dir vollkommen zustimmen. Ich finde schon, dass man medial gesehen hat, dass vor allem Annalena Baerbock extrem extrem runtergemacht wurde auf jeder kleinen, okay, es waren keine kleinen Sachen, es waren schon auch etwas größere Sachen, aber auf allem wurde wochenlang rumgeritten und Olaf Scholz' Fehler wurden kaum thematisiert, das muss man auch sehen, aber auch die Fehler von Armin Laschet, also der Lacher, klar, wurde medial viel thematisiert, aber sonst auch nicht wirklich. Und es ist ja nicht so, dass Armin Laschet nur mal kurz im Hintergrund gelacht hat. Er hatte ja auch so eine Geschichte mit Würfeln da gehabt und so. Ich finde, da hat man schon, Annalena Baerbock hat wesentlich mehr abbekommen in dieser Kampagne im Vergleich zu ihren männlichen Gegenkandidaten. Und ich will jetzt ja keine Feminismusdebatte draus machen, aber da muss man sich schon mal überlegen, woran das wohl liegen mag, wenn die Welt bei Annalena Baerbock jedes Mal komplett ausrastet. Und bei Armin Laschet so, ach ja, ist halt passiert. Armin Laschet distanziert sich nicht von Hans-Georg Maaßen, ach ja, ist halt so. Also das finde ich schon fragwürdig, was da teilweise passiert ist medial.
Wenn ich da kurz mal intervenieren darf, das ist meinem Eindruck eine völlige Fehleinschätzung. Auch wenn Pierre ganz beflissen nickt, das ist auch richtig, er muss solidarisch sein mit der jugendlichen Emphase. Bei aller Liebe, es ist ein bisschen anders. Laschet, das kann ich nur wiederholen, ist in der Sache seines Lachens in einem Maße kritisiert worden. In einem Maße, ich halte es übrigens nicht mal für falsch, weil es charakterlich anderes noch aufgerufen hat. Aber es wurde kaum in Rechnung gestellt, dass er dahinter zum Teil stand. Es war eine enorme Wahrnehmung dieses Ereignisses. Und wie gesagt, wenn er die Wahl verlieren sollte, dann liegt es nicht zuletzt an diesem Lachen in dieser Flut. Und man kann sich darüber streiten, ob ein solches Lachen, was ihm unterlaufen ist, weil er wohl wirklich offensichtlich eine närrische Situation da hatte mit einer sehr unterhaltsamen Frau, die übrigens interessanterweise kurz danach auch den Bundespräsidenten in ähnlicher Weise zum Lachen gebracht hat, war nämlich genau das gleiche Phänomen. Dann stand dann Laschet vorne, hielt seine Rede und dahinter stand Steinmeier und der lachte auch. Steinmeier hat bloß das große Glück, obwohl der übrigens auch nochmal gewählt werden soll. Macht er übrigens drauf gefasst, komme ich auch gleich dazu nochmal, wenn ich zwei Sätze sagen darf. Wenn also Herr Scholz gewinnt, dann werden wir wahrscheinlich Herrn Steinmeier auch noch weiter als Bundespräsidenten bekommen. Kann man auch sich einiges zu einfallen lassen. Aber was ich sagen will, ihr dürft da nicht zu gütig mit eurer, der euch natürlich vielleicht, der des Alters wegen am nächsten liegenden Kandidatin Baerbock umgehen. Es ist im Gegenteil sogar so. Ihr solltet ein Stück weit, finde ich, einen gesunden Ärger auf Frau Baerbock haben. Weil der Dilettantismus bei einer Kandidatin, die eben in der Tat nie beglaubigt hat, dass sie regieren kann, die keinerlei Regierungserfahrung hat, das schlägt leider bei einem erheblichen Teil der Bevölkerung nicht ohne Grund zu Buche. Wenn ihr einen solchen, ich sag mal ganz konkret auf eure Situation umgemünzt, wenn ihr mit einem solchen Lebenslauf in Kernbereichen gefaked dergestalt, dass Mitgliedschaften kreiert wurden, die es überhaupt nicht gibt. Beim UNHCR hat Frau Baerbock gesagt, ich bin Mitglied. Es gibt keine Mitgliedschaften des Weltflüchtlingshilfswerks. Gibt es gar nicht. Wenn ihr mit einem solchen Lebenslauf irgendwo auflaufen würdet, beispielsweise nur um ein Praktikum der Blätter nachsuchen würdet, dann würde ich euch sofort rausschmeißen, wenn ich feststellen würde, es gibt das nicht. Also damit will ich sagen, das sind gewaltige Fehler. In einem Punkt habt ihr trotzdem recht. Bei Olaf Scholz liegt die Sache völlig anders. Da gibt es enorme Zweifel daran, was er im Falle der wie heißt die Bank in Hamburg, Hans, weißt du spontan, der...
Ja, Warburg Bank.
Warburg Bank, genau, der Warburg Bank. Was er da pexiert hat, da ist höchst zweifelhaft, ob er die Millionen Beiträge nicht eingeholt hat an Steuern. Da ist also vieles im Argen. Aber man darf leider nicht verkennen, dass die Vorwürfe, die man Baerbock machen muss, und übrigens nicht nur ihr alleine, sondern der gesamten grünen Kampagne, einen solchen Dilettantismus in den Essentials, in den quasi Bewerbungsunterlagen für eine Kanzlerschaft, ja, das nicht im grünen Bereich gehabt zu haben und dann noch ein dämliches Buch nachzulegen, was überhaupt nicht gebraucht hätte, ja, bloß weil man das eben macht als Spitzenpolitiker, in dem in erheblichem Maße das Zeug alles nur kopiert war. Damit hat sie sich Blößen gegeben und das werfe ich ihr übrigens vor, das solltet ihr ja auch, das geht um eure Geschichte noch und eure Zukunft weit mehr um meine, ich bin ja ein alter weißer Mann, salopp gesagt. Hans und ich darf ja noch ein bisschen ein paar Jahre jünger, aber Hans, wir beide sind ja quasi aus dem Rennen in 20 Jahren, um euch geht es da viel mehr. Diese 4 Jahre, die verloren sind, bei denen die Grünen weit bessere Chancen gehabt hätten bei einem astreinen Lebenslauf. Übrigens auch Baerbock. Ich halte Baerbock für tatsächlich, man sieht ja, ob der Schwäche der anderen bei den beiden Kandidaten, sieht man ja, was sie für Chancen gehabt haben. Aber sie hat sich die Chancen durch Dilettantismus, durch fehlenden Professionalismus selbst kaputt gemacht. Und das ist keine Kleinigkeit. Deswegen dürft ihr da nicht zu schnell sagen, die arme Kandidatin Baerbock. Es geht darum, dass sich eine Kandidatin, um es auch nochmal zugespitzt zu sagen, die eine reine Parteibiografie hat, nichts mehr. Sie ist nichts anderes gewesen als ein Parteigewächs. Und ihr könnt das auch kritisch durchaus beleuchten. Es ist nicht so ungeheuerlich schwer. Man hat gesprochen in einem Bundesland wie Brandenburg, in dem also die Grüne Partei nicht gerade mit von charismatischen Figuren gekennzeichnet ist. Wenn man dorthin kommt, wenn man Talent hat, das hat sie ohne Frage, dort Parteivorsitzende zu werden und anschließend im Bundestag einzusetzen. Das ist alles nicht eine wahnsinnige Leistung. Wenn man das eben konterkariert Und das, ihr merkt, wie sehr ich ihr das vorbe, weil ich einen starken grünen Wahl, ein starkes grünes Wahlergebnis für essentiell halte. Ich wähle sie natürlich das übrigens völlig selbstverständlicherweise. Ich wähle sie übrigens fast mehr jetzt noch, weil sie nicht die Kanzlerin stellen werden. Da hätte ich bei Frau Baerbock immer gewisse Zweifel gehabt. Aber jetzt sind die Zweifel leider in einer Weise beglaubigt worden. Da kann man nicht so leicht drüber hinweggehen. Das ist keine Parteilichkeit. Das ist auch keine feministische Frage. Eine Frage von ungleichgewichtiger Bewertung einer jungen Frau. Das wäre bei dem gleichen Dilettantismus bei einem Mann dieses Alters, bei dieser Karriere genauso passiert. Es gibt einen einzigen Punkt, da gebe ich euch sehr recht. Und das ist aber leider auch ein Problem. Wenn eine solche Frau, die auch übrigens noch jünger aussieht als 40, sieht eher aus wie 30, gerade weil sie natürlich Vorbehalte hat, wenn man sich vorstellt, sie muss mit den Xi Jinpings, mit den Putins, mit den Erdogans auftreten, gerade weil die Vorbehalte da sind, muss sie sich natürlich umso mehr auf all diesen Ebenen absichern. Wenn das nicht der Fall ist, dann rauscht sie durch. Und das ist ihr leider, ich sage ausdrücklich leider, ich bedauere das zutiefst, das ist ihr leider passiert. Und das ist ihr vorzuwerfen, massiv vorzuwerfen. Und ihr müsst es salopp gesagt in gewissem Maße ausbaden. Das solltet ihr euch schon bewusst machen.
Vielleicht will EJS reagieren, ich weiß es
kann
nicht genau.
Kann ich da ganz kurz
dann fang das mal.
Bitte.
Ja, bitte.
Tut mir leid, aber
nee, darfst du.
Zum einen, ja, Annalena Baerbock hat massive Fehler gemacht in diesem Wahlkampf, das sehe ich auch so. Ich bin jetzt nicht sauer auf sie, ich habe jetzt keinen persönlichen Groll gegen sie, aber es ist einfach extrem schade, dass die Grünen eine wirklich reelle Chance schon wirklich einfach sehr, sehr früh verspielt haben. Da stimme ich ihnen vollkommen zu. Auch ein Olaf Scholz. Wir müssen nicht drüber reden. Achidi John, Hamburg G20, es gibt wirklich zahlreiche Fehler, die Olaf Scholz gemacht hat. Und es ist wirklich auch für mich vollkommen unerklärlich, dass ihm das im Wahlkampf bis jetzt noch nicht auf die Füße gefallen ist. Trotzdem, Armin Laschet ist wirklich aus meiner Sicht wirklich sehr glimpflich davongekommen immer. Er hat, ja, dieser Lacher ist medial super groß geworden, während der Lacher von Frank-Walter Steinmeier, den ich auch kenne, kaum beachtet wurde, weil er auch immer aktuell kein Kanzlerkandidat ist, bla bla bla. Aber der Lacher hat medial große Aufmerksamkeit bekommen, ja. Seine anderen Fehltritte allerdings kaum. Und ich habe schon gesagt, er hat Noten gewürfelt als ein Lehrer. Und das ist auch etwas, was ich mit den Vergehen von Frau Baerbock durchaus gleichstellen würde. Und darüber wurde kaum gesprochen. Und ich finde schon, dass man eine Feminismusfrage stellen kann. Also aus meiner Sicht ist es gerechtfertigt. Ich bin vollkommen d'accord, wenn das jemand anders sieht. Das ist ja auch okay. Ich finde aber, dass Frau Baerbock in diesem Wahlkampf unverhältnismäßig viel abbekommen hat im Verhältnis dazu, wie viel Olaf Scholz oder auch Armin Laschet abbekommen haben. Das war eher die Quintessenz.
Direktes Feedback zur Feminismusfrage. Ihr werdet in kürzester Zeit, werden wir eine Bürgermeisterin namens Giffey bekommen. Das steht für mich fest. So. Die Frau hat noch nicht mal einen Magister. Das sei mal amüsierlicherweise gesagt. Könnt ihr euch auch empören. Nachdem wir erfahren haben, dass ihr Doktor in hohem Maße abgeschrieben wurde, haben wir jetzt erfahren, dass auch ihre Magisterarbeit in einem Maße abgeschrieben. Was ist ihr großes Glück? Und das ist der springende Punkt. Die Laschet-Kiste ist in der Tat ein irrsinniger Aberwitz. Du hast es ja beschrieben, oder Sie haben es beschrieben, er würfelt Noten für Klausuren, die nicht mal abgegeben worden sind. Ist übrigens nur deshalb aufgeflogen, weil er Leuten Noten gegeben hat, die überhaupt nicht beteiligt waren, die gar keine Arbeit geschrieben haben. Das war der Grund, hat die Arbeiten, ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich, er hat Arbeiten verloren und hat anschließend Noten dafür erteilt und Leuten Noten gegeben, die gar nicht geschrieben haben. So, was ist der fundamentale Unterschied? Das darf man leider nicht verkennen. Laschet hat über jetzt 5 Jahre einen Ministerpräsidenten abgegeben. Das kann man kritisch sehen, das kann man durchaus unter Linksgrün kritisch, aber er hat dadurch eine Reputation im Lande gewonnen. Frau Giffey wird deshalb mit Abstand, sage ich euch, regierende Bürgermeisterin von Berlin werden, weil sie über etliche Jahre jetzt als Ministerin in einem Kabinett Merkel ihre Fähigkeiten unter Beweis gestellt hat. Das kann man kritisieren, man mag manche Gesetze nicht gutheißen, aber diesen Punkt, und das ist der entscheidende, diesen Punkt kann Baerbock leider nicht vorweisen. Deswegen schlägt jeder Fehler, jedes, was sie gefaked hat, was diesen Eindruck vor allem erweckt, da ist mehr Schein als Sein, das schlägt bei ihr in anderem Maße zu Buche als bei den Leuten, die eben ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt haben. Und als letzter profitiert am allermeisten in der Tat davon Olaf Scholz. Das ist auch übrigens in der Tat, das ist ungerecht, weil die Fehler, die er begangen hat im politischen Amt, G20, Warburg-Band, hier das dritte Ding, wie ist das, Hans, sag nochmal hier, die, ach Mann,
Kom- die,
Nee, Comex. Nicht Comex. Nein.
Wirecard. Comex war es weniger, aber Wirecard. Diese drei Vorfälle sind in der Tat politisch so groß. Sie sind bloß leider, und das kommt dazu, eben so komplex, dass die Bevölkerung sie nicht gleichermaßen leicht mitmacht. Und dann kommt eben auch als Letztes zu, trotzdem hat Scholz eben eine Biografie seit 20 Jahren in allen möglichen politischen Exekutivämtern, angefangen vom Arbeitsminister über den Finanzminister, Hamburger Bürgermeister, sodass das eine Relativierung erfährt. Und das ist das Problem von Baerbock. Bei ihr ist nichts zu relativieren. Das ist das eigentliche Dilemma. Da gibt es nur Parteikarriere und mehr nicht. Und das ist leider dann eine Fallhöhe, wo du als eine kecke, muntere Politikerin, die auch wirklich Chuzpe hat oder Traute hatte, wo das dann plötzlich voll ins Negative umschlägt und die Leute sagen, da ist ja wohl nicht sonderlich viel dahinter. Das ist ein Problem.
Ich würde gerne den Rest dazu nehmen, der sich die ganze Zeit schon fleißig gemeldet hat. Ich will nur eine Sache ergänzen, Albrecht. So ein bisschen ist mein Gefühl, da bin ich bei JS, dass man, also du relativierst quasi diese Fehler, die Laschet gemacht hat, mit Regierungsverantwortung und mit seiner langen Regierungszeit. Das halte ich für einen Fehler. Also Qualität einer Führungsperson zeigt sich nicht alleine im Lebenslauf. Nur weil jemand einen tollen Lebenslauf hat, heißt es lange nicht, dass er führen kann und gar nicht, dass er Qualitäten hat und gar nicht in der Politik, meiner Meinung nach. Also das ist gerade das Laschet-Argument. Und bei Baerbock, ich glaube, da gibt es Analysen jetzt, werden nächsten Monat auch erscheinen von verschiedenen Universitäten, die sich das medial mal angeguckt haben. Ich glaube, man wird schon feststellen, dass man so ein bisschen medial gerade auf die junge, vermeintlich unerfahrene Frau, gerade auch Frau, so ein bisschen heraufgesprungen ist. Ich glaube, das wird man schon feststellen, dass man da auch medial überbetont hat in bestimmten Punkten, dass sie Fehler gemacht hat und dass das in vielen Bereichen stümperhaft war, was ihr Wahlkampfteam veranstaltet hat, stehen wir gleich außer Frage. Aber ich glaube schon, dass da mit zweierlei Maß gemessen wurde. Aber ich würde das Wort erstmal
an. Dann lass mich noch einen letzten
Satz. Aber einen Satz.
Das ist leider auch ein Problem. Ich nenne es mal das Icarus-Problem, was ihr widerfahren ist. Ganz schlicht. Icarus war bei Schulz vor 4 Jahren nicht ganz unähnlich. Wenn du in einem Maße auch gehypt wirst, das kannst du an dem, könnt ihr alle, ihr habt das ja vielleicht gesehen, dieses unsägliche Interview von der Frau Hassel da, Anke, die hatte sie ja regelrecht in den Himmel gelobt. Das ist vom ZDF, von der ARD, Chefcoach von der hier, Tina
danke, Hassel, Tina, die genau, Leiterin des genau, ARD-Hauptstadt.
ARD-Hauptstadtstudios. Die hat ja quasi sie in den Himmel gelobt. Großartig, dass wir diese Grüne haben. Übrigens auch die ziemlich überhöhte und für mich weit
überschätzte
Frau Bauer. Frau Bauerfeind, die aufstand und klatschte als Frau Baerbock dann spitzen kann, also peinlich bis dort hinaus. So, wenn ein solcher Höhenflug angesetzt wird und der Spiegel dann obendrein natürlich sie hype bis dort hinaus, dann ist die Brutalität gerade bei denen besonders maximal, die sich da verkannt fühlen. Dann ist, und das diesen Backlash, dass sie genauso natürlich, da gebe ich dir recht, Pierre, da hast du völlig recht, dieser Backlash besonders hart aufzuschlagen, eben wie Icarus aus allen Wolken zu fallen, weil dieses Hybris-Moment oder das Moment, sie ist zu hoch geflogen und wir haben ihr doch vielleicht dann nach oben auch verholfen, das hat sie natürlich besonders hart getroffen. Da ist sicher was dran. Ob das nun primär eine Frau war, ja, vielleicht spielt es mit eine Rolle, will ich gar nicht leugnen, aber leider kann man an dem Mist, den sie gemacht hat, nicht vorbei. Wer der Mist, und deswegen sage ich, der Mist ist kardinal. Es ist, du kannst bei solchen Dingen wie einem solchen Lebenslauf oder einem Buch, bist du raus, für mein Verständnis. Und das nicht ganz ohne Grund.
So, Ian, jetzt hast du das Wort. Lang genug gewartet.
Halt die Klappe.
Alles gut.
So, Herr Kabisch, jetzt haben Sie mir nach einer halben Stunde Wartezeit erstmal 80% meiner Punkte vorweggenommen. Aber das ist gar nicht schlimm, weil ich habe noch ungefähr 5 andere Notizzettel hier rumzuliegen. Also, zum Ersten wollte ich ergänzen, dass ich es unglaublich schockierend finde, wie sehr sich unser Anspruch verändert hat, dass wir nach meiner Auffassung fast nur noch nach Fehlern suchen, die irgendjemand gemacht hat und Fehltritten und sich in Relation weniger auf das politische Programm auch bezogen wird. Zumindest das, was im Internet und in der medialen Aufmerksamkeit Wellen schlägt. Zum anderen würde ich gerne eine Sache noch zu diesen ganzen Regierungserfahrungen hin oder her sagen. Und zwar, in meinen Augen ist es so, dass Frau Baerbock jetzt gerade nicht den Lindner machen will. Und zwar nicht regieren will, statt falsch regieren. Und wie Sie das schon gesagt haben, Herr Kabisch, es ist so, dass die anderen beiden Kandidaten Regierungserfahrung haben. Aber sagen wir mal so, das ist jetzt auch kein lupenreiner Lebenslauf, den man vorlegen kann, um Kanzler zu werden. Unsere Zukunft ist nämlich auch nicht mit alten weißen Männern gerettet. Sie ist nicht mit Frau Baerbock gerettet, aber sie ist auch nicht mit Laschet oder mit Söder gerettet. Deswegen, who knows? Deswegen ist es eine sehr unvorhersehbare Wahl. Und ja, den Rest haben Sie ja schon gesagt.
Ich kann da EN nur zustimmen. Ich sehe das ganz ähnlich. Ich finde es außerdem schwierig, dass wir bisher oder dass das medial auch viel zu wenig über Laschets Einstellung zum Klimaschutz gesprochen wird. Das betrifft Scholz in einem ähnlichen Maß. Und zwar denke ich da an seine Aussage nach der Flutkatastrophe, nachdem er erst eine weitaus intensivere Klimaschutzpolitik angesprochen und gefordert hatte, aber dann sich mit den Worten äußerte, weil jetzt ein solcher Tag ist, also der Flutkatastrophe, ändert man nicht die Politik. Und ich finde diese Wechselhaltung einfach total fragwürdig und die gibt ein totales Wankelbild der Partei selbst ab. Ich als Wählerin kann, als Erstwählerin in diesem Jahr, kann überhaupt nicht mehr sagen, welche Position Laschet genau hat, welche Position Scholz mit der SPD vertritt, was den Klimaschutz betrifft. Und das ist für unsere Generation ein extrem wichtiges Thema. Und das hat man auch beim Triell gemerkt, wie unterschiedlich die drei KandidatInnen das Thema gewichten. Und da war Annalena Baerbock definitiv am engagiertesten.
Hans, du darfst.
Ja, als ich vorhin gesagt oder beschrieben habe, dass für mich der Unterschied zur letzten Diskussion eben darin besteht, dass Scholz sich so weit nach vorne geschoben hat und versucht habe zu begründen, warum das so ist, da habe ich argumentiert mit den von mir vermuteten Erwartungs- und Entscheidungsfaktoren bei Wählermehrheiten. Das war nicht mal eine persönliche Position. Um das zu verdeutlichen, möchte ich noch zwei, drei Sachen sagen. Zum einen, vermutlich muss Annalena Baerbock jetzt genau deswegen so sehr leiden, sage ich jetzt mal, weil sie eine Partei vertritt und Inhalte vertritt, die Notwendigen sind. Diese notwendigen Inhalte und auch politischen Entscheidungen und Veränderungen bedeuten aber für viele Menschen in diesem Lande etwas, was sie als Zumutung und Verzicht empfinden. Das wollen sie nicht. Das ist die Geschichte der Grünen bei den letzten Bundestagswahlen. Auch 2017, auch 2013 hatten die Grünen Wochen und Monate vor der Wahl waren sie knapp 20%. Und je näher die Wahl ranrückte, desto mehr schrumpfte das zusammen, wie bei Herrn Turtur, dem Scheinriesen. Und das hat etwas damit zu tun, dass den Menschen, den Wählern dämmerte, wenn die sich durchsetzen, dann kommt hier etwas auf uns zu, was wir in dieser harten Form dann doch nicht wollen. Das heißt, es war sozusagen ein Erschrecken vor den nötigen Konsequenzen politischen Handelns. Und das haben wir, und je mehr Klimakrise und andere Krisen voranschreiten, desto notwendiger und drängender werden diese Veränderungsnotwendigkeiten. Und wenn dann, jetzt bin ich bei Albrecht, wenn dann jemand auftritt als Führungsfigur, die A, bestimmte Erfahrungen, formale Erfahrungen wie Regierungsverantwortung und so weiter nicht haben, die als Kompensationsfaktoren immerhin gelten könnten. Wenn die nicht da sind, dann fällt es sowohl der medialen Macht, die es gibt, als auch den Vorurteilen von verängstigten Wählermehrheiten, die es auch gibt, es relativ leicht, diese Faktoren in den Vordergrund zu stellen und sagen, ach nee, dann wählen wir die doch eher nicht. Klammer auf, im Übrigen hat auch Willy Brandt 3 Anläufe gebraucht, um Kanzler zu werden. Gerhard Schröder hat 3 Anläufe gebraucht, um Ministerpräsident in Niedersachsen zu werden. Das hatte zum Teil mit ähnlichen, gerade bei Brandt, mit ähnlichen Faktoren zu tun. So. Das bedeutet unterm Strich, die beiden anderen Kandidaten einbezogen, wofür steht Laschet In der Tat, Laschet ist ein Chamäleon in seinen politischen Einschätzungen. Das sagen alle, die seine, oder können alle feststellen, die seine Interviews, seine Äußerungen verfolgen. Er sagt manchmal innerhalb von 2 Tagen komplett unterschiedliche Sachen. Das hat immer damit zu tun, mit welchem Publikum, mit welcher Erwartungshaltung er sich gerade konfrontiert sieht. Er ist zum Beispiel, was Pandemiebekämpfung angeht, und das war ein großes Thema, auch in den vergangenen 1,5 Jahren, da ist er mal so, mal so, mal so zickzack gefahren in der Position als Ministerpräsident. Und das hat sich jetzt und beim Hochwasser, ich habe das eben beschrieben, auch gezeigt. Also Armin Laschet ist wirklich ein unberechenbares Chamäleon. Bei Scholz ist das Interessante. Scholz hat es irgendwie drauf, sozusagen reaktiv, situativ, wenn ein Kind in den Brunnen gefallen ist, sag ich mal so, dann so zu tun, als sei er der Vernünftige, der jetzt gerade das Richtige empfiehlt. Dass er aber in der Zeit davor, auch als Inhaber von Regierungsmacht, genau einer derjenigen waren, die dazu beigetragen hat, dass das Kind in den Brunnen gefallen ist, das wird nicht genügend wahrgenommen und herausgearbeitet. Und das würde ich zum Beispiel der politischen Berichterstattung auch vorwerfen. Scholz hat, als die Pandemie kam, hat Scholz auf einmal gesagt, jetzt holen wir die große Bazooka raus, jetzt schicken wir alles Geld auf den Markt, egal was es kostet, sehr gut. Aber er hat davor in der ganzen Zeit als SPD-Politiker und Finanzminister die schwarze Null hochgehalten wie nichts Gutes. Und jetzt tut er auf einmal so, als sei das alles Vergangenheit und gilt nicht mehr. Genauso ist das bei Cum-Ex. Es war die Finanzaufsicht, die dem Bundesfinanzministerium untersteht, die versagt hat. Es gab Hinweise, die wurden nicht weiterverfolgt. Das war die Verantwortung des Finanzministers. Abgesehen von seiner Verantwortung als Hamburger Bürgermeister, wo wir auch noch nicht wissen, was mit der Warburg Bank gelaufen ist. Und jetzt stellt Scholz sich dann hin und sagt, wir haben doch reagiert und die Finanzaufsicht wurde besser gestellt. Also Scholz hat es drauf, sich als den erfolgreichen Krisenbewältiger darzustellen, ohne dass im gleichen Atemzug erwähnt wird, dass er eigentlich mit der Krisenverursacher gewesen war. Und das ist, finde ich, ein schlechtes Zeugnis für politischen Journalismus, dass diese Doppelgesichtigkeit von Olaf Scholz nicht genügend rausgearbeitet wird.
Ja, darauf würde ich gleich reagieren. Und zwar fand ich, hat man das in dem Triell auch ganz gut bemerkt, denn dort wurde ja Scholz auch, sag ich mal, direkt auf Fehltritte seinerseits, zum Beispiel was die Finanzierung von Luftfiltern oder sonst irgendwelche anderen Sachen angeht, direkt angesprochen und natürlich auch sehr stark, ich sag mal, bombardiert mit Fakten, sowohl von Laschet als auch von Annalena Baerbock. Und ich fand, das hat Annalena Baerbock im Triell etwas stärker gemacht und sie hat als einzige in meinen Augen klare Angaben gebracht, was sie verändern will, wie sie das verändern will und gezielte Vorschläge gebracht, wie sie das umsetzen möchte. Auch egal, ob die jetzt gut durchkommen im Bundestag oder ob sie da wirklich umsetzen kann, aber sie hat Sachen angebracht, die man wirklich ja greifen konnte, die auch die Bevölkerung vielleicht besser verstehen konnte. Sie hat eben manchmal sogar Sachen erklärt, wie sie das machen möchte. Und gerade zum Beispiel diese Ja-Nein-Fragen, die gestellt wurden, die wurden von Olaf Scholz und Laschet von beiden immer sehr schwammig beantwortet und immer drumherum geredet. Annalena Baerbock hatte da immer eine sehr klare Meinung und hat immer noch was dazu gesagt, wie sie das machen würde. Und ich fand, das ist zum einen, was Hans gesagt hat, dass sie da so radikal drauf geht, kann natürlich den einen Teil der Bevölkerung sehr verschrecken, weil sie so eine krassen Veränderung auf sofort einfach nicht wollen, was den Klimaschutz angeht, zum Beispiel komplett auf die E-Autos umzusteigen, bis 2030 aus der Kohle auszusteigen. Das geht vielen Leuten dann wahrscheinlich doch wieder zu schnell, weil sie auf vieles nicht verzichten wollen. Die andere Seite möchte aber gerne diese schnellen Veränderungen, wahrscheinlich auch gerade die Jugend, was den Klimaschutz angeht. Deswegen denke ich, ist das so ein Zwiespalt, in der die Bevölkerung da einfach stecken. Gerade bei Annalena Baerbock, was machen wir jetzt? Das eine, was sie sagt zur Sozialpolitik, finden sie super, Klimaschutz vielleicht eher nicht so.
Ich wollte auch noch ergänzen, dass diese Sprunghaftigkeit, die Hans schon angesprochen hat, in gewisser Weise bedenklich ist. Und ich finde es nicht gut, wenn jemand unberechenbar ist.
Alles gut bei dir, LZ? Gerade bist du wieder
Ja, ich bin sonst noch ein bisschen erkältet und da spielt die Stimme nicht immer mit.
Nicht, dass du live in der Aufnahme stirbst, das wäre nicht gut.
Das wäre aber gut für die Klicks.
Nee. Du musst den Titel schreiben. Tatsächlich wäre das ein Punkt, den ich rausschneiden würde.
Stirbt.
Ja.
In Podcast-Aufnahmen.
Genau, richtig. Bitte nicht.
So viel Politik.
Ja,
das kann viel, gefährlich werden, oder?
Die
Schülerin redet über Laschet und stirbt.
Grüßt es.
Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Folgendes, ja, also. Zum einen muss ich ein bisschen widersprechen, was zu Olaf Scholz gesagt wurde. Ich finde schon, dass gerade die SPD in den vergangenen Monaten viel inhaltlich geredet hat. Die SPD hat als erste Partei ihr Wahlprogramm komplett vorgestellt. Armin Laschet ist da anscheinend irgendwie immer noch dran, will jetzt irgendwie seinen 100-Tage-Plan da veröffentlichen und alles. Ich finde schon, dass man von Seiten der SPD auch durch Lars Klingbeil oft versucht hat, den Fokus auf Inhalte zu legen. Allerdings war das halt in einer so frühen Wahlkampfphase auch noch schwierig. Es geht jetzt langsam erst um die Themen. Es hat jetzt im ersten Trier schon angefangen. Ich stimme, wer hat es gesagt, LP, da soweit zu, dass im Triell Annalena Baerbock manchmal eine etwas bessere Figur gemacht hat und Olaf Scholz vielleicht nicht immer ganz klar auf die Fragen geantwortet hat. Da muss man aber ganz klar sagen, dass Annalena Baerbock einfach den Vorteil hat, als Oppositionspolitikerin in dieses Duell reinzugehen. Was es natürlich für sie etwas einfacher gemacht hat, weil sie nun mal einfach die Bundesregierung viel einfacher kritisieren konnte. Und es kann ja niemand negieren, dass in den letzten Monaten und Jahren einiges schiefgelaufen ist. Armin Laschet hat an der einen oder anderen Stelle auch versucht, sich irgendwie so darzustellen, als ob er mit der CDU nichts zu tun hätte oder mit dem, was da in den letzten Jahren passiert ist mit der CDU als regierende Partei, was ich auch was witzig fand an der einen oder anderen Stelle. Wo ich auch zustimmen muss, wurde jetzt auch ein paar Mal gesagt, dass Armin Laschet ein politischer Wendehals ist. Das stimmt, ja, er ändert seine Meinung gefühlt stündlich. Er weiß nie genau, was jetzt seine Themen sind. Er kann Fokus nicht drei Themen nennen, die er umsetzen möchte oder drei Dinge, die er umsetzen möchte. Nach
Klimaneutralität. Er kann nicht mal bis vier zählen.
Ja, das ist auch ein großes Problem. Nach Klimaneutralität und Digitalisierung hört es auf. Ich mache es nicht. Ist auch sehr witzig gewesen. Bei Olaf Scholz will ich das nicht ganz so sehen. Also na klar hat er auch seine Meinung in seiner politischen Karriere schon mal geändert. Er hat damals die Hartz-Reform mitgetragen und arbeitet jetzt daran, sie wieder abzuschaffen. So ist das einfach. Man ändert als Politiker seine Meinung auch mal. Dass Olaf Scholz jetzt nicht der perfekte Kandidat ist, ist, glaube ich, jetzt auch schon klar geworden im Verlauf dieses Gespräches. Aber ich würde ihn da schon nochmal differenziert von Laschet betrachten, weil Armin Laschet wirklich teilweise eine Inkompetenz in den Tag gelegt hat, die einfach unter aller Sau ist. Also frage ich mich auch, was bei der CDU teilweise da schiefgelaufen ist. Aber Olaf Scholz würde ich tatsächlich nicht so attestieren. Also er hat sich schon, finde ich, im Wahlkampf bis jetzt ganz gut geschlagen und sich auch nicht sonderlich widersprüchlich geäußert. Also jedenfalls habe ich das nicht mitbekommen.
Ich glaube, man hat bei dem Triell auch ziemlich gut gemerkt, dass man Laschet vorher irgendwie aufgetragen hatte, sei aggressiv. Das war in den ersten 20 Minuten ja ziemlich deutlich geworden, wie stark er da angegriffen hat und auch sehr direkt geworden ist. Und dann merkt man einfach, Laschet ist halt Ausdrucksform eines wirtschaftsnahen, angebotsorientierten CDU-Programms. Das muss man einfach so sagen. Das trägt er natürlich mit, muss er auch mittragen. Und das sieht man dann wahrscheinlich auch in der Umsetzung. Insofern, wir haben gemerkt, also ja, man kann verschieden auf die Position gucken, auf die verschiedenen Spitzenkandidaten gucken. Und wir haben auch festgestellt, dass es dann deutlich verschiedene und deutlich divergierende Wahrnehmungen gibt. Aber vielleicht ist es auch ganz klar das, was in der Gesellschaft so ersichtlich wird. Albrecht, möchte noch ganz kurz was zu den Spitzenkandidaten sagen, das kann er gleich. Und dann würde ich noch ein paar Minuten nutzen, um einen Blick zu werfen mal auf die Parteien daneben quasi, die vielleicht potenziellen Koalitionsparteien, welche Rolle die spielen könnten. Aber erstmal kann Albrecht in kurzer Form noch ergänzen, was er ergänzen möchte. Muss ich nur vorher entmuten, Albrecht, sonst hören wir
ja,
dich nicht.
Ja, hab's gesehen. Zwei Sachen nur, die mir vielleicht nicht ganz unwichtig erscheinen. Ich gebe der Beschreibung von Scholz, die auch Hans so schön getätigt hat, völlig recht. Man könnte es sogar zuspitzen. Scholz versteht die asymmetrische Demobilisierung fast besser als Merkel. Und das ist ja auch das Interessante bei dem Triell gewesen. Das Triell lebt nicht primär von Inhalten. Ich würde selbst, der ich es beobachtet habe, ich war allerdings in der Gruppe, das war insofern, sonst bin ich konzentrierter, ich verfolge das dann genauer, wenn ich alleine gucke. Ich glaube, das Triell ist ganz, ganz weitgehend unter dem Haltungsgesichtspunkt beurteilt worden und auch wahrgenommen worden. Und da hat die ruhige Art von Scholz natürlich eine enorme Ausstrahlung gehabt. Der Laschet auch in seiner völlig nervösen Art, die Unsicherheit, die dann auch wieder ins Zornige gehende, ich habe das rumpelstilzchenhaft genannt. Also er hat ja da einen, schon in der ersten Szene, wenn ihr euch das bewusst macht, wie Laschet auftrat, man muss sich das mal vorstellen, er spricht über Afghanistan und beklagt, das ist das schlimmste Debakel, totales Versagen der Bundesregierung, abgesehen davon, dass da gar keine emotionale Tonlage drin war. Er hätte ja sagen können, er hätte ja auch eine Form der Demut zeigen können und sagen können, es ist tragisch, was da passiert. Nein, sofort Attacke. Und das gegen eine Regierung, die von seiner Kanzlerin geführt wird. Nicht? Da zeigt sich die ganze Diskrepanz, die auch drin steckte. Der Scholz hat es ungemein gut geschafft, das abzumoderieren. Und Hans trifft es. Er schafft es dadurch auch Dinge, übrigens auch durch seine ungeheuer dröge Art, Dinge wegzureden. Man kann dem Mann nicht zuhören. Und das halte ich als einen Satz nur, weil immer so gesagt wird, das ist nicht das kleinste Übel. Ich glaube, wir werden in den nächsten 4 Jahren einen Kanzler brauchen, der in der Lage ist, Richtlinien der Politik, eben anders als Merkel, die Merkel hat es nämlich ähnlich gemacht, wie Hans es beschrieb, auf Scholz, da sind sie sich auch sehr ähnlich, eben nicht nur reaktiv dann irgendwie umzulenken, sondern eben vorausschauend und dann natürlich auch die Bevölkerung mitnehmen. Wir werden Politikertypen brauchen, die in der Lage sind, einer Bevölkerung etwas nahe zu bringen, auch sie zu überzeugen. Deswegen wäre vielleicht eben dann doch ein Habeck die stärkere Wahl gewesen und vom Typus jemand, der dazu in der Lage ist, offensichtlich. Bei weitem Teilen der Bevölkerung oder jedenfalls einem grün geneigten Segment verfügt er ja anscheinend über solche enorme Ausstrahlung. Ich kann das von mir gar nicht behaupten, aber es ist bei vielen, schlägt es so ein. Und das ist der Punkt, warum ich mit dem Typus, warum aber momentan meinem Eindruck der Typus Scholz verfängt. Und ein letztes ist mir aber auch ganz wichtig. Ihr habt das so oft auf Baerbock abgestellt gesagt. Das Problem der Kandidatur von Annalena Baerbock, überhaupt auch eurer Problematik besteht darin, dass dieses Thema Klima keineswegs mehr das erste im Ranking ist. Das habt ihr ja wahrscheinlich ja verfolgt. Es ist ja keineswegs so, dass das allgemein bei der Bevölkerung an Nummer 1 steht. Die neuen Themen, die aufgekommen sind, übrigens interessanterweise ist die Flut wahrscheinlich sogar fast zu wenig unter Klimaproblematik gekommen, aber Afghanistan beispielsweise, auch die Fragen zum Teil des Sozialen. Es gibt eine Splitting, eine weit größere Diversität auch in der Themenorientierung. Und gerade das außenpolitische Thema macht es natürlich einer neuen, jungen Herausforderung wie Baerbock noch mal erheblich schwerer, in diesem Maße plötzlich mitzustinken, sage ich mal, in dem Ranking zwischen den beiden anderen. Und diese Themenkorrektur, diese Themenveränderung schlägt meinem Eindruck noch mal ausgesprochen problematisch für Baerbock zu Buche, was ich sehr bedauerlich finde, weil natürlich dieses Verdrängen des Klimathemas ein großes Problem ist. Nicht zuletzt deshalb, sei es nur gesagt, ihr kennt ja sicher Campact, die Organisation, die jetzt gerade klimapolitisch ungemein trommelt. Die versuchen gerade vor dem Hintergrund auf die letzten Tage nochmal zu fokussieren. Die versuchen am vorletzten Tag, also auch mit Fridays for Future, gibt es die große Demonstration, um dieses Thema wenigstens auf den letzten Metern nochmal richtig nach vorne zu bringen. Und das halte ich auch für essentiell im Sinne eurer Anliegen. Ja, oder unser aller Anliegen natürlich als das der Jahrhundertaufgabe der Klimapolitik. Aber es gibt eben nicht nur diese Mono-Thematik. Die ist gar nicht, das ist keineswegs der Fall in diesem Wahlkampf.
Wobei interessant wäre, Albrecht, welche Umfrage du meinst. Ich habe gerade mal 2 mehr angeguckt. Überall ist Umweltpolitik noch ganz oben. Die sind teilweise gestern und vorgestern veröffentlicht worden. Platz 2 ist dann in der Regel wie bei den ersten Umfragen immer die soziale Frage. Und Platz 3 ist in die eine Umfrage von der Forschungsinstitut Wahlen. Da ist Platz 3 Wirtschaft und bei der anderen ist es innere Sicherheit. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Ich wollte nur sagen, es gibt scheinbar auch Umfragen, die immer noch Umweltpolitik da ganz oben sehen, was mich auch wenig wundert, ehrlich gesagt, bei der Schwerpunktsetzung. Gut, dann lass uns mal den Blick werfen auf die Parteien daneben. Das können wir jetzt in einem Block tun quasi. Aber ich würde eine Partei so ein bisschen herausstellen, bei der ich mir von euch vielleicht ein paar Inputs erhoffe insgesamt, nämlich die FDP. Das muss mir einer erklären. Die FDP steht bei allen Umfragen, ich habe mir mal gegenübergestellt, also Allensbach, Forsa, Infratest, DIMAP, steht sie zwischen 11% und 14% in der aktuellen Umfragereihe. Jetzt die Frage, woran liegt es denn bitte aus eurer Sicht? Also an den Wahlplakaten, wo Herr Lindner zu sehen ist und wir müssen bessere Schulen leisten, wird es wohl nicht bloß liegen. Mich würde einfach mal interessieren, was seht ihr als Gründe, warum die FDP gerade in diesem Wahlkampf auch mit einem, wie immer, wirtschaftsnahen und einem Programm, was deutlich ja die Oberschicht entlasten soll, wie immer, da so punkten kann und so in die Höhe schießt, jeweils wenn man die aktuellen Umfragen sieht. JS beginnt. Albrecht, ich habe dich auf dem Plan. Du kannst nachher dann nochmal deine Replik quasi platzieren.
Ich hatte mich noch gemeldet, weil ich was zu dem letzten Thema noch sagen wollte mit der Klimapolitik. Von daher, zur FDP möchte ich mich jetzt erstmal nicht äußern.
Dann schieben wir das
nochmal ans Ende. Aus guten Gründen. Ich möchte keine bösen Nachrichten von Liberalen kriegen.
Dann schieben wir das nochmal ans Ende. Ich erinnere mich zurück an unsere Kapitalismusdiskussion. Vielleicht kommt daher dein Unmut. Du, gut, dann LD, du darfst.
Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich polarisiert wirklich Lindner. Also Lindner als charismatischer Parteivorsitzender ist für mich der quintessentielle Faktor, weshalb die FDP momentan so stark ist. Ich finde, noch ein anderer Faktor kommt durch dieses ganze mediale Geschehen. Also ich weiß nicht, wie versiert sie im Umgang mit den sozialen Medien wie Instagram beispielsweise sind. Aber momentan gibt es halt diesen extremen Aufwärtstrend hin zu beispielsweise Finanzmemes. Und da in diesen Memes, in diesen Witzen, sage ich mal, werden oft Themen oder Wahlplakate, Sprüche und vor allem auch Christian Lindner aufgegriffen. Und ich denke mal, unter der Jugendbevölkerung, unter den jungen Leuten sind die extrem populär momentan. Und dementsprechend, finde ich, hat man direkt eine Assoziation zu der FDP, was man zu vielen anderen Parteien vielleicht nicht hat als junger Mensch. Dementsprechend denke ich, dass halt ja dieses ganze mediale Auftreten von Lindner in Kooperation oder in Synergie mit diesen Memes, mit diesen Meme-Seiten zu dem enormen Erfolg in Anführungszeichen führt.
Ja, das sehe ich ganz ähnlich wie LD. Ich glaube auch, dass dieser Personenkult um Lindner der Partei insgesamt hilft. Was aber, denke ich, auch für eine stärkere Popularität der FDP generell sorgt, ist die Einstellung zu vielen Corona-Maßnahmen. Also während sich die meisten Parteien geschlossen hinter die Maßnahmen gestellt haben, hat die FDP häufig eine komplett andere Haltung vertreten, hat die Maßnahmen kritisiert und die Regierungsparteien auch kritisiert, die diese ja umsetzen mussten. Also sei es jetzt der Lockdown, Maskenpflichten oder andere Pflichten, die verhängt wurden. Und viele Skeptiker oder auch wirtschaftlich bedrohte Personen, vielleicht auch Selbstständige, sehen sich, denke ich, am ehesten in der FDP vertreten.
Jetzt muss ich mich da noch äußern. Also zum einen ja, der Christian-Lindner-Kult ist auf jeden Fall ein Riesenfaktor. Ich habe, glaube ich, 2 Plakate gesehen, auf denen Christian Lindner nicht zu sehen ist. Von der FDP immer schön in schwarz-weiß. Anscheinend hat es für Farbe nicht mehr gereicht. Auch den Freiheitsaspekt, den AHA gerade schon angesprochen hat, finde ich auch ein sehr wichtiger Punkt, weil einfach in dieser Corona-Pandemie viele liberale Gedanken noch viel essentieller geworden sind, als sie es vielleicht vorher waren. Zum anderen muss ich auch sagen, dass ich zum Teil so ein bisschen Fehlinformationen wahrnehme. Viele, also jetzt was heißt viele, ein paar von Leuten aus meinem Bekanntenkreis haben mir gesagt, dass sie die FDP wählen werden oder darüber nachdenken, weil die FDP am meisten für sie tun wird. Und da stockt es mir ein bisschen, weil die sich einfach anscheinend nicht richtig mit dem Wahlprogramm auseinandergesetzt haben. Wenn die Leute Steuerentlastung hören, dann freuen sie sich erstmal. Wenn man sich dann damit auseinandersetzt, sieht man, dass zum einen es ExpertInnen gibt, die meinen, dass das Programm der FDP sich nicht finanzieren lässt und zum anderen, dass eben hauptsächlich Reiche davon profitieren würden, wenn die FDP mitregieren würde. Und zum anderen hat die FDP es ganz gut geschafft, auch medial sich darzustellen als die Partei für Digitalisierung, als die Partei für Bürokratieabbau, auch als die Partei für Klimaschutz, was wirklich für mich absolut unerklärlich ist und auch lächerlich, weil sie klimatechnisch für mich mit das schwächste Programm hat. Von daher ist für mich, also ich persönlich kann mir nicht erklären, warum, ich kann es mir schon erklären, aber ich verstehe nicht, warum die FDP aktuell so gut dasteht, aber die von mir gerade genannten Punkte und die von davor schon genannten Punkte erklären das, glaube ich, so ein wenig.
Ich wollte noch ergänzen zu JS, dass die Steuersenkungen auch die ganzen sozialen Probleme, die wir im Moment schon haben, noch weiter ausbauen würden und dass diese Schere zwischen Arm und Reich vielleicht noch größer werden würde.
Aber ich finde gerade für mich, also das ist jetzt meine subjektive Wahrnehmung und Meinung, gerade für mich diese distinguierte Steuerpolitik ist ein Faktum, warum ich jetzt zum jetzigen Standpunkt die FDP wählen würde. Tut mir leid, aber ich möchte nicht dem Staat die Disposition über mehr als 50% meines Einkommens geben. Das ist aber rein meine subjektive Wahrnehmung und Meinung. So, zum anderen Faktum, JS, du hattest die Klimapolitik angesprochen. Und ich finde tatsächlich, dass eben diese Synergie aus Klimaschutz und sozialer Marktwirtschaft beziehungsweise höherer Bepreisung von CO2 ja sehr, sehr innovativ ist. Also für mich, finde ich, ist das die prosperierendste und wirtschaftsfreundlichste Art, das Klima zu schützen.
Darf ich reagieren? Ah, ich habe schon
bitte,
was gedacht.
Bitte, mach.
Also ich, wie gesagt, du hast dein Recht auf deine Meinung. Ich finde es auch gut, dass du da so eine klare Meinung zu hast und dich offensichtlich auch informiert hast. Zum einen, ich weiß jetzt nicht, wie es mit deinem Einkommen so aussieht, will ich jetzt auch keine Angaben zu kennen, zu hören. Aber die FDP ist die Partei der Reichen, so da kann mir jetzt auch niemand was anderes erzählen. Die Steuersenkungen, die die FDP veranlassen möchte, davon wird der Durchschnittsbürger und die Durchschnittsbürgerin nicht profitieren. Wie gesagt, es gibt auch Rechnungen, dass sich das eben nicht rentieren wird. Wir kommen gerade aus einer Pandemie, in der wirklich Schulden aufgenommen wurden. Und jetzt Steuersenkungen für die Reichen, das entzieht sich völlig meinem Verständnis, wie man das ernsthaft vorschlagen kann und vor allem gegen Vermögenssteuer und so eintreten kann. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Klimapolitik der FDP ist immer, wir wollen Innovation und wir wollen ja nichts verbieten. Das hört sich super an. Der Markt regelt schon. Realität ist, der Markt regelt nicht. Wir leben im Kapitalismus und es geht um Profit. Und solange sich Klimaschutz durch gewisse Vorgaben noch nicht lohnt, monetär, wird es auch die Innovation nicht geben. Weil solange man die Wirtschaft nicht dazu zwingt, diese Innovation überhaupt erst auf den Weg zu bringen, durch eben Verbote seitens des Staates. Woher sollen dann diese Innovationen kommen? Ich würde super gerne glauben, dass der Markt das alles regelt. Und wenn Christian Lindner dann Bundeskanzler ist, dann gibt es hier Innovation über Innovation. Und wir leben im klimaneutralen Deutschland. Das entspricht aber nicht der Realität, meiner Meinung nach. Und auch der Meinung vieler ExpertInnen.
Aber denkst du wirklich, dass wenn beispielsweise jetzt Rot-Rot-Grün, sage ich mal, regieren würde, meiner Meinung nach würde diese Koalition ineffizient in den Markt eingreifen und so mehr Innovation stoppen, als wie du gerade beschrieben hast. Also meiner Meinung nach, tut mir leid, aber die freie Wirtschaft und in dem Fall der Kapitalismus ist eben, oder allgemein dieser Anreiz, dass man Dinge erreichen kann, dass man selbstständig ist, dass man eben extrem exorbitant davon profitieren kann, ist für mich der größte Innovationsmotor. Und ich denke nicht, dass Regularien quasi die Innovation fördern.
Aber wo sind denn dann die großen Innovationen? Es ist jetzt ja nicht so, dass der Staat in den letzten Jahren stark eingegriffen hätte. Wo sind denn dann die Innovationen? Wie gesagt, da sind wir wieder bei unserer alten Debatte, etwas, das uns politisch immer trennen wird, dass wir da einfach grundlegend verschiedene Ansichten haben. Deshalb bin ich auch bei den Jusos und nicht bei den Julis. Das sind einfach Sachen, da werden wir, glaube ich, auch nicht mehr drüber hinwegkommen in diesem Podcast. Du hast deine Meinung dazu, ich habe meine Meinung dazu. Ich glaube nicht, dass der Markt alles regelt. Ich denke, dass sich das in Deutschland, aber auch in anderen Ländern in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt hat. Ich sage nicht, dass es hundertprozentig mit einer Rot-Rot-Grün oder mit einem Linksbündnis besser werden würde. Meiner Meinung nach würde es das, aber auch ich kann nicht in die Zukunft sehen und kann das nicht so sagen. Ich glaube aber nicht, dass wenn die FDP mitregiert, wir in ein paar Jahren klimaneutral sind. Ich meine, ihr Ziel für Klimaneutralität ist, glaube ich, 2050 nach meinen Informationen. Das ist das späteste von allen Parteien. Und da muss man sich schon ein bisschen die Frage stellen, ob das für unser Land aktuell die richtige Wahl wäre.
Hallo, ich bin ein Gast und ich würde dazu auch gerne was sagen. Und zwar sagt ja generell die FDP in ihrem Wahlprogramm, dass sie viele soziale Unterstützungen vornehmen werden, wo ich mich frage, woher das ganze Geld kommen soll. Sie sagen, sie wollen Schulen digitalisieren, sie wollen Auslandsjahre sponsoren und wo ich mich wirklich frage, wo soll dieses Geld herkommen, genau für so eine Sachen. Wir haben hunderte Schulen in Deutschland, das heißt aber, jeder muss irgendwie mit einer Gleichheit irgendwie behandelt werden und wo ich mich frage, wie soll das vonstatten gehen?
Ja, auch ich halte viele der Punkte, die die FDP vertritt, zwar für sehr ambitioniert und auch wichtig, also gerade wie die FDP zur Digitalisierung steht, ist ein wahnsinnig guter Punkt, den die anderen Parteien nicht so stark für sich eingenommen haben. Aber ich denke, dass was schwer, schwer realisierbar ist, einfach weil es auch eine Frage des Geldes ist. Also das, was häufig den Grünen vorgeworfen wird, die Frage, wo denn das ganze Geld herkommen soll, das liegt vielmehr bei der FDP. Die Grünen haben die Antwort mit der Vermögenssteuer und anderen Maßnahmen darauf, aber bei der FDP scheint es meiner Meinung nach zu fehlen. Vielleicht kannst du das nochmal ergänzen, LD, oder Albrecht oder Hans, vielleicht könnt ihr da noch etwas dazu sagen, aber mir fehlen die konkreten Maßnahmen für die Geldbeschaffung für all die Vorschläge.
Wobei die Logik natürlich der FDP eine relativ einfache ist, denn durch die vermeintlich Steuersenkungen und durch die Anreize am Markt wird quasi der Wirtschaftsaufschwung vorangetrieben und durch den Aufschwung und durch mehr Konsum steigen natürlich auch die Steuereinnahmen. Es ist ja quasi die Logik umgedreht, wenn man so will. Man geht nicht über den Zins, sondern man geht über die Steuer, die quasi entsteht, qua Produktion, qua Konsum, qua Abgaben. Das ist ein bisschen der Gedanke, wie das refinanziert werden soll. Zumindest ist das der Ansatz einer neoliberalen Theorie. Aber JS wollte noch kurz reagieren und dann spiele ich den Ball zu Albrecht.
Ja, stimmt, Albrecht ist ja immer noch, muss man auch nochmal wieder ins Spiel holen hier. Das ist genau das, was ich meinte, Aha, hast du nochmal gut gesagt, dass eben es viele Rechnungen gibt, wo einfach klar wird, dass sich das Programm der FDP nicht finanzieren lässt. Und ein anderer Punkt ist ja, die FDP steht irgendwie für Digitalisierung, aber realistischerweise, wenn wir mal ehrlich sind, jede Partei steht für Digitalisierung. Also bei der AfD weiß ich es jetzt nicht, interessiert mich auch nicht, die sind unwählbar für mich und nicht demokratisch. Aber jede Partei will doch heute die Digitalisierung. Sogar Armin Laschet kann Digitalisierung sagen. Von daher hat die FDP es irgendwie geschafft, das Thema mehr für sich einzunehmen. Ändert aber nichts daran, dass jede Partei Digitalisierung möchte. Ob sie es umsetzen kann, ist die andere Frage. Aber ob die FDP das umsetzen kann, weiß ich nicht.
Bevor ich Albrecht den Ball zuspiele, der sich schon in Bereitschaft setzt, würde ich trotzdem Hans erstmal dazu nehmen, der vielleicht als Spiritus Rector uns da genauer Einblick geben kann.
Ja, Spiritus ist immer gut. Also,
das hast du gesagt.
Ja. Ich finde, gerade vor diesen Wahlen und Wahlumfragen kann man nie nur einzelne Parteien abgetrennt und separat betrachten, sondern immer in Relation zu den anderen und zu Erwartungen und Hoffnungen und Wünschen von Bürgern. Ein für mich wichtiger Punkt ist, dass es eine ziemliche Schnittmenge doch gibt zwischen Wählerpotenzial der Unionsparteien und der FDP. Das war immer so. Und da gibt es einfach hohe Schnittmengen. Sie bekennen sich beide in ausdrücklicher Weise zu einer wirtschaftsgesteuerten, also privatwirtschaftlich gesteuerten Ökonomie. Und in dem Maße, wo bei der Union Potenzial wegbricht, und das zeigt sich ja auch in den Umfragen, wandert das relativ natürlich zur FDP rüber. Das hat sich in früheren Wahlen auch schon immer gezeigt. Ich wage jetzt mal die These, hätten wir keinen Kanzlerkandidaten Laschet bei der Union, sondern einen, der Söder heißt, kann ich mir vorstellen, dass die FDP 2-3 Prozentpunkte weniger in diesen Umfragen hätte und die Union eben mehr. Das ist das eine. Das zweite ist, was richtig ist, die FDP inszeniert sich selbst und ist sie ja auch traditionell als eine Partei des individuellen bürgerlichen Freiheitswillens und auch der Chancen darauf. Und das ist eingeschränkt worden. Gerade in der Pandemie sind bürgerliche Freiheiten eingeschränkt worden. Und das widerstrebt natürlich dem Freiheitsbedürfnis und Entfaltungsbedürfnis von Menschen, denen die individuelle Freiheit und ihre Realisierung sehr wichtig ist. Das sind eben, auf der einen Seite sind es diejenigen, die davon ökonomisch profitieren. Das sind wegen mir die Reichen oder diejenigen, die sagen können, ja, umso besser, wenn Steuern gekürzt oder reduziert werden, bleibt mehr für mich. Es sind aber auch wirklich diejenigen, die sagen, ich möchte mein Potenzial entfalten können. Ich möchte mein Leben, meine Zukunft, meinen Beruf so gestalten können, wie ich das will. Und ich will da nicht vom Staat gegängelt werden. Das sind Wünsche, berechtigte Wünsche, die FDP und dann vertreten durch die Person Lindner, wo ich sagen würde, charismatisch finde ich den nicht. Er ist gelernter Werbemann und das setzt er ziemlich clever in Politik um. Das findet sich darin wieder. In der Pandemie, und jetzt kommt eine andere Facette, die FDP auch für Teile der Linken attraktiv macht, jedenfalls der geistig Linken, dass sie diejenigen sind, denen auch die bürgerlichen Freiheiten gegenüber dem Staat wichtig sind. Es war jenseits von irgendwelchen Querdenkern, die sozusagen durch partielles Demonstrationsverbot und so weiter schon gleich die Grundrechte auf ewig außer Kraft gesetzt werden. Es war die FDP, die zu Recht darauf hingewiesen hat, dass diese Einschränkungen alle grundgesetzlichen Vorgaben, vor allem denen der Verhältnismäßigkeit, genügen müssen. Und da ist sie, und das ist die linksliberale Tradition, die sie auch hat und die auch immer in der Partei noch drin ist, eine richtige und wichtige Mahnerin. Auch das zieht in dieser Situation. Und der allerletzte Punkt ist, es gibt auch Menschen, die gucken bei ihrer Wahlentscheidung strategisch, dass sie sagen, wer regiert denn nach dieser Wahl möglicherweise das Land? So, und da gibt es ziemlich viele, die sagen, es gibt, glaube ich, von ich weiß jetzt nicht, ungefähr fünf theoretisch möglichen Konstellationen, gibt es nur eine, wo die FDP nicht dabei ist. Und dass dann gesagt wird, ja, okay, dann haben wir sie als Korrektiv in dieser oder jener oder jener oder jener Funktion, Koalition. Das macht die FDP auch für Menschen, die sich ihre Wahlentscheidung überlegen, als Funktion interessant. Und auch das sorgt jedenfalls in der Überlegung vor der Wahl für ein wachsendes Interesse. Von daher, wenn man diese Faktoren alle zusammennimmt, finde ich das nicht so überraschend, dass die FDP in den Umfragen dasteht, wo sie jetzt steht. Und das ist jetzt noch gar keine Auseinandersetzung mit den tatsächlich in der Politik real vertretenen Inhalten, die ja nochmal was anderes sind als die Parteiprogramme. Da hat die FDP nämlich ehrlich gesagt, wie ich finde, auch da, wo sie mitregiert, so schrecklich viel nicht geliefert.
Dieses Phänomen übrigens, was du als letztes beschreibst, hat den schönen fachwissenschaftlichen Begriff Stimm-Splitting bekommen. Genau, das war bei der Wahl, wo Westerwelle noch aktiv war, fällt mir ja nicht, wenn ich ein, genau da wurde dieses Phänomen auch festgestellt, wo die FDP das letzte Mal so viele Stimmen bekommen hat, dass sehr viele die bewusste Wahlentscheidung getroffen haben, Zweitstimme FDP, um eine damals schwarz-gelbe Regierung ermöglichen zu können. Was wir bekommen haben danach mit der Mövenpick-Steuer, daran können sich manche noch erinnern. Bevor ich an Albrecht den Ball gebe, wird JS noch kurz reagieren, geben wir ihr noch die Stimme.
Also ich würde noch zu dem letzten Punkt, den Hans genannt hat, noch ergänzen wollen, dass jeder, der jetzt die FDP wählt, sich aber schon darüber im Klaren sein muss, dass das wahrscheinlich auf eine CDU-geführte Regierung hinausläuft. Und von daher weiß ich nicht, ob das wirklich in vielen Fällen der ausschlaggebende Faktor ist, weil realistischerweise...
Bei denen, die das wollen, schon.
Ja, aber realistischerweise muss man gucken, alle Koalitionen, die aktuell mit FDP möglich sind, von denen sind viele einfach sehr unwahrscheinlich. Ampel ist sehr unwahrscheinlich aufgrund von Vermögenssteuer, Einkommenssteuer und auch mit den, ob die Grünen mit der FDP zusammen regieren wollen, hat ja letzte Bundestagswahl schon gut funktioniert. Aber im Kern stimme ich dir auf jeden Fall zu oder Ihnen, ich weiß gar nicht, auf welche du sagen.
Wir duzen. Von mir aus,
ja. Okay, ja, dann bin ich auch dafür. Du bist ja der Ältere, du darfst es anbieten. Ganz knapp, nur ein paar Jährchen liegen dazwischen. Ja. Deshalb erklären all diese Faktoren natürlich den Aufschwung der FDP, ja.
Übrigens gab es gestern, bevor Albrecht darf, in der WDR-Sendung Quarks, diese Wissenschaftssendung im WDR, eine Analyse der Klimapolitik, sehr sehnenswert, weil die heute auf Twitter hin und her gereicht wurde. Da lag die FDP übrigens auf Platz 1 beim Thema Klimapolitik. Also rein faktenbasiert war die Sendung Quarks der Meinung, haben sie die beste Alternative, haben sie dann trotzdem am Ende auf Platz 6 genommen, obwohl sie vorher auf Platz 1 waren. Mit der Argumentation, die FDP setzt das sowieso nicht um, wie es hier im Programm steht. Und jetzt kann man sich vorstellen, welcher Shitstorm gerade durch Twitter zieht, von den Liberalen getragen, die natürlich der Meinung sind, so kann man das nicht ansetzen. Das nur mal als Hinweis, kann man mal reinschauen, verlinke ich diese Sendung. So, Albrecht, jetzt darfst du kurz deine Einschätzung zur FDP noch darstellen. Wobei auf kurz das Schlagwort liegt.
Ich mache auch dann gerne Schluss. Ich ziehe mich heute auch ein bisschen früher zurück, weil ich eigentlich feststelle, dass ich zu dem Teil, zu dem ihr jetzt ja kommt, gar keine so ungeheuerlich prononcierte Einstellung habe, aus einem schlichten Grund. Bei der FDP wird es dann spannend, wenn die Regierung gewählt ist, beziehungsweise der Bundestag gewählt ist. Gegenwärtig ist die FDP für mich eine Partei und ich fand es interessant, dass Hans es ein bisschen idealtypisch vielleicht auch die Selbstdarstellung mit übernehmend dargestellt hat. Ich würde das ein bisschen prononcieren. Es ist ein radikal individual-egoistischer Liberalismus, der mit den alten Traditionen, die du ja vor allem auch meinst, Hans, Freiburger Thesen und dergleichen, mit einer stark wirklich gesellschaftsorientierten FDP wenig zu tun hat. Das war ein Liberalismus, der ja stark immer auch die, beispielsweise bei Dahrendorf, die ökologischen Fragen im Blick hatte. Also immer auch ein solidarorientierter Liberalismus. Auch übrigens in der Corona-Krise. Die Infamie, aber die Cleverness der FDP, ich fand das hochgradig verzerrt, bestand immer darin, den anderen Parteien, den Regierungsparteien zu unterstellen, ihr lasst die individuellen Freiheiten völlig unter die Räder fallen. Das haben sie übrigens auch clever gegen die Grünen gespielt. Die Grünen waren ja gewissermaßen erweiterte Regierung. Die Grünen waren sehr treu an der Seite von Merkel und SPD. Die SPD, das hast du, die FDP, das hast du völlig zu Recht beschrieben, hat clever die Oppositionskarte gespielt, aber für mein Verständnis, und das macht die Infamie aus, immer sehr nah an AfD-Gefilden. Gerade Kubicki, der die relevanteste Kraft in der Corona-Krise war seitens der FDP, hat immer auch sehr nah am Populismus gesiedelt. Und insofern wird es für mich spannend, wenn es denn wirklich so sein sollte, wie es ausgeht, ausgehen könnte, dass die FDP tatsächlich notwendig wird, Zünglein an der Waage, übrigens aber genau wie die Grünen, einer Dreierkonstellation. Dann wird es wirklich auch mal spannend, was diese Partei in Bewährung quasi in der Praxis leisten muss. Ich habe den Eindruck, ihre Strategie ist in der Tat glänzend aufgegangen. Es gab keinen größeren Fürsprecher für Armin Laschet als Christian Lindner, weil Lindner schon wusste, erstens, wenn wir Friedrich Merz kriegen, zieht er uns sofort 4-5% als Neoliberaler in den Reihen der CDU ab, dann werde ich da größte Schwierigkeiten haben. Und das Gleiche hat er dann nochmal mit Markus Söder praktiziert. Also Lindner war beglückt, als nun Laschet sein Kandidat wurde, weil genau das, dieses klassische, und das ist das letzte wichtige Profilierungsmerkmal der FDP, das übrigens interessanterweise total verfängt, übrigens bei Leuten, die genau diese Verantwortungsfrage nicht primär im Mittelpunkt stellen. Es ist immer das Credo, wir sind die Stimme der ökonomischen Vernunft. Die FDP hat immer interessanterweise schon in den alten Traditionen zwischen SPD und CDU hin und her wandern, immer die ökonomische Karte gespielt. Wenn wir dabei sind, dann werden wir das in Richtung der Ökonomie korrigieren. Es wurde aber völlig zu Recht, ich glaube von einer Kollegin vorhin und einer Mitstreiterin hier gesagt, die Beglaubigung, ja genau, ich weiß nicht, wer es war. Ich glaube, die junge Juso-Streiterin, die hier sehr kluge Punkte
JS,
macht. Die sagte völlig zu Recht, es ist natürlich in keinster Weise beglaubigt, dass die Hoffnung auf rein technologischen Fortschritt genau das bietet, was die FDP verspricht. Es ist ein reines Versprechen, das ist die letzte Infamie. Wir müssen gar nichts ändern, die technologischen Fortschritte werden uns alles leisten. Das ist deswegen, warum die FDP, jetzt sage ich es mal zugespitzt, für mich intellektuell völlig unzureichend ist, völlig indiskutabel, wir aber leider, ich bin ziemlich sicher, wenn es keine Zweierkonstellation gibt, wir leider nach dem 26. September mit ihr sehr rechnen werden müssen. Da will ich aber nur ein letztes noch vielleicht sagen an der Stelle, es wird nicht so einfach sein, dass dieses Versprechen der FDP so durchzuhalten ist. Es wird einen riesigen Streit geben zwischen, oder eine riesige Debatte letztlich geben um die Frage, gibt es Jamaika oder gibt es die Ampel, und dass Lindner natürlich jetzt, das ist auch rein strategisch geleitet, immer groß und ohrenheilig verspricht, ich werde in keine Ampel zu gehen, wird nach der Wahl natürlich im ersten Augenblick vergessen sein, weil es ein knallhartes Aushandlungsprojekt geben wird. Lindner wird gegen Rot-Grün pokern und rauszuholen versuchen, was rauszuholen ist, und sich mächtig dafür bezahlen lassen, dass er in eine Ampel einsteigt, während das Gleiche die Grünen machen werden in der Debatte um Jamaika. Das ist die eigentliche Auseinandersetzung, die mit dem 26.09. dann sofort beginnt. Und dann wird die FDP natürlich hochrelevant, weil ich befürchte, dass sie auf Deibel komm raus tiefergehende etatistische, also Staatsintervention, ob mit Steuern oder auch mit Verschuldung, denen wird sie natürlich zu wehren versuchen, wie es irgend geht. Und deswegen ist die FDP leider eine ganz fatale Verhinderungs- und Neutralisierungskraft. Aber das wird dann eher interessant nach dem, für mich jedenfalls. Und deswegen will ich mich eigentlich auch wirklich fast, ich müsste mich verstehen, ich habe die ganze Nacht mein Büro auf den Kopf gestellt. Ich glaube, Hans hat es mal sehen können. Ich musste nämlich meine ganzen Kisten, ich habe 80 Kisten heute durch die Gegend gehievt. Deswegen, vielleicht könnt ihr mich heute, Hans ist noch viel fitter, ich sehe das ihm an, er leuchtet wieder mal voller Inbrunst. Also, denn genauso, als letztes will ich wenigstens das noch sagen, genauso wenig interessiert mich ehrlich gesagt momentan die Linkspartei. Da werdet ihr vielleicht auch noch drüber sprechen. Da würde ich jetzt vielleicht auch wollen wir bei FDP schon Schluss machen, ja? Oder was war das?
Also, wir haben ja vorhin die Linkspartei kurz gestrichen. Und aufgrund der fortschreitenden Zeit würde ich vorschlagen, dass wir dann in diesen quasi Tippspiel zum Ende noch übergehen, zum Ende dieses ersten Blocks.
Ihr macht ja noch Corona.
Genau. Naja, aber nur kurz. Corona, Gespräch.
Dann bin ich ja eh raus. Aber gut, dann will ich
bei Corona bist du raus, genau.
Dann machen wir das zu Ende. Dann will ich jetzt die Klappe halten und höre euch noch zu.
Genau, also herzlichen Dank erstmal bis hierhin. Also wie gesagt, wir haben jetzt die Linkspartei nicht stärker in Fokus gerückt. Da wurde vorhin ein bisschen was zugesagt. Und auch auf die AfD wenig geguckt. Aber da verweise ich gerne auf Ausgabe 8, glaube ich, als wir ausführlich über die AfD gesprochen haben. Insofern würde ich vorschlagen, dass wir zum Ende dieses ersten Blocks, ein sehr langer erster Block, aber er soll halt auch das Schwerpunktthema ja sein, vielleicht in ein kleines Tippspiel übergehen. Und zwar würde ich euch bitten, einmal zu schätzen, wer wird nach der Bundestagswahl die stärkste Partei werden und welche Koalition ist für euch am wahrscheinlichsten? Natürlich auch mit einer kurzen Begründung. Ich schreibe das alles fleißig mit und dann in unserer Auswertungssendung Anfang Oktober, weil der Albrecht auch wieder dabei sein wird, werden wir dann uns an unseren Worten quasi messen müssen. Es sei denn, JS hat jetzt noch irgendwas einzuwenden dagegen. Dann leg los.
Ich habe eine Frage. Soll das Tippspiel jetzt sein, was wir realistisch denken oder was wir uns wünschen?
Gute Frage. Ich würde vorschlagen, wir nehmen den Realismus und nicht den Wunsch. Wir sind ja alle Realisten. Ich am wahrscheinlichsten. Du kannst aber auch gerne sagen, das ist dein Wunsch.
Ich bin Optimistin.
Ja, dann sag nachher, wie du es dir vorstellst. So schreibe es in die Datei ein und dann können wir uns daran messen lassen, wenn die Ergebnisse da sind. So, schwarz auf weiß quasi.
Okay, machen wir.
Gut, okay. Dann würde ich vorschlagen, wir halten mal die Reihenfolge von vorhin ein, in der quasi Abfolge. Das heißt, Hans und Albrecht werden am Ende. Und ich glaube, begonnen vorhin hat LD. Das heißt, du bist jetzt der Erste, der uns mal darstellen darf, wie du es einschätzen würdest. Wer ist deiner Meinung nach die stärkste Partei nach der Wahl und welche Koalition hältst du am wahrscheinlichsten?
Schwierig. Also ich denke mal, also ich würde vielleicht mit der Prognose der wahrscheinlichsten Koalition beginnen. Das ist für mich einfacher. Ich denke mal, ich würde prognostizieren, dass es die Jamaika-Koalition wird. Ich kann es nicht richtig begründen. Es ist einfach so ein Bauchgefühl. Ja, ich würde da ganz intuitiv rangehen und ich würde ganz intuitiv Jamaika sagen. Mit der stärksten Partei, entweder CDU, CSU oder eben die SPD, das ist... Ich finde, die liegen momentan so nah beieinander, es ist schwierig. Aber ich denke, ich gehe davon aus, dass die SPD einen Ticken marginal vor der CDU-CSU liegen wird.
Gut, danke. Ich weiß gar nicht, wer vorhin danach war. Ich die Reihenfolge. LP, ich kenne die Reihenfolge schon nicht mehr. Stunde und eine halbe ist vergangen.
Also ich finde die Frage ziemlich schwierig. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es eine Koalition wird aus den Parteien, wo auch die Kanzlerkandidaten kommen, aus diesen dreien. Und dass die stärkste Partei könnte ich mir tatsächlich die SPD ganz gut vorstellen, durch Scholz und ja.
Gut. Und dann weiter in der Reihe. Auch da weiß ich wieder nicht. Aha, EN war dran. Okay, sie guckt schon so. Hat er es vergessen? Nein, ich habe es nicht vergessen.
Nein, alles gut, ganz, ganz entspannt. Ich würde mich da einfach mal meiner Vorrednerin anschließen und abschließen mit dem Wort ernüchternd.
Oh ja.
Okay, gut.
Ich denke auch, ziemlich realistisch wäre das, was LP und EN schon vorher gesagt haben. Ich denke, die SPD wird einen kleinen Ticken vor der CDU sein, wobei das ein sehr knappes Rennen wird, sag ich mal. Und die Grüne wird denen dann folgen. Mal gucken, was kommt.
Also ich stimme mich meinen Vorrednern natürlich auch zu, aber ich denke nicht die SPD, sondern eher die CDU. Immer mit den Worten, Menschen sind Gewohnheitstiere und irgendwie sehe ich da noch nicht so eine Veränderung, die Menschen auch sagen wollen.
Ja, ich kann mich aus demselben Grund nicht ganz festlegen, ob ich Richtung Ampel oder Jamaika tendiere, weil ich nicht sagen kann, ob die CDU jetzt Sode nochmal umreißen wird. Aber tendenziell stimme ich der LD zu und ich glaube, dass es am Ende doch auf eine Jamaika-Koalition hinauslaufen wird, wenn sich jetzt in der CDU Armin Laschet nochmal stärker mobilisiert und seine Anhänger ebenfalls noch überzeugen kann. Das wird, denke ich, von den kommenden Triellen oder auch Interviews abhängen.
Ich war, glaube ich, als Nächste. Ja, sieht gut aus. Ich lehne mich jetzt sehr weit aus dem Fenster hier. Also zum einen glaube ich, dass meine SPD es macht. Sie wird stärkste Kraft.
Genau, da versetzt das Internet jetzt aus, du. Das ist ein Zeichen. Es soll nicht sein, die SPD. Vielleicht probierst du das nochmal,
ein bisschen stabiler. Und dann also. In der sowohl...
Ja, Es wird nichts.
Internet, ein bisschen schlecht hier.
Ja, ja, ja. Sag mal noch deine Koalition bitte.
Auch an der Stelle möchte ich mich auch nochmal ausdrücklich bei Alexander Dobrindt und Andreas Scheuer bedanken für den tollen Ausbau der digitalen Infrastruktur in den letzten Jahren. Also ich glaube nicht, dass es eine Koalition geben wird, an der sowohl CDU als auch SPD beteiligt sind. Das glaube ich, ich kann es nicht ausschließen, ich weiß es natürlich nicht, aber ich glaube, dass das die Basis der SPD nicht mitmachen wird und auch nicht die Basis der CDU. Ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und sage, dass es eine rot-grüne Regierung geben wird, was aktuell noch nicht rechnerisch möglich ist, das weiß ich. Je nachdem, welche Umfragen man nimmt, fehlen auch noch 6 bis fast 10 Prozentpunkte. Das ist also jetzt nicht die realistischste Koalition. Das ist meine persönliche Wunschkoalition, weil so bleibt uns ein Wirtschaftsminister, Friedrich Merz, erspart. Und das würde ich mir doch sehr wünschen.
EN, du möchtest reagieren noch, bevor wir...
Ich wollte sagen, JS, bedank dich mal lieber bei Herrn Kohl.
Ja, stimmt. Die Entscheidung, ob...
Ja, Kupfer... den wollte ich tatsächlich auch noch nennen, der ja wirklich damals es ganz, ganz toll gemacht hat und praktisch Lobbyismus betrieben hat, den man sich heute kaum noch vorstellen kann, dass er einfach nur wegen seinem einen Freund, bei dem man ja auch anscheinend Trauzeuge war, damals überall für nicht für Glasfaser sich ausgesprochen hat. So rum war es, glaube ich, das schon auch erschreckend. Ja, er trägt da auch große Verantwortung, aber ich habe es jetzt eher auf meine etwas jüngeren Hasssymbole bezogen, aka Andi Scheuer, der es verkackt hat bei der Maut. Wollte nur nochmal erwähnt haben an der Stelle.
Kirch war es, wenn mich nicht alles völlig täuscht. Hans, was würdest du einschätzen?
Ja, da muss ich jetzt den Spielvergeber Verderber geben. Ich kann das nicht. Diese Wahl, wir haben 4 Wochen bis zur Wahl und es sind so viele Faktoren, die eine Rolle spielen, von denen ich die allerwenigsten kenne. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie viele Menschen schon Brief gewählt haben oder noch Brief wählen werden, wie das in den Altersgruppen verteilt ist. Ich habe keine Ahnung, was noch an politischen Ereignissen jenseits von medialer Berichterstattung, aber an Ereignissen kommt in den nächsten 4 Wochen. Die liegen relativ, also CDU und SPD scheinen mir im Moment relativ nah beieinander zu liegen. Und wenn ich jetzt sagen würde, ach, aus dem Bauch raus, sage ich mal, so oder so, das kann ich nicht sagen. Das wäre, da würde dann, was weiß ich, irgendwie ein heimliches Wunschdenken vielleicht sich reinschleichen. Und da bin ich lieber der politische Beobachter, der sagt, ich weiß es nicht, ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Und gucke mir lieber dann in aller Unbefangenheit täglich neu die Entwicklung an. Sorry.
JS, willst du reagieren?
Nein, ich will nicht reagieren.
Okay, gut. Dann gebe ich das Wort weiter erstmal an Albrecht, nachdem Hans sich hier so wunderbar rausgezogen hat. Hans, na, Albrecht.
Naja, Hans hat natürlich recht. Es sind ganz, ganz viele Unwägbarkeiten, aber... Ich will es trotzdem mal versuchen. In der Hinsicht glaube ich, wir dürfen eines, was jetzt schon absehbar ist, nicht unterschätzen. Ich glaube, die Kampagne gegen Scholz und Rot-Rot-Grün wird enorm Fahrt aufnehmen. Ich glaube, das ist, hatte ich vorhin schon angedeutet. Ich halte das für eine ganz, ganz schwierige Situation, weil ich schon glaube, dass Scholz Gefahr läuft, wenn er sich nicht klar äußert, Stimmen an nach rechts zu verlieren. Also er ist in dem absoluten Dilemma. Sagt er Nein zu Rot-Rot-Grün, verliert er seine Linken in der SPD. Die Mobilisierung wird in Teilen nicht greifen. Es werden viele Enttäuschte unter den Jusos etc. auf der Strecke bleiben. Grenzt er sich aber nicht klar genug ab? Gibt es Teile auf der rechten konservativen Seite, die ihm vielleicht tatsächlich gegenwärtig weg von Laschet ein Prä gegeben haben, die dann verprellt sein könnten und sagen, oh, die Angst vor Rot-Rot-Grün ist doch zu groß. Ich halte das nicht für ausgemacht, dass die Sorge vor einer Linksparteiregierung, die abwegig ist, weil Scholz es nie machen wird, das weiß jeder von uns, dass sie eben doch aufbaubar ist, solange er nicht klar Nein sagt. Er wird aber eben Schwierigkeiten haben. Das ist der erste Punkt, warum ich wirklich es überhaupt nicht für ausgemacht halte, obwohl dieser Trend der Selbstverstärkung seiner Werte gegenwärtig ja erstaunlich anhält. Es gibt wohl schon neue Umfragen, dass er wieder 1% gewonnen hat. Also es ist ganz, ganz bemerkenswert. Allerdings ist das Zweite, was uns völlig unbekannt sein lässt, ist, oder wo wir große Zweifel sind, ist die Qualität dieser Umfragen. Wenn ich an die sachsen-anhaltinische Wahl denke, keiner hatte Haseloff mit einem solchen Abstand vorne. Das war also phänomenal. Das war natürlich dann auch der Flow zum Spitzenkandidaten. Aber das ist alles mir auch sehr, sehr unklar. Insofern habe ich Zweifel, aber trotz alledem, so intuitiv, ob dieser Hype um Scholz nicht doch noch einen Knick kriegt und eben gerade vor allem, ob der Konstellation am Ende macht es die Koalition. Morgen wird auch kein unwichtiger Tag sein. Morgen stellt Laschet sein ganzes Team vor. Also dieses Ziel, jetzt doch lieber keine Experimente, CDU, CSU, trotz eines ganz schwachen Kanzlerkandidaten. Das wird er immer bleiben. Laschet könnte eben am Schluss den Ausschlag geben. Egal, wie es aber ausgeht, und deswegen ist die Sache so ungemein spannend, ich glaube, dass diese kleinen Verschiebungen um wenige Prozent dann den Ausschlag geben oder eine ganz wichtige Komponente für die zukünftige Koalitionsbildung sein werden. Also macht es euch mal bewusst, sollte die CDU, CSU tatsächlich hinter der SPD landen, ich male mir das mal aus, und wir erleben einen Wahlabend, an dem die CDU, CSU vor ihrem wohl auch schon schlechtesten Ergebnis, ich muss mal das erste Adenauer-Ergebnis gegenkontrollieren, aber Hans kann es vielleicht sagen, ich glaube, die 33% der CDU von 2017 waren schon das schlechteste Ergebnis, das die CDU, die CSU je erzielt hat. Sie wird in jedem Fall um die 8%, das kann man sich jetzt ja schon ausmalen, aber vielleicht auch 6, wenn es 27, aber stellt euch vor, sie fällt um 10% runter, auf 23% und landet noch hinter der SPD. Dann gibt es zweierlei, was für mich feststeht. Dann gibt es ein Hauen und Stechen in der Union, das wird es sowieso geben, eine ungeheure Auseinandersetzung zwischen CSU mit der Attacke auf Laschet, weil die CSU hat jetzt ja schon die Verteidigungslinie aufgebaut, auf den Kanzler kommt es an, das ist, sagt Söder in jede Kamera, also die Schuld liegt bei Laschet. Und in der CDU wird es genauso viele geben, die sagen, dieser Söder, die Kanaille, hat uns den Laschet doch kaputt gemacht vom ersten Tag an. Also ich glaube nicht, dass wenn die CDU, CSU so unter die SPD vielleicht sogar sackt, dass sie dann überhaupt sonderlich starke und gute Karten, geschweige denn einen Willen hat, in eine konstruktive Koalition zu gehen. Deswegen glaube ich diesen Absagen von Lindner kein Wort. Der stärkere der Kandidaten, also bei einem Verhältnis beispielsweise von 25 zu 23 oder gar vor allem bei einer sich erstarkenden SPD, stellt euch vor, die SPD macht ja genau den gegenteiligen Weg, die kommt von 20 auf 25, dann glaube ich, hätte die SPD ein enormes Prä bei der Koalitionsbildung, dann glaube ich, spräche viel für Jamaika. Ist die CDU doch einigermaßen deutlich, spräche sehr viel für die Ampel. Dann wird es ganz schwierig für den Verlierer, nämlich den CDU-Kandidaten, dagegen eine Jamaika-Konstellation durchzusetzen. Ist die CDU-CSU am Ende doch einige Prozente vor der SPD, sind die Karten wieder anders. Ich glaube, deswegen ist der Wahlausgang hochgradig wichtig. Ich glaube nicht an so eine völlige Gleichförmigkeit der Koalitionschancen, es sei denn, die beiden liegen wirklich Kopf an Kopf, ist nur ein Prozentunterschied oder sowas, dann ist es alles offen. Aber so wäre meine Prognose und ich wie gesagt, intuitiv traue ich dem Braten noch nicht, dass der Scholz wirklich am Schluss mit 25% rauskommt. Das hieße ein Gewinn von 5% und die CDU dann wirklich um 10% abstürzt. Das muss man sich vorstellen. Also ich kann mir noch immer vorstellen, dass in diesen 4 Wochen doch noch so etwas stattfindet wie ein Rückflow. Man kassiert den Laschet, ist ein lachender Hans, aber irgendwo steht die CDU, CSU doch für mehr für keine Experimente. Und dann steht da diese Phalanx von Merz und vor allem auch die Kanzlerin, die dann auf den Podien am Schluss doch nochmal stehen wird. Am Schluss würde ich vermuten, vielleicht kommt die CDU, CSU doch stärker ins Ziel. Aber ich kann genauso gut daneben liegen.
Ja, Albrecht, man fordert einen Tipp ein und du schaffst es, 6 Minuten lang das zu erklären. Sehr gut, herzlichen Dank. Hans, möchtest du noch kurz was ergänzen, erwidern?
Ja,
du
hattest in einem Punkt möchte ich mich gerne festlegen. Ich halte es für höchstwahrscheinlich, dass die Unionsparteien in der Tat das schlechteste Wahlergebnis aller Zeiten erreichen werden. Denn das bislang schlechteste war 1949, richtig, das war die erste Adenauerwahl. Aber da waren es 31%.
Und man also, kann es nicht, da gab es x Parteien, man kann es nicht vergleichen, wurden alle zusammengezogen. Ja, ja. Also es ist irre.
Aber also schon 2017 bei der letzten Bundestagswahl hatte die Union ihr zweitschlechtes historisches Wahlergebnis. Und ich glaube, die Chancen stehen sehr gut, dass sie jetzt ihr Allerschlechtestes erreicht. Und wenn ich würde mich gar nicht wundern, wenn Olaf Scholz, da wir gerade über Adenauer geredet haben, wenn am Ende die SPD in den letzten 2 Wochen vor der Wahl über die Olaf-Scholz-Plakate nur Aufkleber drüber macht, mit einem Adenauer-Zitat, auf den Kanzler kommt es an.
Okay, herzlichen Dank. JS, du wolltest noch was ergänzen? Ich ahne was.
Was ahnen Sie denn? Sagen Sie erstmal Ihren Tipp, wenn wir jetzt hier schon so ein kleines Tippspiel machen. Sie denken ja, dass ich Sie frage, was Sie denken.
Ja, genau. Das war also meine Frage.
Das wollte ich Sie gar nicht fragen, aber in dem Moment, wo Sie es so gesagt haben, ist es mir eingefallen. Also würde ich das erstmal fragen jetzt. Okay, Sie haben mich auf eine gute Idee gebracht.
Ja, das glaube ich, hattest du von dir aus selbst, aber okay. Also mir fällt es auch äußerst schwer, das einzuschätzen, selbstverständlich, aber ich würde tatsächlich dazu sagen, die SPD macht es auch, das wäre auch meine Vermutung und ich glaube sogar deutlicher, als wir es jetzt gerade vorstellen können, weil im Gegensatz zu dem Schulz-Zug, der Scholz-Zug dann doch etwas mit etwas mehr Dynamik rollt, auch aufgrund der Umstände und aufgrund eines anderen Kandidaten, der, wir haben heute festgestellt haben, Merkel nichts nachsteht. Und bei der Koalition tatsächlich ist es schwierig. Ich glaube auch, dass die FDP dann irgendwann umfällt und die Verhandlungen dann wahrscheinlich Richtung Ampel gehen werden. Das wäre mein Tipp, aber also SPD auf alle Fälle und Ampel wäre mein Tipp. Ich halte es aber auch alles für sehr offen, weil wir eben nicht genau wissen, was da noch an Entwicklung vielleicht dazukommt. JS, was hattest du noch? JS, war noch was? Ruhe.
Ja, mein Internet-Fahrrad ist schon wieder weg. Es ist wirklich grauenhaft hier. Ich wollte nur noch mal abschließend sagen, was, glaube ich, auch für uns alle gilt, dass diese Bundestagswahl extrem wichtig ist. Ich glaube, das hat jetzt mittlerweile jeder verstanden. Ich denke auch, dass jeder, der gerade diesen Podcast hört und jede zur Bundestagswahl gehen wird, trotzdem ist es wirklich gerade bei dieser Wahl extrem wichtig, dass Sie bitte alle Leute in Ihrem Umfeld, die eventuell nicht WählerInnen sind oder vorhaben, einfach nicht zur Wahl zu gehen aus Protest oder aus welchen Gründen auch immer, überzeugend zur Wahl zu gehen. Alle DemokratInnen müssen bei dieser Wahl mitmachen und mit abstimmen, sodass das Ergebnis der AfD möglichst klein bleibt. Und ich als jemand, der nicht wählen kann, habe sehr viel Angst davor, dass viele Leute einfach aus Trotz und aus Protest nicht zur Wahl gehen werden. Und gerade bei dieser Bundestagswahl ist das wirklich nicht angebracht. Das heißt, ich habe auch schon in meinem Umfeld mit Leuten geredet, dass sie doch bitte, bitte zur Wahl gehen. Und auch gerade an die Älteren, ich weiß jetzt nicht, wie alt der Durchschnittszuhörer oder die Durchschnittszuhörerin unseres Podcasts ist, aber bitte denken Sie auch an die Jugend, denken Sie auch daran, dass, wenn Sie vielleicht schon tot sind, auch noch andere Menschen auf diesem Planeten wohnen werden. Das wäre mir sehr wichtig und ich freue mich über jeden, der zur Wahl geht und nicht für die AfD stimmt. Wenn Sie ja meinetwegen für die FDP oder CDU stimmen, dann ist es so, ist Ihre eigene Entscheidung, finde ich jetzt nicht toll, aber jeder hat ja sein Recht auf seine eigene Meinung. Ja, das wollte ich nochmal sagen. Danke. Sehr schön gesagt, JS. Also das ist super. Und aus dem Anlass möchte ich ganz kurz ergänzen, heute ist ja auch der Wahl-O-Mat erschienen, wer sich noch unsicher ist und das vielleicht nicht mitbekommen hat, da kann man sich auch nochmal orientieren.
LP?
Ja, also ich wollte, Johanna, also erstmal nur, Entschuldigung, JS, muss ich dir erstmal mega zustimmen. Und ich finde auch, dass es halt nicht nur eine der wichtigsten Wahlen ist, sondern auch eine der schwierigsten, weil ich meine, wir haben jetzt über die drei Kanzlerkandidaten gesprochen und sich da zu entscheiden, was jetzt nun, ob man das jetzt als das kleinste Übel bezeichnen muss oder als die einigermaßen beste Wahl, weiß nicht, ist, glaube ich, auch sehr schwierig, dort eine Entscheidung zu treffen, mit der viele leben können.
Ja, und in dem Sinne herzlichen Dank an dich, Albrecht, dass du uns zur Seite gestanden hast bei der Diskussion heute. Wie schon angekündigt, hören wir dich wieder bei unserem Rückblick Anfang Oktober auf die Bundestagswahl und dann werden wir uns an den Ergebnissen messen lassen und werden schauen, was wir aus dem machen, was dann da rausgekommen ist. Danke, Albrecht, für deine Zeit heute.
Macht's gut, schönen Abend noch. Tschüss. Ne?
Ja, und damit machen wir einen kleinen Schnitt und gehen kurz über in das, was heißt kurz, also inhaltlich über in das Corona-Thema, denn der zweite Schwerpunkt, den wir aber schon lange gewählt hatten, war Corona, aus dem einfachen Grund, weil wir gedacht haben, im Sommer wird schon irgendwas passieren und es ist eine Menge passiert. Ja, und wir hatten das Vergnügen, mit Melanie Brinkmann vorab zu sprechen, die ja als eine der drei führenden Virologinnen in Deutschland gilt und das zu Recht gilt und in einem, wie ich finde, sehr charmanten Gespräch mit uns verdeutlicht hat, was so die aktuellen Probleme im Umgang mit Corona sind. Und ja, ich würde vorschlagen, da hören wir einfach mal rein. Ja, und auf diesen Corona-Sommer, auf diese Corona-Zeit wollen wir zurückschauen mit einer Frau, die wir schon mal eingeladen hatten. Dann kam Krankheitsfall dazwischen, aber vielleicht ist es genau gut, dass wir jetzt sprechen können, nach einer längeren Sommerpause. Und einen besseren Gast, eine bessere Gästin hätten wir uns gar nicht vorstellen können. Heute bei uns zu Gast ist Melanie Brinkmann. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, alle zusammen. Freut mich sehr, dass es geklappt hat heute.
Ja, Frau Brinkmann, vielleicht sagen Sie doch noch mal ganz kurz etwas zu sich. Ich meine, Sie sind sicherlich, nicht sicherlich, Sie sind sehr bekannt durch Funk und Fernsehen, aber nicht nur dadurch. Aber vielleicht sagen Sie trotzdem ganz kurz, wer Sie sind, was Sie machen und wieso Sie für dieses Thema Blick auf Corona genau die beste Ansprechpartnerin sind.
Ich weiß gar nicht, ob ich die beste Ansprechpartnerin bin. Es gibt viele Kollegen, die sehr, sehr viel zu sagen haben auch. Und ganz Bekannte kennen viele von Ihnen ja auch über einen berühmten Podcast. Und ich hoffe, dass der auch wieder aufgelegt wird. Denn ich glaube, das hat viele von uns durch diese Pandemie getragen. Also erstmal zu mir. Ich bin Professorin für Virologie, Genetik an der Technischen Universität in Braunschweig. Und das bin ich seit 3 Jahren jetzt auch schon und bin seit 2010 wieder in Deutschland als Gruppenleiterin am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Und da bin ich auch jetzt noch, ich habe so also eine 2 Positionen, einmal an einem außeruniversitären Forschungsinstitut, das zur Helmholtz-Gemeinschaft gehört, und auch an einer Technischen Universität. Und ja, hier forsche ich eigentlich an Herpesviren. Es gab ja sehr wenige Virologen nur in Deutschland und auch weltweit, die an Coronaviren forschen. Und es stellte sich ganz früh raus in der Pandemie, dass sie das alleine gar nicht schaffen, auch zu kommunizieren über dieses Virus und was ist überhaupt ein Virus, musste man auch erstmal kommunizieren am Anfang der Pandemie. Und ja, da bin ich dann so reingerutscht. Ich habe mich einfach auch getraut, öffentlich was zu sagen. Das hat nicht jeder, es hat auch nicht jeder Lust, dann ganz viel Post zu bekommen mit Fragen. Und natürlich auch irgendwann im Laufe der Pandemie kamen dann auch Briefe dazu, die nicht so erfreulich waren. Aber ich habe das dann einfach gemacht, weil ich sehr gerne erkläre. Deshalb bin ich auch Professorin geworden. Ich habe auch gerne früher schon im journalistischen Bereich was gemacht. Das war noch während der Schulzeit. Und ja, ich mache das einfach gern. Und auch als Herpesvirologin weiß man natürlich was über Coronaviren und kann darüber viel erzählen. Und genauso wie die Corona-Forscher habe ich selber ja auch erst im Laufe der Zeit über dieses Virus gelernt. Das war ja sozusagen ein Zeitraffer, dass man ein neues Virus kennengelernt hat. Und vieles muss man dann einordnen. Und das kann ich natürlich auch durch mein Studium und durch meine Doktorarbeit und meine Lehrfunktion als Virologin. Ja, und so kam es dann. Und ich habe nicht locker gelassen über diese ganze Pandemie und mich weiter damit beschäftigt, gelesen, mit Kollegen mich ausgetauscht und arbeite aber natürlich auch nach wie vor noch an Herpesviren.
Deshalb sind Sie ja wahrscheinlich genau die perfekte Ansprechpartnerin für uns. Übrigens, Herpesviren, der ein oder andere Hörer, eine Hörerin wird sich erinnern, in unserer Sommerreihe Corona und haben wir über Long-Covid gesprochen mit Bubisch Prasti von der Uni Mannheim, der dazu forscht zu Long-Covid und Zusammenhang mit Herpesviren. Insofern kam jetzt der ein oder andere Hörer hoffentlich ein kleine Erinnerung an unsere Sommerreihe, wo wir mit ihm ja gesprochen haben. Die erste Folge, die wir zur Hälfte auf Englisch machen durften. Aha, hat er das perfekt moderiert. Ja, Frau Brinkmann, vielleicht als Eröffnungsfrage an Sie. Jetzt liegt dieser Sommer hinter uns, der relativ geringen Zahlen. Sie haben den Sommer wahrscheinlich auch in irgendeiner Form verbracht. Würden Sie jetzt sagen, wir haben in diesem Sommer irgendetwas besser gemacht als im letzten Sommer, also 2020? Haben wir irgendwas gelernt, irgendwas verbessert? Oder schlittern wir genauso sehend wieder in die vierte Welle hinein?
Ja, wir sind ja schon reingeschlittert, kann man ja mal ganz trocken sagen. Wir sind ja mittendrin und, also nicht mittendrin, aber die Zahlen steigen jetzt ja schon erschreckend schnell. Und man schaut dabei ja nicht nur auf die Inzidenz, sondern auch auf die Verdopplungszeit, auf die Reproduktionszahl, auf die Anzahl der Tests, die positiv sind. Das ist immer ein ganz wichtiger Wert. Und da muss man die Dynamik betrachten natürlich auch immer, ne? Also wie schnell steigt das an von Tag zu Tag, von Woche zu Woche? Und was man jetzt sieht, ist, dass es dramatisch schnell ansteigt. Wir sind also wieder im exponentiellen Wachstum und wir sollten mittlerweile gelernt haben, dass das ein sehr gefährlicher Zustand ist, dem man eigentlich ganz früh und konsequent entgegentreten müsste. Der große Unterschied zu letztem Jahr ist, dass eigentlich haben wir da genau das Gleiche gemacht. Wir haben gesehen, dass die Zahlen exponentiell steigen, aber damals stiegen sie zu dieser Jahreszeit noch langsamer als jetzt. Aber wir hatten damals natürlich auch die Impfung noch nicht. Und jetzt habe ich so ein bisschen den Eindruck, man glaubt so, Mensch, man hat doch jetzt schon 60% der Menschen geimpft.
Und das sollte jetzt ja reichen. Und jetzt brauchen wir keine anderen Beschränkungen mehr. Und das Problem dabei ist, was vielen, glaube ich, nicht ganz so bewusst ist, ist, dass es eben nicht reicht, dass wir 60% geimpft haben, sondern, und hinzu kommt ja auch, dass die Impfung nicht zu 100% schützt. Und die Delta-Variante kommt jetzt auch noch dazu. Also es ist alles nicht so rosig, wie, glaube ich, viele Leute gehofft haben. Und die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ich fand es gerade ganz interessant. Von der Zeit gab es doch so ein Tortendiagramm, wie gut sind wir auf das nächste Schuljahr vorbereitet und auf den Winter. Und da kamen dann ja nur 3 Tortenstücke mit toi, toi, toi. Und ich fand, das traf es ziemlich gut. Und ich bin tatsächlich, habe tatsächlich nicht das Gefühl, dass wir richtig gut vorbereitet sind auf die kommende Herbst- und Wintersaison. Wenn man jetzt mal die Schulen betrachtet, ist das jetzt auch leider wieder sehr kompliziert, weil Bundesländer das unterschiedlich handhaben. Die einen Bundesländer sagen, wir machen das ohne Masken, den Unterricht. Bei anderen, die haben die Lolli-Tests, andere die Antigen-Schnelltests. Die einen machen es 2-mal die Woche, die anderen 3-mal. Es ist ja ein Durcheinander. Und was wir jetzt sehen, ist, dass es in dem Bundesland Nordrhein-Westfalen, dass die Zahlen da ja schon auch wieder dramatisch ansteigen, auch unter den Jugendlichen und den Kindern. Und ich kann jetzt auch in jedes Bundesland gar nicht so gut reingucken oder das komplett beurteilen, weil ich gar nicht weiß, was genau herrschen da gerade für Vorgaben. Ich kann es für mein Bundesland sagen, für Niedersachsen. Das fand ich sehr erfreulich, dass wir jetzt erstmal, wenn die Kinder, morgen beginnt die Schule wieder, also am Donnerstag beginnt die Schule wieder. Also am Donnerstag beginnt ja die Schule wieder in Niedersachsen. Und was die Kinder dann machen müssen, ist, dass sie sich täglich testen für 2 Wochen mit einem Antigen-Schnelltest. Und danach werden sie 3-mal wöchentlich getestet. Das ist 1-mal mehr, als es noch vor den Ferien war. Da haben wir das nur 2-mal gemacht. Das kann ich jetzt auch so genau rezitieren, weil ich natürlich als Mutter von 3 Kindern das genau weiß und alles gelesen habe genau. Und was ich auch sehr erfreulich finde, ist, dass sie Masken tragen. Da werde ich jetzt wieder ganz viel Post bekommen von Maskengegnern, aber damit kann ich leben. Die Kinder müssen die und Jugendlichen müssen die Masken nicht nur tragen, wenn sie sich im Schulgebäude bewegen, sondern auch tatsächlich während des Unterrichts. Und ich weiß, dass manche da, auch Schüler, keiner findet es toll, die Maske zu tragen. Klar ist die lästig, ich finde das auch anstrengend. Und man hat einfach immer so einen Fremdkörper im Gesicht. Aber es ist tatsächlich ein Mittel, mit dem wir Infektionen oder die Wahrscheinlichkeit einer Infektion verringern können. Wir können es nicht komplett verhindern. Das ist ja bei vielen Maßnahmen so. Keine ist alleine perfekt, aber zusammen machen sie einen großen Unterschied. Und dazu gehören eben die Masken und auch, dass Innenräume regelmäßig gelüftet werden und dass wir vielleicht zusätzlich, und das wäre auch sehr wünschenswert, noch zusätzlichen Luftreiniger im Raum haben. Luftreiniger ist so ein Thema, ne? Da war es ja sehr gespalten, da haben viele gesagt, oh je, und dann Luftreiniger, die Folgekosten sind hoch. Und ich war da auch teilweise sehr gespalten, weil ich die Sorge hatte, dass der Luftreiniger dann das Lüften ersetzt, weil man denkt, ach Mensch, jetzt haben wir einen Luftreiniger, jetzt muss ich nicht mehr so regelmäßig lüften. Und das ist keine gute Idee. Man braucht beides. Man muss regelmäßig Stoßlüften. Es gibt ja auch mittlerweile Ideen, dass man so Ventilatoren in Fenster einbaut, da braucht man das Fenster daneben dann nur kippen. Das heißt, ich habe nicht, ne, das ganze offene Fenster. Oft hat man ja in Schulen auch immer noch die Situation, dass man gar nicht richtig stoßlüften kann. Also da gibt es schon technische Möglichkeiten, die das Infektionsrisiko in der Klasse reduzieren können. Und ich halte es tatsächlich für absolut realistisch, dass man das Infektionsrisiko in der Schule gut in den Griff bekommen könnte, indem man testet und Infizierte, die das Virus ausscheiden, schnell erkennt und die auch rausnimmt aus der Klasse. Und wenn man dann Masken trägt und für saubere Luft im Klassenzimmer sorgt. Und ich kann jetzt nicht in jede Schule in Deutschland schauen, wie weit diese Vorsichtsmaßnahmen, Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt wurden. Ich weiß, in Braunschweig wurden jetzt an 20 Schulen solche Raumventilatoren installiert. Aber das reicht natürlich noch lange nicht. Ja, das ist so ein bisschen schwierig für mich zu beurteilen, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass da deutlich mehr hätte passieren können und auch müssen, dass eben die Kinder, vor allem die sich jetzt noch nicht haben impfen lassen können, weil es jetzt ja auch gerade erst empfohlen wurde und viele noch vorher zögerlich waren, dass sie sich jetzt erst anfangen zu impfen. Aber sie müssen ja jetzt schon wieder in die Schule. Und für die Kinder unter 12 Jahren haben wir keine Impfung. Und die können wir nur schützen durch diese nicht pharmazeutischen Maßnahmen wie Maskentesten und Quarantäne. Von daher würde ich sagen, stehen wir nicht so viel besser da als vor einem Jahr. Jetzt habe ich lang geredet.
Aber ja, Sie haben mit einer Antwort schon so viele Fragen weggenommen, glaube ich, die da im Raum gestanden haben. Das ist gar nicht so schlecht. Trotzdem gibt es ein paar Meldungen. Wir gehen die Reihen mal durch und gucken da mal, welche Punkte wir vielleicht vertiefen wollen. EN war zuerst los. Leg los.
Wo wir schon mal beim Thema Impfen sind, würden Sie sagen, dass es einen signifikanten Unterschied gemacht hätte, hätten wir früher angefangen, die Kinder zu impfen und den Impfstoff freigegeben?
Ich glaube, das hätte schon vielen Eltern und auch Schülern ganz viele Sorgen genommen, wenn das früher schon empfohlen worden wäre. Also so zu einem so zu frühen Zeitpunkt, dass jeder, der gewollt hätte, sich hätte impfen lassen können, also auch komplett durchgeimpft ist bis zum Schulstart. Jetzt hatten natürlich auch Bundesländer wie Hamburg zum Beispiel oder ich glaube Schleswig-Holstein, die hatten ja sehr früh Sommerferien. Ich glaube, da hätte das auch so nicht gepasst. Von daher hätte man dann schon auch da stark vorher zum Beispiel diese Eingangstestung, bevor ihr kommt neu aus dem Urlaub in die Schule, testen wir alle einmal durch und das auch regelmäßig, nicht nur einmal. Das wäre sicherlich ganz, ganz wichtig gewesen und ich glaube nicht, dass es zu viele Bundesländer auch machen mit dieser Eingangstestung. Und denn was wir ja verhindern wollen, ist, dass wir wieder so viel Schulausfall haben. Also idealerweise hält man die Inzidenz gering und das macht man am besten gleich am Anfang des Schuljahres, dass man da reingeht und gar nicht erst erlaubt, dass die Infektion sich verbreitet. Und mit der Delta-Variante ist die Gefahr, dass uns das aus dem Ruder läuft, sehr hoch, weil das Virus, das ist ja doppelt so infektiös wie das Virus, mit dem wir es vor einem Jahr zu tun hatten. Das ist ein ziemliches Problem. Und die STIKO, wir können darüber gern kurz sprechen. Also ich schätze die STIKO sehr und denke, und die treffen ihre Entscheidungen rein datenbasiert. Und das braucht manchmal einfach Zeit. Und die wollten diese Empfehlung erst geben, wenn sie genügend Daten haben, um ganz sicher zu sein, die Impfung ist ein Vorteil für die Altersgruppe 12 bis 17, also im Vergleich zur Infektion. Und ich habe das, und man muss aber auch sehen, dass, wie Sie das formuliert haben am Anfang, war, dass Sie ja nicht verboten haben, die Impfung. Jeder, der konnte, wollte, konnte seine Kinder impfen. Problem ist nur, man hat nicht unbedingt viele Kinderärzte gefunden, die sich gegen die STIKO richten, obwohl sie das gar nicht getan hätten. Aber die haben gesagt, nein, ich habe immer nur nach STIKO-Empfehlung geimpft. Und das ist ja auch okay. Dann gab es aber auch wieder Bundesländer, die gesagt haben, gut, unsere Impfzentren sind jetzt aber offen für die 12- bis 17-Jährigen. Andere Bundesländer haben das so nicht gemacht. Und ja, das war eine politische Entscheidung. Das ist ja ein Unterschied, ob das wissenschaftlich fundiert ist oder politisch entschieden. Ich habe das entschieden und meine Kinder vorher schon impfen lassen, weil ich ganz klar natürlich auch recherchieren kann, was ist mit Nebenwirkungen, was gibt es für Berichte. Die CDC hat einen Bericht publiziert, da war für mich ganz klar, ja, es gibt Fälle von Myokarditis bei Geimpften, aber das ist ein so verschwindend geringer Teil. Und dagegen muss man ja dann abwägen, welche Gefahr bringt die Infektion mit sich. Und das Risiko der Myokarditis ist bei einer Covid-19-Erkrankung deutlich höher. Also habe ich für uns klar entschieden, natürlich impfen wir unsere Kinder. Vor allem auch im Hinblick auf dem Grundverständnis ein kleiner Baustein des Virus im Vergleich zu dem kompletten Virus, was in meinem Körper sich vermehren kann, was in gewisse Organe auch vordringen kann und viel mehr Komponenten hat, gegen die das Immunsystem auch reagieren kann, ist für mich eine deutlich größere Gefahr, als wenn ich diesen kleinen Baustein nur nehme, des Virus, das ist ja dieses Spike-Protein. Und das repliziert nicht mehr in meinem Körper. Es vermehrt sich, ich habe es ja wirklich nur an der Einstichstelle und nicht in meinem Nasenrachenraum oder wenn es schlecht läuft, dann habe ich natürlich auch das Virus in meiner Lunge und in noch vielen anderen Organen. Das habe ich alles mit dem Impfstoff nicht. Und dadurch, dass ich dieses Wissen habe, war für mich die Entscheidung überhaupt keine Frage, das so zu tun. Also ich wollte meine Kinder vor der Infektion schützen und habe die Sicherheit des Impfstoffes werte ich als sehr, sehr hoch an. Und ich kann Menschen verstehen, die dann trotzdem erst warten auf diese Empfehlung einer Kommission. Und die ist ja jetzt da. Und jetzt weiß ich nicht, wie sehr das schon Menschen verunsichert hat. Soll ich mein Kind jetzt impfen oder soll es jetzt doch nicht? Und hin und her, das vergisst man oft, wie leicht man Menschen verunsichern kann durch schlechte Kommunikation. Und naja, ich hoffe, dass jetzt viele Eltern und auch Jugendliche sagen, ich möchte diese Impfung, ich möchte mich selber schützen und möchte aber auch natürlich andere schützen, indem ich mich impfen lasse.
Bevor EZ gleich fortsetzen kann, ich habe noch eine kleine Ergänzung, Frau Brinkmann. Sie haben es ja gerade verwiesen, dass die STIKO da vorsichtig war in ihrem Urteil, obwohl es ja Zahlen gab. Also die Datengrundlage der STIKO war Januar 2021. Auf diese Grundlage sie entschieden haben, dass da keine Daten vorgelegen haben, ist selbstverständlich, wenn man im Juni eine Entscheidung trifft. Aber jetzt mal das Beispiel Brandenburg. Sie haben gerade darauf verwiesen, Berlin und Brandenburg waren nach MacPom die ersten Bundesländer, die wieder in die Schule gegangen sind. Und exakt 2 Wochen vorher, glaube ich, war der Impfstart für die ab 12-Jährigen dann. Also die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn es nicht schon Daten gegeben hat, und Amerika impft ja Jugend schon eine ganze Zeit lang. Und ja, es gab einzelne Fälle, aber haben Sie richtig darauf verwiesen, verhältnismäßig wenig. Hat man nicht eigentlich das gemacht, was man die ganze Corona-Pandemie lang macht, nämlich zu Lasten der Jugend zu warten und die quasi so ein bisschen auszuspielen, die quasi wieder als, ich will nicht sagen, Versuchsobjekt klingt doof, aber irgendwie wieder in diese Richtung zu schieben, sie sind die Letzten, die da irgendwie an der Reihe sind. Sorry, EZ, du kannst dann lernen.
Ja, ich glaube, so einfach ist es nicht. Ich glaube einfach, dass der Fehler begangen wurde, wie so oft in dieser Pandemie, dass man sich zu viel Zeit genommen hat für Entscheidungen. Und das ist, glaube ich, das sieht man ja auch bei den Infektionszahlen, die im Winter hochgeschnellt sind, bei der zweiten und dritten Welle. Da wurde auch immer zu spät reagiert. Und ähnlich war das jetzt hier. Und man hatte, glaube ich, als Endpunkt hatte die STIKO für die Beurteilung die Todesfälle betrachtet. Wie viele Todesfälle gibt es durch die Infektionen, wie viele durch die Impfung? Und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, warum man da. Ich glaube, die Datenlage war einfach noch zu unsicher. Also das Problem ist ja, ich habe eine Datenlage, die berichtet jetzt eine Kommission oder Ärzte oder gewisse Gremien. Und dann gibt es aber Daten, die wissenschaftlich schon von anderen geprüft wurden und publiziert wurden. Und die STIKO legt sehr viel Wert darauf, basierend auf diesen publizierten Daten, die schon x-fach geprüft wurden, ihre Entscheidung zu treffen. Was auch gut ist, aber in einer Pandemie hat man oft die Zeit nicht. Aber die wollten es nicht falsch machen. Und ja, jetzt im Nachhinein wäre es natürlich besser gewesen, es früher zu empfehlen. Also ganz klar. Aber ich will den Kollegen da jetzt auch um Gottes Willen keine bösen Absichten unterstellen. Ich glaube, es war einfach auch noch dieses Denkschema, dass man Zeit hat. Das war ja bei den anderen Impfstoffen, hatte man einfach mehr Zeit für Entscheidungen und diese Daten zu akquirieren. Und ja, jetzt hätte man vielleicht sagen können, wir entscheiden jetzt einfach mal früher. Und auch wenn wir nicht hundertprozentig sicher sind. Aber jetzt ist es so. Und jetzt müssen wir, bis wir durch die Impfung diese Altersgruppe schützen, wirklich auch noch darauf achten, dass wir da keine großen Infektionen bekommen. Und das ist jetzt natürlich auch ist schwierig mit der Delta-Variante. Das ist nochmal eine richtige Anstrengung. Und dann haben wir ja noch die Gruppe, die wir noch gar nicht impfen können. Und das ist ja nochmal ein längerer Weg, die unter 12-Jährigen. Da kann ich gerade selber nicht absehen, wann wir da wirklich mit der Studie rechnen können, die ja erstmal zeigt, wie gut wirkt der Impfstoff und wie gut ist sein Nebenwirkungsprofil, also hat er wenig Nebenwirkungen. Und wenn die Studie publiziert ist, dann kann es ja erst zur Zulassung kommen. Das kann alles noch ein bisschen dauern, fürchte ich.
So, LZ, du darfst.
Februar, März.
Denken Sie, man sollte trotz geimpft sein weiter testen an den Schulen? Also nicht zu der Impfung?
Das ist eine gute Frage, eine sehr gute Frage. Hatten wir gestern beim Abendessen, da ging es genau um das Thema. Da war ein Klassenkamerad von meinem älteren Sohn da und der hat gesagt, da haben wir diskutiert. Ich habe gesagt, es würde doch Sinn machen, meine Söhne sind geimpft, dass ihr euch trotzdem, obwohl ihr nicht müsst, euch testet. Und dann hat dieser Klassenkamerad auch sofort so, genau, weil ihr ja trotzdem noch infektiös sein könnt und das Virus weitergeben könnt. Und ich so, boah, cool, der hat das total verstanden. Ich war ganz begeistert. Ich meine, der ist 13. Und meine Söhne nickten nur so, ja, stimmt, das ist, macht doch eigentlich Sinn, dass wir uns auch weiter testen. Und das werden wir auch tun. Wir haben die Tests, ja, stehen ja auch zur Verfügung. Und genau, also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Geimpfter einen anderen ansteckt, ist geringer, aber sie existiert. Und das liegt einfach daran, dass man, wenn man mit dem Virus in Kontakt kommt und je höher die Inzidenzen, desto wahrscheinlicher ist, dass ich mich wieder infiziere, dann hat das Virus noch Gelegenheit, sich im Nasenrachenraum zu replizieren, aber es kann eben nicht mehr tiefer in den Körper eindringen, weil da dann schon die Antikörper warten. Es gibt aber Antikörper, die auch direkt auf der Schleimhaut wirken, aber die induziere ich nicht sehr stark durch eine Impfung ins Muskelgewebe. Das würde ich eher durch eine Impfung, die ich intranasal verabreiche. Da kann man diese Antikörper für die Schleimhaut auch erhalten. Und der Impfstoff, der war auch immer ja nur so konzipiert, dass er schwere Krankheit verhindert. Das war ja das wichtigste Parameter. Der wurde gar nicht darauf getestet, dass er wirklich eine sterile Immunität, nennen wir das. Das heißt also, dass ich, wenn ich infiziert bin als Geimpfte, dass ich das Virus auch überhaupt nicht weitergebe. Das gibt es, aber das war bei dem Impfstoff gar nicht, stand gar nicht ganz oben auf der Agenda. Da ging es erstmal, die höchste Priorität war, dass man diese schweren Krankheitsverläufe verhindert. Und es wird auch bestimmt noch neue Impfstoffe geben, die verbessert sind in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren. Aber das kann dieser Impfstoff eben nicht. Und von daher ist es tatsächlich eine gute Idee, auch weiterhin die Geimpften zu testen. Das ist jetzt auch wieder eine politische Entscheidung, ob man das macht oder nicht. Gar nicht so einfach. Aber aus rein infektiologischer Sicht gesprochen, ja, sollten wir tun. Dass wir auch wirklich wissen, wer ist hier gerade infiziert. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, mit wie viel Kontakt hat die Person mit Ungeimpften. Und also in der jetzigen Phase, wo wir noch 40% nicht geimpft haben, würde ich sagen, ja, wir sollten weiter testen. Und wenn wir einen Zustand haben, wo wir über 80% geimpft haben, braucht man das dann natürlich nicht mehr. Oder man könnte auch sagen, man macht es weiter und versucht, dieses Virus auch komplett zu eliminieren. Das kann man auch machen. Das ist möglich. Schwierig, aber möglich.
Ja, meine Frage an Sie wäre jetzt, Sie haben ja vorhin gesagt, dass man die Zahlen gerade am Anfang des Schuljahres niedrig halten sollte, um natürlich auch Infektionen dort zu verhindern, also gerade die Inzidenzen. Was würden Sie denn jetzt sozusagen für Maßnahmen vorschlagen, um vielleicht auch gegebenenfalls den Ausbruch einer großen vierten Welle irgendwie ein bisschen einzudämmen oder zu verhindern? Und was glauben Sie, wie macht die Bevölkerung das noch mit? Also wie lange kann man das der noch zumuten?
Ja, also ich bin da, Also ich glaube, was man uns nicht mehr zumuten kann oder ganz schwierig ist, dass wir weitere Restriktionen haben, die wirklich soziale und ökonomische Auswirkungen haben. Dazu zählt Kontaktreduktion oder auch, dass wir irgendwas nochmal schließen. Und was für mich die totale Katastrophe wäre, ist, wenn wir Schulen nochmal schließen müssen. Also da wäre ich glaube, verzweifle ich dann komplett. Ich bin letztes Jahr, das war, glaube ich, auch Richtung Herbst, habe ich damals schon gesagt, wenn wir die Schulen nochmal schließen müssen, dann haben wir politisch versagt. Und irgendwie müssen es immer die jungen Leute ausbaden. Das kann doch nicht sein. Ne? Also wir schließen Schulen, aber bei der Arbeit ging es ja eigentlich ganz normal weiter. Wir hatten keine Homeoffice-Pflicht, wir hatten keine Testpflicht in Betrieben. Das fand ich, also das war damals schon, fand ich eine große Ungerechtigkeit. Und das wäre jetzt ja noch mal viel, viel schlimmer. Ne? Nach dem Motto, so, die Alten haben alle geimpft und die Jüngeren, die wollten. Und jetzt lassen wir es laufen. Aber Tatsache ist, dass dadurch, dass wir noch so viele Ungeimpfte haben, wird es noch mal ganz, ganz kritisch in den Krankenhäusern. Und da ist meine große Sorge, dass man tatsächlich wieder Restriktionen braucht. Wenn man es erst so weit kommen lässt. Die Idee nach wie vor ist die Prävention. Ich will verhindern, dass es so weit kommt, dass die Zahlen wieder ansteigen. Und man sieht ja anhand der Inzidenzen, wunderbar, das läuft ziemlich parallel. Ne? Inzidenzen gehen hoch und zeitlich versetzt gehen die Hospitalisierungen hoch und dann auch Aufnahmen auf die Intensivstation und dann die Todeszahlen. Das ist alles mit derselben Dynamik, wie das passiert, nur zeitversetzt. Deshalb ist die Inzidenz immer noch der früheste Indikator, den ich habe. Und natürlich betrachte ich den mit allen anderen Parametern auch zusammen. Jetzt ist, ja, wir könnten das verhindern, davon bin ich überzeugt. Delta macht es schwierig, aber wir haben die technischen Möglichkeiten oder hätten sie. Wir müssen sie nur einsetzen. Und das ist zum Beispiel einmal das regelmäßige PCR-Pooling oder Antigen-Schnelltests. Bin ich froh, wenn überhaupt getestet wird, muss ich zugeben. Aber das PCR-Pooling ist noch sensitiver. Und es macht das Leben tatsächlich auch einfacher, auch für Eltern. Wenn die Kinder in der Schule sind, lutschen da an dem Lolli, geben das in diesen Becher, wo gepoolt wird, und dann geht das ins Labor. Sprich, ich muss nicht morgens zu Hause mit den Kindern, macht ihr das auch richtig mit dem Abstrich und nee, du kannst nicht nur eine Sekunde da rein, du musst das länger machen. Das ist schon auch ein zusätzlicher Aufwand und für die Kinder auch mit der Nase schon manchmal ziemlich unangenehm. Ne? Also deshalb ein Grund, warum ich PCR-Pooling besser finde, und es ist sensitiver. Also ich sehe, dass jemand infiziert ist früher als durch den Antigen-Schnelltest. Und wenn man das dreimal die Woche macht, kann man eigentlich ziemlich, und da gibt es auch schon Studien so mittlerweile, die wirklich zeigen, dass es die Reproduktionszahl, und darum geht es, ich will die Reproduktionszahl nicht über 1 haben. Wenn sie über 1 liegt, habe ich exponentielles Wachstum. Wenn sie unter 1 liegt, geht's runter in die andere Richtung. Und den Zustand will ich erreichen. Und das kann ich, indem ich teste, indem ich Masken trage, indem ich dafür sorge, dass Räume gut belüftet sind. Und tatsächlich auch, dass wenn der Raum, ne, weiterhin stellt, man stellt sich besser nicht in den vollen Fahrstuhl. Und also solche Abstandsregeln sind weiterhin wichtig, auch im Supermarkt. Finde ich immer noch dieses Abstand halten, Maske tragen, ganz, ganz wichtige Sachen. Und das tut ja auch eigentlich nicht so richtig weh, wenn man es ins Verhältnis setzt mit anderen Restriktionen, dass ich nicht in die Schule gehen kann oder nicht an der Uni auf dem Campus kann, wie es ja jetzt auch ewig war. Also es gibt viele Beispiele. Man muss ja diese Pandemie auch in all ihren Facetten betrachten. Das heißt, es ist, glaube ich, keine gute Idee, nur auf Todeszahlen zu schauen, sondern man muss auch ganz klar sagen, Hospitalisierung, auch wenn die Menschen nach schwerer Krankheit wieder genesen sind und nach Hause kommen oder erst bei einer Rehabilitation aufgepäppelt werden, sind die noch lange nicht wirklich gesund. Und das fehlt mir auch oft in der Betrachtungsweise der Krankheitslast, die wir ja in dieser Pandemie sehen. Und hinzu kommt, dass wir ja auch mittlerweile wissen, dass es zu langanhaltenden Symptomen kommen kann. Nicht nur bei den Patienten, die jetzt einen schweren Verlauf hatten, sondern auch bei denen, die noch nicht mal im Krankenhaus waren. Und da sieht man kognitive Beeinschränkungen. Beeinschränkungen? Da können Sie schneiden. Ich fange nochmal an.
Beeinträchtigung. Ich schneide da nicht übrigens.
Was habe ich gesagt?
Beeinschränkungen.
Ein Neologismus.
Das war eine, wir sind froh über eine beeindruckende Formulierung.
Richtig.
Oh, Backe. Also, man sieht bei diesen langanhaltenden Symptomen, die eben auch Menschen haben können mit einem leichten Verlauf, dass sie kognitive Symptome haben. Das heißt, dass sie Konzentrationsschwächen haben, dass sie Gedächtnislücken haben und dass sie nicht mehr so leistungsfähig sind, wie sie es eigentlich gewohnt sind. Und das betrifft häufig Menschen im besten Alter. Und die sind es gewohnt, dass sie viel schaffen und bei der Arbeit ranklotzen. Und sie merken auf einmal, hey, ich kann das nicht mehr. Und das ist eine ganz schwieriges Krankheitsbild, was Ärzte gerade erst verstehen und auch Strategien entwickeln, es zu behandeln. Und das ist etwas, was mir viel zu kurz kommt in der öffentlichen Debatte. Und das müssen wir, wenn wir davon sprechen, dass die Inzidenzen nicht mehr wichtig sind, das finde ich einfach falsch. Ja? Weil Inzidenzen heißt, ich habe infizierte Menschen und ich weiß nicht, wie viele von ihnen können Long-Covid entwickeln. Und Long-Covid bei Kindern ist noch sehr, also ist die Datenlage noch sehr schwammig, aber da gibt es auch schon unterschiedliche Datensätze, die sagen, es gibt Long-Covid bei Kindern. Und ich sage immer, man sollte doch jetzt, wo wir ein Virus haben, was wir eigentlich noch überhaupt nicht gut verstehen, was hat es für Auswirkungen im Körper? Wie sehen die Langzeitschäden aus bei deren Erkrankungen? Und vielleicht auch bei Erkrankungen, die wir gar nicht gemerkt haben, die asymptomatisch verlaufen sind, kann das Virus da vielleicht auch etwas bewirken. Das wissen wir alles noch nicht. Dafür ist die Pandemie einfach noch zu jung oder dieses Virus noch zu jung in unserer menschlichen Bevölkerung. Und bevor wir das nicht besser verstehen, ist es für mich keine gute Option, diesen Virus freien Lauf zu lassen und zu sagen, ach, jetzt lassen wir es durchlaufen, ist viel einfacher, da müssen wir nicht mehr so viel tun. Und ja, das ist, glaube ich, ja, das ist das, was ich mit Facetten meine. Und viele Facetten kennen wir vielleicht noch gar nicht.
Danach, du darfst.
Dankeschön. Ja, wir hatten ja gerade eben schon über verschiedene Parameter gesprochen. Sie finden auch, Sie finden, dass man alle berücksichtigen sollte oder auf jeden Fall mehrere berücksichtigen sollte, weil sie zeitverzögert wichtig sind, also zu unterschiedlichen Zeitpunkten andere Aussagen treffen. Und im Moment ist es ja so, dass wir meistens noch an der Inzidenz festhalten. Bayern macht es schon etwas anders und weicht auf die Krankenhauszahlen, auf die Krankenbettenzahlen aus, aber meistens ist es doch noch die Inzidenz. Denken Sie, dass wir uns im Moment einer vierten Welle unaufhaltsam nähern und welche Rolle, denken Sie, spielen die Impfungen der Kinder da? Also denken Sie, dass wenn Kinder geimpft werden, die vierte Welle möglicherweise ausgebremst oder sogar komplett abgehalten werden könnte?
Also ja, das ist mir auch, also da bin ich auch schon bei vielen Kollegen, die sagen, es kann doch jetzt nicht sein, dass wir dass die Kinder irgendwelche Beschränkungen haben, dadurch, dass ich mit der Impfquote noch nicht gut über 60% liege. Denn wir haben 15% ungefähr der Bevölkerung, kann ich im Moment gar nicht impfen. Das sind die, ich will jetzt keine falschen Zahlen sagen, aber sagen wir mal, es sind 10 Millionen Kinder, die kann ich im Moment gar nicht impfen. Und ich kann sie aber schon besser schützen, weil ich einfach die Inzidenzen niedrig halte. Und die kann ich niedrig halten, indem ich viele Menschen geimpft habe und es so zu weniger Infektionen kommt. Ich brauche trotzdem weiter die anderen Maßnahmen. Die sind weiterhin wichtig. Das haben wir ja schon besprochen. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man jetzt auch die Erwachsenen in die Pflicht nimmt und sagt, ihr müsst hier jetzt auch wenn ihr meint, das Virus, das höre ich ganz oft, das Virus kann mir nichts antun, mein Immunsystem ist super, dann sage ich immer, naja gut, das kann sein, aber vielleicht auch nicht. Ich finde, die Erwachsenen sind in der Pflicht, dass sie sich impfen lassen, um auch die Kinder zu schützen und für unsere ganze Gesellschaft einfach. Denn auch bei vielen Älteren ist der Immunschutz nicht perfekt und ich fürchte, dass es bei den Älteren, die ja jetzt auch schon vor einigen Monaten geimpft sind, dass es da eben auch wieder zu schwereren Verläufen kommen kann. Das wäre natürlich katastrophal. Und da ist es einfach wichtig, dass wir die Erwachsenen, dass wir da eine möglichst hohe Impfquote erreichen. Also die sollte noch deutlich ansteigen. Das reicht einfach noch nicht. Und das kann man machen, indem man viel mehr aufklärt, indem man auch in Bevölkerungsgruppen, die man vielleicht bislang noch nicht gut erreicht hat mit der Aufklärung, da nochmal intensiv reingeht und andere Möglichkeiten. Und das kostet Energie und Zeit. Und die Zeit haben wir eigentlich gar nicht mehr. Deshalb finde ich es gar nicht so schlecht, wenn man jetzt auch sagt, so wer Freizeitaktivitäten wie ne, ins Restaurant gehen oder ins Kino, wer das machen möchte, der darf hier nur rein, wenn er geimpft ist. Das finde ich schon auch ein Anreiz. Da gibt es natürlich jetzt auch Leute, die sagen, na toll, ist ja wie eine Impfpflicht. Aber dann sage ich, naja, es ist wichtig, dass unsere Gesellschaft wieder funktioniert und dass wir diese ganzen Maßnahmen nach und nach abwerfen können, wie die Masken und das Testen und Kontaktreduktion. Und das können wir, indem wir ne, die Impfung weiter vorantreiben, also die Impfquote. Ich liebe ja nach wie vor, ich habe das schon vor einem Jahr bestimmt verwendet, dieses Käsescheibenmodell. Ich wurde dafür auch schon belächelt, weil es hieß, sie sind Professoren und reden über Schweizer Käse. Aber mir ist bislang noch kein besseres Bild eingefallen, was diesen Punkt klar rüberbringt. Ich will den Menschen schützen vor dieser Virusinfektion. Und wir wissen, es ist ein Virus, was sehr, sehr krank machen kann und Menschen töten kann. Und leider eben auch jüngere Menschen. Und auch wenn die Zahlen dort nicht zu hoch sind, wenn ich vergleiche, der 80-Jährige, wie viele Lebensjahre verliert der und wie viele Lebensjahre verliert der 40, der oder die 40-Jährige. Das ist ein Riesenunterschied. Und ne, also das finde ich auch, das wird auch viel zu wenig diskutiert. So, wo war mein Punkt? Ich möchte also die Menschen vor diesem Virus schützen. Da sind wir uns alle einig. Und das kann ich durch verschiedene Schutzschichten. Und Schweizer Käse hat Löcher. Und jede Schutzschicht, die wir haben, das Testen, die Maske, die Quarantäne, und ja, Quarantäne und auch die Kontaktnachverfolgung. Und auch das Impfen, das hat alles Löcher. Nichts ist eine dicke Schicht, wo nichts mehr durchkommt. Aber wenn ich die alle zusammenlege, dann habe ich einen ziemlich guten Schutz. Und bei der Impfung ist es so, je mehr Menschen ich geimpft habe, desto mehr verschließen sich die Löcher in dieser Käsescheibe-Impfung. Und dann kann ich andere Maßnahmen auch wieder wegnehmen. Aber erst dann. Und der Zeitpunkt ist einfach noch nicht da. Und deshalb fürchte ich, im Moment ist es wieder, es muss erst wieder volle Krankenhäuser geben, bis wieder reagiert wird. Und das ist eigentlich etwas, was ich nicht verstehe, warum man daraus nicht gelernt hat und sagt, das wollen wir jetzt nicht nochmal so. Wir wollen früher reagieren. Und diese ganzen Maßnahmen, die wir haben, die keinem richtig wehtun, außer vielleicht finanziell diese Testung, dass wir das weiterführen. Na gut, Luftreiniger kosten auch Geld und Ventilationssysteme in Schulen. Aber das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, die Reinheit der Luft, dass wir leben in einem Land, das hat diese ganzen Technologien. Da können wir viel mehr machen.
So, Hans, du darfst, glaube ich.
Ja, also als Disclaimer, Melanie Brinkmann und ich, wir haben schon gelegentlich miteinander gesprochen, deswegen sind wir hier auf dem Duzfuß. Ich möchte nochmal auf diese STIKO, die Ständige Impfkommission, und ihre Zögerlichkeit bei der Empfehlung zu sprechen kommen. Ich finde es gut, dass die sich so viel Zeit gelassen haben. Und zwar finde ich, sie wenden da genau das Prinzip an, das Melanie, du ansonsten auch immer für wichtig hältst, das Prinzip Vorsicht, ja, bei den Virologen und ab wann soll man was wieder aufmachen und so weiter, gibt es die beiden Richtungen, Team Vorsicht und Team Risiko, und du bist ja eine Playerin im Team Vorsicht, und hier macht die STIKO mit ihrer Empfehlung, finde ich, genau das Gleiche. Die sagen nämlich, für uns reicht die Datenlage noch nicht aus, um sagen zu können, ja, wir können hier guten Gewissens eine Empfehlung für die Impfung auch schon relativ junger Menschen aussprechen. Du hast natürlich recht, wenn du sagst, da geht uns aber vielleicht Zeit verloren. Unter Umständen gewinnt man aber dadurch, dass hier eine wissenschaftliche Institution ist, die sagt, wir warten mit unserer Empfehlung so lange, bis wir uns ziemlich sicher sind. Vielleicht überzeugt man mit so einer Vorgehensweise über die Strecke der Zeit dann viel mehr Impfskeptiker,
ja,
die nämlich jetzt nicht mehr sagen können, oh, da wird wieder was übers Knie gesprochen und die Politik haut das so durch. Wenn ich es mit einem Langstreckenlauf vergleiche, da gewinnt nicht immer der, der sozusagen auf der Hälfte der Strecke ganz vorne liegt. Da kann man auch overpacen. Und unter Umständen ist es richtiger, die Kräfte so einzuteilen, dass man dann genügend Körner, wie die Radfahrer sagen, übrig hat und sagen kann, es ist überzeugender, gerade für Skeptiker, wenn man denen sagen kann, guck mal hier, diese Kommission hat sich alle Zeit der Welt gelassen und so weiter. Es ist ja, mir ist auch klar, dass das am Ende, das hat ja Pierre auch zu Recht gesagt, ein Stück weit geht das, erweckt das wieder den Eindruck, und schon wieder sind die jungen Menschen und die Schüler diejenigen, die als Letzte drankommen. Ja, das ist richtig, das ist so einer der Faktoren. Nur diese ganze Situation, Impfen, die Höhe der Impfquote, die Folgen und so weiter, das ist wie ein Kräfteparallelogramm, und zwar eins, wo nicht vier Kräfte ansetzen, sondern ungefähr 25. Und wenn das Interesse ist, und das ist durchaus mein Interesse, dass wir einen möglichst hohen Impfschutz möglichst schnell erreichen, da bin ich voll bei deinem Käsemodell, unter Umständen ist diese eine Maßnahme, wo man in der engen Betrachtung sagen könnte, da wird Zeit verloren, im Gesamtkräfteparallelogramm kann das sogar eine Maßnahme sein, die ein kollektiv vernünftiges und schutzwirksames Verhalten befördert. Das wäre so eine Sichtweise, die ich da gerne mit einbringen würde.
Frau Brinkmann, ganz kurz, bevor Sie reagieren können, ich will noch mal ganz kurz eine Gegenposition aufmachen, Hans. Ich habe schon deutlich gemacht, dass ich da ein bisschen anders drauf schaue. Natürlich verstehe ich dein Argument, was die Datengrundlage bezieht und dass man vorsichtig sein muss. Ich glaube, in der Praxis hat man jetzt mehr Menschen dadurch verwirrt, als sie ihnen wirklich geholfen. Also mir fällt der Fall einer Kollegin an, die sagte, ich weiß nicht mehr, was ich jetzt machen soll. Erst durfte ich nicht, jetzt soll ich, und wie verhalte ich mich jetzt? Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, ich werfe dieser Sichtweise auch ein bisschen vor, aus einer eigenen geschützten Bubble darauf zu gucken. Ich erlebe im Alltag jeden Tag Menschen vor mir zu sitzen, von denen ich weiß, die sind teilweise nicht geimpft, die sind diesem Virus voll ausgesetzt, weil sie sind die Gruppe, die jetzt getroffen ist. Und dann erlebe ich im Alltag, das hat ja Frau Brinkmann relativ gut auch gerade beschrieben, auch eine Müdigkeit, was Maskenpflicht betrifft. Also nicht nur, dass die Maske unter der Nase endet, sondern sie endet manchmal auch ganz woanders. Und in diesem Augenblick fällt sämtlicher Schutz weg, weil das Land Brandenburg ja nur Lüften als die Variante für alle Lösungen sieht, die wir sonst haben. Und Maskenpflicht natürlich, ne? Aber so. Und insofern sehe ich schon die Notwendigkeit, dass jede Impfung und jede Möglichkeit schützen kann. Und zu dem Zeitpunkt X, wo das verkündet worden ist von der STIKO, diese erste Aussage, wir lassen das nicht zu oder wir empfinden es nicht als positiv, gab es ja aber auch schon eine Zahlengrundlage, die sie nur nicht hinzugenommen haben. Also die Lage, der Podcast Die Lage hat das, finde ich, relativ gut aufgearbeitet, dass es da schon Zahlen gab, auf die man es hätte beziehen können. Und ich hätte mir da tatsächlich gewünscht, ein bisschen mehr in den Blickwinkel dessen zu gucken, wir wollen Schulen sicherer machen, wir wollen da eine Grundlage schaffen. Und weniger die Vermutung zu haben, wir schützen irgendjemanden oder wir nehmen irgendjemandem was vor und haben mehr Sicherheit, das finde ich weiterhin als eine schwierige Position. Aber vielleicht kann Frau Brinkmann als Spiritus Rector, du darfst noch mal, Hans, gerne.
Doch, einen Satz dazu noch. Genau diese Fragen, das ist ja nun sozusagen auch ein bisschen das Privileg meines Berufes. Die STIKO, beziehungsweise hauptsächlich Thomas Mertens, ihr Chef, die sind häufiger in der Bundespressekonferenz und wir haben sie genau zu diesen Punkten haben wir sie als Journalisten befragt. Und da muss ich dann auch sagen, auch diese Argumentation, Pierre, die du vorgebracht hast, wurde auch vorgetragen. Und wenn die dann aber sagen, ja, es gibt Daten, aber die sind aus unserer wissenschaftlichen und zwar fachwissenschaftlichen Sicht noch nicht so ausreichend, dass wir tatsächlich großflächig diese Empfehlung aussprechen können. Da sprechen dann sozusagen unterschiedliche Fokussierungen gegeneinander. Und da wäre wie unterm Strich dann wieder mein Punkt, dass ich sage, wenn Menschen, gerade solche, die verwirrt und unsicher sind, am Ende das Gefühl haben können, doch diejenigen, die jetzt hier Empfehlungen aussprechen, ich kann mich darauf verlassen, dass sie das sorgfältig geprüft haben, vielleicht reduziert das bei denen den Widerstand. Das ist meine Hoffnung dahinter.
Also ich muss jetzt mal hier rein. Also ich bin ja eher auf der Kabisch-Seite, was das angeht mit der STIKO. Ich hätte mir das wirklich gewünscht, dass diese Entscheidung früher gefällt wird. Und aber ich stimme dir, Hans, auch zu, dass viele Menschen vertrauen auf solche Kommissionen und warten auf das Signal, die Empfehlung ist da, ach gut, kann ich mein Kind impfen lassen, guten Gewissens. Die Entscheidung wurde mir sozusagen abgenommen. Aber ich glaube, was untergegangen ist, oder was das meinte ich vorhin mit schlechter Kommunikation, die STIKO hat es nicht wirklich gut kommuniziert und gesagt, also bei vielen kam an, die STIKO empfiehlt es nicht. Und das war einfach, das ist genau das, was Herr Kabisch sagt. Ne? Das ist dann diese Verunsicherung, die wir jetzt wieder irgendwie glätten müssen. Und das ist so viel mehr Arbeit. Und man hätte es vielleicht einfach, also mein Punkt ist, man hätte es besser kommunizieren müssen und sagen müssen, wir sagen nicht, dass sie nicht selber entscheiden dürfen, das zu tun. Und auch die Kinderärzte, die dürfen das. Der Impfstoff ist zugelassen. Der Kinderarzt macht sich nicht strafbar, wenn er impft. Ne? Der ist offiziell zugelassen. Und das war vielen auch nicht bewusst. Das ging auch durch manche Medien, dass das jetzt, dass man das gar nicht darf, aber das stimmt ja gar nicht. Und aber ich stimme vollkommen zu. Und das ist genau das, was ich auch als sehr schmerzlich empfinde, diese nicht einheitlichen Vorgehensweisen auch oft, dass man nicht sagt, das ist unser Ziel und da wollen wir jetzt gemeinsam hin. Ne? Der Ministerpräsident entscheidet so, der wieder anders. Und das ist jetzt auch wieder, ne? STIKO sagt, wir empfehlen es noch nicht. Politik sagt, wir machen es aber. Das ist nie gut und es führt immer zu Verunsicherung. Und das ist ein Riesenproblem, finde ich. Aber trotzdem hätte ich es begrüßt, wenn man das schon früher gemacht hätte. Ich meine, es waren Millionen von Kindern bereits geimpft mit BioNTech. Und diese Kinder werden sehr genau angeschaut. Ja, da fällt doch sofort auf, dass da ein Kind ist geimpft und ist mit einer Myokarditis im Krankenhaus. Wenn aber ein Kind einen milden Verlauf hat, den ich vielleicht gar nicht diagnostiziert habe, weil das Kind überhaupt keine Symptome hatte, dann aber irgendwie doch eine Myokarditis entwickelt, weiß ich vielleicht gar nicht. Also ich finde es unheimlich schwer. Meine und auch ne, viele Kinder, das wurde gar nicht so richtig erfasst. In vielen Ländern wurde gar nicht auch richtig getestet. Und wenn ich impfe, schaue ich sehr genau, was sind die Nebenwirkungen. Nicht nur in der Studie, die schön designt ist mit Placebo und Geimpften, dann aber auch in der echten Welt. Wie funktioniert der Impfstoff da? Und ich habe da keine Daten gesehen, die mich beunruhigt haben zu dem Impfstoff. Von daher, aber gut, ich stimme dir zu, wozu haben wir eigentlich solche Gremien, wenn wir denen nicht vertrauen und nicht nach denen richten. Aber nochmal, sie haben nicht gesagt, um Gottes Willen, lasst eure Kinder nicht impfen.
Okay, im Anbetracht der fortschreitenden Zeit, es sei denn, Hans, möchtest du noch reagieren darauf?
Nein, nein, nein. Mhm. Also die Positionen sind doch klar. Und wir verfolgen ja, und das finde ich jetzt auch wieder gut, im Grunde alle wirklich das identische Ziel. Und es gibt Unterschiede in der Abwägung. Wir gewichten die einzelnen Faktoren, die dabei eine Rolle spielen, wir gewichten sie einfach unterschiedlich. Das ist für so einen Diskurs, finde ich, aber auch ganz gut, weil dann mag doch jeder, der das hört und auch jeder, der hier teilnimmt. Also bei mir wirkt sowas dann hinterher auch immer noch mal wieder und vielleicht denke ich morgen anders drüber als heute. Vielleicht denke auch Pierre morgen. Nein, wird er nicht.
Ich könnte jetzt noch mal eine richtige Diskussion anstoßen, worüber man sich auch mal austauschen muss. Es ist ja so, dass man jetzt einen neuen Impfstoff, den testet man jetzt an Kindern zuletzt, weil man Sorge hat, dass man ihnen durch die Impfung Schaden zufügt. Aber man kann es auch anders sehen. Man kann auch sagen, aber das sind doch eigentlich die wichtigsten sind. Warum eigentlich nicht etwas, was ihnen helfen kann, zuerst an ihnen testen? Das ist eine Debatte, die müssen wir jetzt hier nicht führen, aber man muss vielleicht auch nochmal das Revue passieren lassen.
Teilweise,
oder noch neu betrachten.
Teilweise haben wir diese Diskussion geführt. Sommerreihe, Corona und Jugend, da haben wir ja mit Professor Baumann gesprochen, auch einer, der No-Covid-Unterstützer ist. Und mit ihm haben wir darüber diskutiert, was es für die Jugend bedeutet. Und vielleicht, Frau Brinkmann, ist das jetzt auch die Steilvorlage, dass wir einfach nochmal in einem Jahr uns besprechen, wenn wir vielleicht alles hinter uns lassen können und einen Rückblick haben. Wir haben jetzt noch zwei Meldungen. Die zwei Meldungen würde ich dann zeitlich noch nehmen. Und dann sind wir, glaube ich, gut in unserer Zeit drin und haben einen kleinen Überblick gewonnen. Mehr intensive Gespräche, haben wir schon gehört, werden wir ja irgendwann mit ihm sicherlich bei Jung und Naiv nochmal haben. Dann, LP, starte bitte.
Ja, Sie haben es vorhin schon angesprochen, so ein bisschen, wenn man nur geimpft ist ins Restaurant, da würde ich gerne Sie nochmal fragen, wie stehen Sie zu der Einführung, dass nur noch 2Gs gelten sozusagen und denken Sie, dass das nicht vielleicht sogar auch eine andere Art von Diskriminierung ist, denen gegenüber, die eben nicht geimpft oder genesen sind?
Ich habe mich jetzt nicht ganz informiert. 2G gilt ja jetzt in Hamburg. Aber ich glaube schon, dass Menschen, die sich nicht impfen lassen können, die dürfen sich weiterhin testen. Ne? Also das ist ja da nicht wirklich eine Diskriminierung. Und dazu zählen ja die Kinder und also die unter 12 und auch die, die sich jetzt aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können. Da gibt es jetzt aber gar nicht so viele. Von daher muss man da klar differenzieren. Aber nochmal, es wäre sehr sinnvoll, dass wir eine höhere Impfquote erreichen. Und von der Zeitskala her gesehen, ist das, glaube ich, etwas, was wirklich nochmal uns helfen kann für diese Winterwelle, für diese vierte Welle, dass wir da so vorgehen. Aber das ist etwas, das ist schon mutig, ne? Das so festzulegen. Und ich glaube aber, dass sich tatsächlich auch gesellschaftlich, man kann jetzt sagen, das spaltet die Gesellschaft, aber man kann auch sagen, vielleicht führt es sie auch eher zusammen, weil auch die es einfach noch bislang auch verpennt haben. Es gibt ja also richtige Impfgegner, so viel gibt es davon jetzt auch wieder nicht. Viele haben es einfach noch nicht hingekriegt oder haben gedacht, ich habe kein persönliches Risiko, ich brauche das nicht. Dass man die dadurch doch nochmal bewegt. Ich hatte schon auch Gespräche, wo ich dachte, jo, du bist so ein Fall, der macht das dann, um wieder ins Restaurant gehen zu können. Und ja, wenn ich dich dazu bewege zur Impfung, dann ist das gut. Und ich kann das ja guten Gewissens auch machen, weil ich wirklich dieses sehr gute, wirklich sehr wenig Nebenwirkungen, nur ganz seltene sehe. Von daher finde ich schon okay, aber man kann das debattieren, können wir auch gerne hier in der Gruppe. Ich bin da jetzt auch nicht, also ich fände es gut, ich persönlich, Melanie Brinkmann, fände es gut, wenn es solche Möglichkeiten gibt. Ich würde mich dadurch wohler fühlen, weil der Test ist einfach nicht hundertprozentig, vor allem der Antigen-Schnelltest nicht, es sei denn, er wird professionell auch wirklich durchgeführt, auch dann. Und meine Sorge ist eben, dass ich auch jemanden, der nicht geimpft ist, anstecken kann. Also ich denke da schon auch nicht nur an mich, sondern was ist denn, wenn ich jetzt gerade trotz Impfung infektiös bin und
bin gerade in dem Moment im Fahrstuhl oder war auf der Toilette und da kommt dann der Ungeimpfte rein. Das macht mir auch Bauchweh. Und außerdem, es spricht noch so vieles dafür, dieses Virus wirklich so gut es geht zu kontrollieren. Und das ist was, was wir noch gar nicht diskutiert haben. Das ist eben auch, je mehr Freiheit ich so ein Virus lasse, das mutiert die ganze Zeit. Und wenn ich Infektionsketten nicht unterbreche, werden sich Mutanten durchsetzen, die dann auch noch fitter sind. Das haben wir jetzt bei Delta gesehen. Das ist etwas, das wäre nicht passiert, wenn man eine Strategie gefahren hätte, die Neuseeland fährt. Jetzt hat Neuseeland nur das Problem, wie lange kann man eigentlich so starke Restriktionen haben, dass man sein Land abschirmt, wenn alle Länder um einen rum dem Virus freien Lauf lassen. Das macht es für die wirklich sehr, sehr schwer. Ich glaube trotzdem, dass es jetzt wieder eingefangen bekommen. Und in der Bilanz ist es bislang ja, sieht es sehr gut aus für Neuseeland. Ne? Die haben wenig Krankheitslast. Und wenn sich in 10, ich bin jetzt mal ganz provokativ, wenn sich in 10 Jahren rausstellt, dieses Virus trägt dazu bei, dass wir einen Anstieg der Demenz sehen. Kann ja sein. Wir wissen es nicht. Es ist jetzt rein provokativ. Welches Land hat da den besseren Weg gewählt? Das, was sagt, wir lassen das Virus durchrauschen. Wenn wir meinen, wir haben jetzt genug geimpft und genug getan, dass wir die Letzten versucht haben zu überzeugen. Oder das Land, was wirklich versucht hat, mit allen Mitteln, die es hat, die Inzidenz niedrig zu halten. Mit Mitteln, die uns nicht wehtun. Ich meine jetzt keine Lockdowns. Ich meine jetzt wirklich diese, was wir alle schon besprochen haben. Aber den Schlussstrich werden wir noch lange nicht ziehen können, glaube ich. Dass man wirklich sagen kann, so, du bist der Gewinner. Du hast es gut gemacht. Du kriegst eine 3, du kriegst eine 6. Das wird noch ein bisschen dauern, fürchte ich.
Das hätte jetzt ein schönes Fazit sein können, Frau Brinkmann. Aber LZ hat noch die quasi, wenn man so möchte, Abschlussfrage.
Was halten Sie davon, dass die Tests nicht mehr kostenlos sein sollen, sondern Geld kosten sollen hinsichtlich der Kinder oder der Leute, die sich nicht impfen lassen dürfen?
Ist das so? Ich glaube schon, dass die noch bezahlt werden. Hans, du hast doch...
Ja, sie werden noch bezahlt, aber in Sprache ist, dass die nicht mehr kostenlos sein sollen, damit sich mehr Leute impfen.
Ja, also es gibt, glaube ich, nicht das, was wir bislang haben, der kostenlose Test für alle. Das ist in Diskussionen, dass man gesagt wird, also wenn die Leute ihre Angebote gehabt hatten und dann nicht hingegangen sind und irgendwann, wir können nicht ewig Testcenter und sowas für alle aufhalten, dass dann gesagt wird, ja, irgendwann kostet es dann eben auch. Aber soweit ich weiß, ist dann in der Tat für diejenigen, die nicht anders können, die sich gar nicht impfen lassen dürfen, da kann ich mir jetzt wirklich nicht vorstellen, dass da gesagt wird, ja, erstens bist du sowieso dran und zweitens zahlst du jetzt auch noch dafür. Das halte ich für unmöglich.
Nee, das glaube ich auch nicht. Das wäre auch nicht in Ordnung. Aber der andere Weg, dass die Tests dann nicht mehr kostenlos sind, das finde ich fair. Das ist ja auch bei anderen Krankheiten irgendwann so. Also irgendwann finde ich schon, ist der Punkt erreicht, so, liebe Erwachsene, ihr hattet eure Chance. Aber wie gesagt, ich finde es auch schon wichtig und ich merke oft die Verunsicherung bei so vielen, dass viele sind keine Impfgegner. Das sind Menschen, die sind noch nicht richtig aufgeklärt, die haben Ängste. Und das ist viel Arbeit, ihnen diese Ängste zu nehmen. Die sind natürlich auch geschürt durch Berichte in sozialen Medien zu Unfruchtbarkeit durch die Impfung oder die Regierung will uns eh alle nur impfen. Diese ganze Querdenkerschiene, das hat es wirklich erschwert. Und da bin ich entsetzt, dass sogar Kollegen von mir sagen, also was ist denn jetzt dran mit der Unfruchtbarkeit und dem Impfstoff? Und ich so, oh Gott, also entschuldige mal, das müsstest du eigentlich schon, hätte ich jetzt erwartet, dass du das eigentlich dir selber erklären kannst. Und da dachte ich, okay, da kann ich dann verstehen, ne, diese Verunsicherung. Und das ist, jemand zu zwingen, der einfach Angst hat, das ist natürlich auch nicht schön. Und wenn wir noch viel Zeit hätten vor der vierten Welle und dem Winter, würde ich auch sagen, Mensch, da gehen wir jetzt rein und machen weiter mit der Aufklärung. Aber so richtig viel Zeit haben wir nicht.
Eieieiei. Ja, Frau Brinkmann, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für uns heute genommen haben, dass wir Sie knapp über eine Stunde jetzt insgesamt mit Ihnen sprechen konnten. Wir haben gemerkt, wir hätten noch viel länger sprechen können. Aber Sie haben ja quasi die Einladung schon ausgestellt für das nächste Mal, wo wir dann vielleicht zurückgucken können und uns die Frage stellen können, was lernen wir aus dieser Pandemie? Denn um vielleicht damit zu enden, Sie waren ja schon mehrfach bei, also zweimal haben Sie jetzt gesagt, glaube ich, ne, bei Betipide zu Gast. Und das letzte Mal, wo er Sie in Ihrem Zentrum besucht hat, das fand ich eindrucksvoll, als Sie begonnen haben zu sagen, ich fange meine Anfangsvorlesung immer mit dem Satz an, die nächste Pandemie kommt. Und das fand ich damals so eindrucksvoll, weil in der öffentlichen Wahrnehmung meines Empfindens nach niemand so richtig darüber gesprochen hatte vorab. Es gab zwar Pandemiepläne, wir wissen, wie gut die funktioniert haben. Insofern wird dann vielleicht der Blick auch mal interessant sein zurück. Also Frau Brinkmann, herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren, dass Sie Zeit genommen haben, gerade für uns und für keinen anderen. Und vielleicht konnten wir in der Stunde Drosten hier in die Tasche stecken und besser als er quasi auf ihr Thema schauen. Herzlichen Dank.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Gut, Frau Brinkmann, herzlichen Dank. Dann bis dann. Ja, und das war unser kleines Gespräch mit Melanie Brinkmann. Wie man gemerkt hat, blieben ein paar Fragen offen am Ende, aber vielleicht sind das auch die Aufgaben für die nächsten Ausgaben und für alles das, was an Feedback möglich geblieben ist. Wir haben gehört, sie spricht unter anderem über die Frage, ist das nicht eine heimliche Impfpflicht in Deutschland, die wir haben, spricht sich sehr klar für 2G aus. Und das sind ja alles so Teilthemen, die wir gerne in den kommenden Ausgaben nochmal andiskutieren können und wo wir uns ja auch immer über jede Form von Feedback von eurer Seite aus freuen und über jede Form von Meinung letztlich freuen. Ich will noch eine Sache ganz kurz klarstellen, weil das in der Aufnahme nicht so ganz deutlich wurde im Gespräch mit ihr. Also im Land Brandenburg haben wir natürlich eine Testpflicht in Schulen, das ist wichtig, zweimal in der Woche. Wir haben eine Maskenpflicht, zumindest an weiterführenden Schulen. Und sonst ist die einzige Kampagne des Land Brandenburgs Lüften. Weil es in einer Teil des Gesprächs, finde ich, ein bisschen undeutlich wurde, was das Land Brandenburg macht. Sie spricht ja da über Niedersachsen primär. Ja, und damit machen wir ein Schleifchen um diese erste Ausgabe nach der Sommerzeit quasi in unserer zweiten Staffel. Gleich wieder mit Überlänge, aber wer uns so kennt, der weiß ja, dass das so sein muss. Wir sagen herzlichen Dank natürlich nach dieser ersten Ausgabe. Erstmal an alle, die heute fleißig hier dabei waren in unserer Runde. Das mache ich viel zu selten, denen zu danken, die hier fleißig mitdiskutieren. Dann geht natürlich wieder raus an Hans. Danke, Hans, dass du dabei warst heute.
Sehr gerne.
Und sonst gilt natürlich auch ein Dank an unsere GasthörerInnen. Einer hat sich ja quasi schon geoutet, auch wenn sie ihren Kürzel nicht gesagt hat, aber das kann ja geheim bleiben. Das ist quasi dann der Cliffhanger für das kommende Mal, wo wir sie dann bestimmt wiederhören werden. Insofern auch an die ein herzliches Dank, die heute mal reingehört haben in diese Folge. Wir hören uns dann Anfang Oktober wieder. Und wer heute meckern wollte, weil die reden über Corona, die reden über Bundestagswahl, aber nicht über Afghanistan. Stimmt. Ganz bewusst haben wir uns gedacht, wir nehmen dieses Thema raus und gucken uns das im Oktober etwas ausführlich an. Im Oktober wird Daniel Lücking dabei sein in unserer Aufnahme, in unserem Gespräch, der als ehemaliger Bundeswehrsoldat und jetzt Journalist mit uns quasi über Afghanistan und die ganze Rolle ein bisschen mit einer bisschen Retro-Perspektive gucken will. Und wir hoffen, dass wir damit ein bisschen Abstand vielleicht die doch ein oder andere Position finden, die nicht aus einer nur emotionalen Richtung kommt. Insofern kann man sich darauf freuen und Albrecht wird wieder dabei sein, mit uns die Bundestagswahl auswerten. Und damit verabschiede ich euch ins Outro und im Outro hört ihr genau diese Afghanistan-Problematik, weil so ein bisschen mein Konzept für Staffel 2 ist, das Outro soll quasi der Cliffhanger, die Vorausankündigung fürs nächste Mal sein. Wir hören im Outro einen Herrn, der uns bekannt vorkommt aus diesem Podcast, nämlich Hans, im Gespräch mit Markus Grotian, der ja für die Ortskräfte in Afghanistan zuständig war und in seiner gleichnamigen Hans-Jessen-Show zu Gast war. Und dort, finde ich, in diesem kurzen Ausschnitt alles sagt, was man zu Afghanistan, Ortskräfte und fehlender Evakuierung sagen kann und alles so sagt, dass es, obwohl er es sehr ruhig sagt, finde ich, emotional ergreift und für uns vielleicht genau deshalb die Steilvorlage fürs nächste Mal bilden soll. Wir sagen wie immer Danke für jede Form von Feedback. Ihr kennt die Kanäle, über die wir uns erreichen könnt. Wir sagen Danke für alles, was bisher eingegangen ist und freuen uns dann, wenn wir uns im Oktober wiederhören. Bis dahin, bleibt politisch und bis dann.
Sie hörten den Politikgeflüster-Podcast, ein Podcast des Ernst-Haeckel-Gymnasiums. Über jegliche Form von Feedback freuen wir uns immer an podcast@ehg-werder.de. In diesem Podcast diskutieren Schülerinnen und Schüler der Oberstufe über Themen, die sie interessieren. Politik kann so erlebbar und spürbar gemacht werden. Flüstern Sie mit, hören Sie mit, schalten Sie ein, werden Sie auch zum Flüsterer.
Tja, wie ist die Lage? Die Ortskräfte haben sich versteckt, sind in höchstem Stress hoffen, dass die Flugzeuge weiter fliegen und dass sie irgendwie in eins dieser Flugzeuge kommen werden.
Wie viele, kann man das in irgendeiner Weise beziffern, um wie viele Menschen es sind? Ortskräfte, die direkt bei Bundeswehr oder anderen deutschen Einrichtungen beschäftigt waren. Manche waren bei Subunternehmen beschäftigt, die aber auch für deutsche Institutionen gearbeitet haben. Es sind Familienangehörige, die ebenfalls sozusagen im Moment in Gefahr sind. Hast du einen Eindruck, um wie viele Menschen es sich in der Summe handelt?
Ja, also insgesamt haben wir circa 7000 Ortskräfte und ihre Familienangehörigen in Afghanistan wohl zurückgelassen. Das ist aus unseren Informationen eine sehr belastbare Zahl. Und da reden wir nur von echten Ortskräften. Dass man dann sagt, dass 1900 Ortskräfte und Familienangehörige übrigens hier in den letzten Monaten angekommen sind, dass das toll wäre, finde ich dann halt nur bedingt. In meinen Augen haben wir 80% zurückgelassen. Die waren entweder politisch gewollt nicht antragsberechtigt oder waren dann irgendwann antragsberechtigt seit dem 16.06. Aber zu diesem Antrag ist es nie gekommen, auch wenn das von allen Politikern immer behauptet wird.